ist Marco Franzig, ich bin Sommelier im Wald der Sonora, in Dreis in Deutschland. Ich darf ein paar Worte sagen zum nächsten Gast, dem Hendrik Thoma. Ich glaube, ich jedem bekannt als Master Sommelier, als Weinhändler im Wein am Limit, aber einfach auch für mich persönlich ein Mentor, ein großartiger Freund und ein Mensch, zu dem ich immer aufschauen kann und werde und trotzdem, der immer erreichbar ist für einen. Ich persönlich hatte den ersten Kontakt mit ihm, als ich noch in der Lehrzeit war in Österreich. Dann 2005, glaube ich, im zweiten Lehrjahr, habe ich ihn einfach mal auf Facebook angeschrieben mit einer Frage und er hat es daraufhin so sehr, sehr ausführlich am nächsten Tag darauf geantwortet. Und das war für mich bis heute immer noch eine Anekdote, die ich gerne erzähle, sehr beeindruckend, weil es einfach zeigt, wie nahe er an allen Dingen dran ist und trotz seiner Position und Anfragen, die er jedes Mal bekommt, nimmt er sich die Zeit, jedem ausführlich zu antworten. Ich freue mich auf das, was er zu sagen hat und bin gespannt und wünsche ganz, ganz viel Spaß. Ja?
Herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Mein heutiger Gast, das muss man fairerweise sagen, ist eigentlich kein aktiver Sommelier mehr. Und doch könnte ich mir keinen interessanteren, prägenderen Gesprächspartner vorstellen als Hendrik Thoma. Kaum ein Weinfachmann hat in seiner ganz eigenen, besonderen und charakteristischen Art die Weinszene, die Weinwelt und viele Kollegen so unfassbar geprägt wie Hendrik Thoma. Nach seiner fast 20-jährigen Tätigkeit als Sommelier bespielte er nahezu jede Ebene unserer Weinbranche, bezeichnet sich selber als Vinotainer, Weinhändler und Weinblogger. Das Weinvirus hat er sich bereits während seiner Ausbildung zum Koch in seiner Heimat Gütersloh eingefangen. Darauf folgte ein Aufenthalt im kalifornischen Napa Valley, in der weltberühmten Auberge Soleil. 1999 bestand Hendrik Thoma in London die Prüfung zum Master Sommelier. Mehr als prägend war seine Station als Chef Sommelier im Hamburger Louis C. Jacob. 13 Jahre lang definierte er in dem Fünf-Sterne-Haus Weinkompetenz und Weinentertainment komplett neu und machte dieses Restaurant und Hotel zu einer Pilgerstätte für Weinfans. Nach einem kurzen Aufenthalt als Head of Wine bei der Metro AG hatte Hendrik Thoma den innigen Wunsch, Wein auf eine komplett neue Art und Weise zu vermitteln. So machte er sich 2009 selbstständig und schuf damit die Grundlage, seine Vorstellung von Wein und Weinvermittlung komplett neu zu denken, neu zu reden und neu zu handeln. Ein weiterer Meilenstein für Hendrik war das Jahr 2012. Wegweisend dafür war eine Begegnung mit dem New Yorker Wineblogger und der Social Media Legende Gary Vee. Dieser inspirierte ihn für seine eigene Weinshow Wein am Limit, die er seitdem mit einem integrierten Weinhandel lebt und mit einer ganz eigenen Leidenschaft neu definiert. Hendriks herausragende Gabe ist gleichsam sein Anspruch, komplexes Wissen auf das Wesentliche zu reduzieren und es mit provokanter Leichtigkeit für jeden verständlich zu machen. Das kann er seit vielen Jahren und das kann er auch heute. Und ich bin voller Spannung. Herzlich willkommen, lieber Hendrik Thoma. Es ist uns eine ganz besondere Ehre und Freude, dass einen der außergewöhnlichsten Weinpersönlichkeiten, einer der namhaftesten Winzer unserer Zeit, das Angelo Gaia, stellvertretend für ein großartiges Unternehmen, unterstützt von seiner Frau und vor allem von der nächsten Generation in dem Unternehmen, seinen Kindern Gaia, Giovanni und Rossana, die mittlerweile das Unternehmen nicht minder intensiv prägen, auszeichnen und gestalten, diese Folge von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit, unterstützt. Angelo Gaia ist das Weingut mit den meisten Auszeichnungen auf dem gesamten Erdball. Mit gerade einmal 21 Jahren hat er im Jahre 1961 das elterliche Weingut von seinem Vater, der damals Bürgermeister in Barbaresco war, übernommen. Angelo hat sowohl Önologie in Alba Montpellier als auch Wirtschaftswissenschaften in Turin studiert. Der innovative junge Winzer ging niemals den einfachsten Weg, sondern versuchte immer wieder mit visionären Änderungen das extrem traditionsreiche Piemont aus dem Dornröschenschlaf zu locken. Nicht zuletzt deshalb passt er auf außergewöhnliche Weise zu unserem heutigen Gast, zu Hendrik Thoma. Angelo orientierte sich immer an den besten Weingütern aus Frankreich und nahm sich selber in den 70er und 80er Jahren vor, die Region auf den neuesten Stand der önologischen Möglichkeiten zu bringen. Das waren önologische Möglichkeiten wie die Drahtrahmenerziehung, eine höhere Rebstockdichte, penible Klonselektion, eine ideale Ausrichtung der Rebzeilen, Temperaturkontrolle bei der Gärung und der gedankliche Ansatz, über komplett neue Rebsortenkulturen nachzudenken. In einen der besten Lagen pflanzte Angelo Gaia schon in früheren Zeiten Rebsorten wie Cabernet Sauvignon, Chardonnay oder Sauvignon Blanc. Und das zu einer Zeit, als nahezu keine internationalen Rebsorten im Piemont zu finden waren. Die Reduzierung der Erträge, um die Qualität zu steigern, wurde in der Zeit im Piemont regelrecht als Sünde angesehen. Angelo Gaia war 1967 mit seinem Sori San Lorenzo der erste Winzer, der einen Barbaresco als Einzellagenwein abfüllte. Der Erfolg gab ihm recht. Seine Weine zählen zu den gefragtesten Exemplaren unserer Weinwelt weltweit. Gaia bekam für seinen Mut und für sein Engagement den Spitznamen Angelo Nazionale. 1996 machte Angelo Gaia erneut Furore, als er seinen Einzellagen Barbaresco freiwillig von der höchstmöglichen Qualitätskategorie der DOCG zur DOC Lange Nebbiolo herabstufte. Dadurch hatte er die Freiheit, einen kleinen Anteil Barbera in den Nebbiolo zu blenden. Das Konsortium war empört. Ab dem Jahrgang 2013 zugleich mit dem Einstieg der nächsten Generation ins Weingut wurden auch die Lagenweine wieder als reine Nebbiolo unter dem Namen der DOCG Barbaresco abgefüllt. Gaias Weine sind noch immer so etwas wie eine Turbo-Version des klassischen Barbaresco. Dicht, konzentriert, strukturiert, einer Menge Tannin. Obwohl man vermuten würde, dass der Barrique-Ausbau zu einer führenden Trinkreife führt, brauchen die Weine idealerweise mindestens 10 Jahre Flaschereife. Der Familie Gaia gehören heute zusätzlich zu den über 100 Hektar Rebfläche in Barbaresco und Barolo auch Weingüter in Alto Piemonte, der Toskana und auf Sizilien. Dennoch ist der Familienbesitz immer noch inmitten des pittoresken Dörfchens Barbaresco angesiedelt. Inzwischen sind Gaias Kinder ins Familienunternehmen eingestiegen. Und mit ebenso viel Engagement treibt auch die fünfte Generation die Entwicklung der Weingüter immer weiter voran. Das heißt aber nicht, dass Angelo beabsichtigt, in den Ruhestand zu gehen. Der energiegeladene Mann ist immer noch jeden Morgen als erster im Weingut anzutreffen. Angelo Gaia zählt zu Recht zu den wichtigsten Weinpersönlichkeiten Italiens und wird dort, und das mit Recht, als Nationalheiligtum gesehen. Daher noch einmal vielen Dank für die Unterstützung und viel Freude und ein ganz großes Dankeschön dem Vertriebspartner der Weine aus dem Hause Gaia in Deutschland, dem Handelshaus Segnitz.
I just can't get enough. I just can't get enough. La 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 la. I just can't get enough. I'm ready, Silvio, for takeoff with you to the stars of the wine.
Danke für deine Zeit. Wir kennen uns ein Vierteljahrhundert. Ein Vierteljahrhundert, finde ich spannender als 25 Jahre, oder?
Ja, wenn man ein Vierteljahrhundert hört, dann auf alle Fälle, ja, dann weiß man, dass man nicht mehr ganz von vorne anfängt. Wahrscheinlich, wir kennen uns so lange und man ist sogar noch länger, bin ich sogar mittlerweile in dieser Branche. Neulich hat ein Winzer zu mir gesagt, na Hendrik, du altes Schlachtschiff. Da habe ich erst gedacht, muss ich, naja, ihm eine reinhauen. Das traue ich, das würde ich auch. Das ist nicht meine Art. Das wäre jetzt, aber was weißt du so? Es war der Moment, wo man sagt, ey, du Arsch. Und dann habe ich drüber nachgedacht und habe ich gedacht, scheiße, der hat recht. Ja, nein, aber auch, ich glaube, das war auch eher anerkennend gemeint.
Aber du bist nach wie vor so unfassbar jung. Und was du kannst, finde ich, und das können ganz viele nicht, du symbolisierst Wein. Also du bist zwar auch Entertainment, du bist also allein dein Wissen, wissender Background, also deine Ausbildung, ist alles so Und du gibst damit aber nicht an. Das finde ich so außergewöhnlich. Ich frage mich aber manchmal, was ist für dich eigentlich Wein?
Ja, also ich glaube erstmal mit, vielleicht war das mit dem Angeben eine Frage und das andere oder weil ich glaube, ganz wichtig ist, dass wenn man etwas tiefgründig erkannt hat für sich, was einem Freude schenkt und was einem Spaß macht und was einem auch Erfolg natürlich schenkt, dann hält man daran fest. Und ja, ich liebe Wein. Anders kann ich es nicht beschreiben. Aber ich liebe auch diese Branche. Und ich liebe vor allen Dingen die Menschen, die das herstellen. Und ich glaube, das Wort Liebe fällt viel zu selten bei uns. Aber es ist am Ende genau das, was mich antreibt. Und ich glaube, Liebe hält jung.
Könntest du Wein in ein Wort packen? Also Wein ist, Punkt, Punkt, Punkt.
Wein ist, das hat mal ein australischer Winzer zu mir gesagt und das fand ich sehr, sehr gut und das würde auch sehr gut in diese Zeit passen. Wein ist a social lubricant. Okay. Wein ist soziales Gleit- und Schmiermittel. Und das stimmt. Wein trinkt man zusammen.
Das stimmt, das ist ein sehr, also großartig, toller Gedanke.
Ja, das war das Weingut aus Australien, aus dem Clare Valley, das war Jim Barry. Und toller Typ. Großartig. Und jemand, der weit gereist ist und es genau gesehen hat. Wein kann eben kulturelle Unterschiede nivellieren. Man spricht, man redet. Natürlich, klar, es ist da drin auch Alkohol enthalten. Aber am Ende, das Entscheidende ist der Geschmack. Jeder, der einen Wein produziert oder die meisten, die einen Wein produzieren. Man muss mal aufpassen. Bei Industrieweinen habe ich das Gefühl nicht, dass da noch eine Seele drin steckt. Aber bei allen handwerklichen Weinen habe ich immer das Gefühl, dahinter steckt die Botschaft eines Menschen. Manche findet man spannend, manche nicht so, aber am Ende ist es ja doch, der Wein wird von Menschen gemacht und ist und deswegen auch so interessant, weil dahinter immer irgendwas steckt, ob es eine Tradition ist, ob es ein besonderes handwerkliches Können ist, ob es ein besonderer Weinberg ist und. Also das ist ja spannend an Wein. Es ist unglaublich vielfältig dahinter, sehr komplex, ist wie, als wenn man ein gutes Buch liest.
Also Wein ist für dich eigentlich fast mehr eine Lebensentscheidung, das hat man so.
Ja, es ist auf alle Fälle. Wine is a way of life.
Könntest du dir ein Leben ohne Wein vorstellen?
Ja, geht auch. Okay. Ich hatte gerade mal ein paar Tage nichts getrunken. Jetzt komme ich bloß nicht. Ich komme nicht mit dem Dry January um die Ecke, aber bei mir ist das wirklich mal ganz gut, wenn ich ab und zu auch mal Zeiten habe, wo ich, ja, gerade in meinem Alter, hört sich jetzt komisch an, aber. Da kann man nicht mehr so wie ein 30-Jähriger oder ein 20-Jähriger. Also muss man langsamer machen, man muss auch ein bisschen Päuschen machen und muss auch, wenn der Geist was anderes will, muss man auch ein bisschen auf seinen Körper hören.
Irgendwie ein ganz lieber Stammgast von mir hat, jetzt kriege ich das nicht mehr hin, er sagte irgendwie, ich krieg's nicht hin. Also das war ein guter Gedanke. Ich wollte jetzt irgendwie ein Zitat einspielen, aber.
Auch von Gästen kann man viel lernen. Ja, also das sind spannende Leute teilweise sehr spannende Leute.
War für mich der Indikator auch, mich überhaupt mit Wein zu beschäftigen, weil ich von Gästen gelernt habe, weil ich in der Kommunikation deren Begeisterung gespürt habe und gemerkt habe, was neben dessen, dass Wein natürlich ein tolles Produkt ist, was Wein auslösen kann. Also gar nicht so eben der Alkohol, sondern die Ansprache an die Sinne und die Ansprache an alle Sinne bei den Gästen. Und das war für mich, wo ich sagte, wow.
Ja, und dann ist es ja auch häufig, durch zum Beispiel Wein wächst meistens an schönen Orten. Viele Menschen waren schon mal eben in der Toskana, in Napa Valley, in Bordeaux vielleicht oder sonst wo. Man verbindet dann wiederum Essen damit, Essen, Trinken dann eben zusammen. Dann hat man in dem Restaurant, ja, das kenne ich. Und dann kennt man sogar wieder Leute, kennen sie den Winzer. So kommt man ins Gespräch. Und wenn man sich die Leute hier auf der Straße anschaut, ich bin gerade hier auf dem Weg zur Arbeit sozusagen, habe ich gedacht, mir die Leute angeguckt und jeder guckt so vor sich hin und guckt bloß nicht den anderen an und man grüßt sich nicht und man lächelt sich nicht an und. Das ist anders in der Weinwelt.
Das ist anders in der Weinwelt, auch in der Gastrowelt oftmals. Und ich finde es, oder für mich war es total spannend, wie überrascht oder manchmal auch erschrocken Leute einen anschauen und dann begeistert sind, wenn man sie anlächelt. Wenn man einfach lächelt. Und wenn du durch die Fußgängerzone gehst, die Leute haben alle so traurige Gesichter. Und dann sind die so völlig überrumpelt, ja, wenn man einfach lächelt.
Ja, also ich glaube, dass das normale Leben, das konditioniert einen oder das konditioniert den Einzelnen sehr stark auf Wettbewerb, auf Egomanie, auf nicht auf andere hören. Das eigene ist immer das Beste. Und in der Gastronomie, wenn man dort gearbeitet hat, muss man das ja komplett umkehren. Man muss auf Leute zugehen. Mhm. Und dann wundert man sich immer, was für tolle und nette Sachen dabei rauskommen. Und das stelle ich immer wieder fest, wenn man die Leute anspricht, dann wirken sie manchmal so wie in Trance und freuen sich aber eigentlich dann, wenn man ihnen einfach, also ganz einfache Sache, nur sagt, hey, vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Mhm. Das ist schon etwas, was viele gar nicht mehr kennen. Und ich glaube, dass das unserer Gesellschaft auch ein bisschen helfen würde, wenn wir alle mal wieder ein bisschen so ein bisschen etwas in einen insbesondere ja, achtsameren Diskurs kommen. Also wie geht man mit anderen um und wie spricht man mit ihnen und wie nimmt man sie wahr? Dass das natürlich nicht immer geht und dass man manchmal auch seinen Kopf woanders hat und dass man Stress hat und alles, das ist ja auch alles okay. Aber ich glaube, es wäre sehr hilfreich, wenn die Leute wieder ein bisschen mehr aufeinander zugehen würden. Und ich denke, dass schon nicht da ganz alleine bin mit meiner Meinung. Denn man merkt es ja, also so wie man in den Wald reinruft, so schallt es heraus. Und ich habe festgestellt, dass das funktioniert gut. Und ich fahre auch gut, ich fahre auch selber gut damit.
Und das schon viele Jahre. Also ich kenne kaum einen so fabelhaften, unvergleichlichen Zombie wie dich. Also immer große Bewunderung, seitdem du damals im Jakob warst. Und ich kann nur sagen, zum Glück hast du die Seiten gewechselt vom Koch hin zum Kellner. Warst du damals mehr Kellner oder eben Servicekraft oder warst du mehr Weinbotschafter? Wo hast du dich gesehen?
Also so richtiger Kellner habe ich mich nie gesehen, weil ich das auch nie so richtig gut konnte.
Echt?
Naja, also dass ich also schon dieses Weinservice und das konnte ich alles gut. Aber ich kenne Leute, die im Service, also man muss ja auch unterscheiden einfach. Ein guter Maître ist einfach noch lange kein guter Sommelier oder umgekehrt. Weil ein guter Maître ist dazu da, ein ganzes Team zu führen. Und ein Sommelier macht meistens nur den Wein und führt vielleicht noch sein eigenes kleines Team. Also muss ich sozusagen da einordnen in diesen Reigen aus Service, Küche und dann kommt natürlich auch noch der Wein dazu. Und das habe ich mir viel selbst beigebracht, einfach durch Beobachtung und weil es mir auch Spaß gemacht hat. Und deswegen habe ich mich auch da an der Stelle nie gefragt, ist das jetzt richtig oder falsch, was ich tue? Ich habe eigentlich immer eher gedacht, was kann dem Gast Freude machen? Und das ist irgendwie etwas, was das ist wohl anscheinend dem einen oder anderen haften geblieben. Also ich habe heute noch Leute, die sich erinnern, wann ich sie vor 20 Jahren bedient habe oder wann ich ihnen mal einen Wein empfohlen habe. Und das rührt mein Herz. Mhm.
Das ist ein unfassbares Gefühl. Also auch wenn bei mir Menschen teilweise 20, 30 Jahre danach in der Bar auftauchten oder eine Nachricht schreiben auf Insta, Facebook und die Weinempfehlung damals und wir wollen es nochmal erleben und die dann eben auch nochmal neu zu begeistern, ist natürlich eine Aufgabe, ist eine tolle Herausforderung, die viel Spaß macht. Aber wie einprägsam man letztlich bei den Menschen, bei den Gästen ist. Man ist ja eigentlich in dem Sinne nur ein Dienstleister, jemand, der ja einen Wert verkauft und wie überall. Daher finde ich, ist es ein sehr, sehr erfüllender Beruf, den wir als Sommies in der Situation ausleben dürfen. Was wärst du, wenn du kein Sommelier geworden wärst? Also jetzt auch kein Koch, aber kein Gastro.
Also ich hatte an Kochen, hatte ich sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich bin ja sozusagen erst später dazu gekommen, weil es in meiner Heimatstadt, wo ich herkomme, Gütersloh in Westfalen, jetzt nicht unbedingt eine echte Weinlandschaft ist oder auch eine Weinkultur hat in dem Sinne. Also musste ich erstmal einen Platz finden, wo ich überhaupt in diese Welt reinkomme. Und durch diese, ja, also als das dann gefunden war, aber Kochen hat mir Freude gemacht und ich hätte auch Spaß daran gehabt. Ich hätte das vielleicht auch sogar weitergemacht, aber irgendwann, ja, dann hört man mal so in sich rein und dann, was macht dir mehr Freude und wo ist dein Herz mehr zu Hause? Und das war eindeutig der Wein.
Was war deine erste gastronomische Anstellung? War das die Ausbildung zum Koch?
Oder? Ja, genau. Ich habe als Koch gelernt. Das war aber sozusagen, ich meine, heute, wir haben eine andere Situation am Arbeitsmarkt. Also ich war froh, dass ich einen Job kriegte. Meine Eltern waren es damals. Und ich musste früh schon mal von der Schule gehen. Und dann bin ich sozusagen vom Gymnasium auf die Realschule. Ja, da kann der ein oder andere schon raushören. Ja, ich war etwas phlegmatisch. Das war auch so. Und meine Eltern waren dann froh, dass ich einen Ausbildungsplatz bekam. Und weil die wussten, ich hatte schon immer Spaß am Kochen und Kulinarik hatte mich interessiert. Da bin ich so ein bisschen Kind kindheitlich geprägt. Das sind dann so Urlaube in Italien, auf Elba, werde ich nie vergessen. Am Strand wurden da Doraden gegrillt, die gerade frisch gefangen wurden. Natürlich habe ich damals noch keinen Wein getrunken, aber allein so dieser Geschmack von Macchia oder der Duft von Macchia, also Mittelmeerkräutern und von diesem frischen Fisch und Tintenfisch gab es da gegrillt und dann nur einfach ein bisschen Zitrone drüber, also eine gewisse Einfachheit und so. Wow, das prägt einen schon, obwohl ich gar nicht aus einem sehr kulinarischen Haushalt komme, aber da waren immer wieder so Sequenzen dabei, wo ich gemerkt habe, wow, das gefällt mir, das macht mir Freude, das finde ich toll. Also ja, so kommt man dann da so Stück für Stück langsam rein.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr das zu Hause auch geliebt habt, also ob ihr intensiv gekocht oder das zelebriert, große Feste.
Also ich glaube, dass meine Eltern erstmal gar nicht die Wahl hatten, da groß zu feiern. Das waren eher dann einfachere Verhältnisse. Mhm. Mein Vater war und ist ein sehr ambitionierter Geschäftsmann und hat sich da auch sehr drauf fokussiert. Und auch meine Mutter hatte keine kulinarische Prägung. Also meine Großmutter, das war interessant, die hatte so aus dem Elternhaus viel mitbekommen. Mhm. Ich fand es auch immer toll, wenn meine Großmutter gekocht hat. Das war natürlich jetzt so eher Graupen oder Kalbszunge und solche Sachen. Also wo heute die meisten Leute sagen, oh, igitt, aber das war eine zünftige Küche. Aber das hat alles sehr, sehr gut geschmeckt und es waren immer frische Zutaten. Und früher gab es auch also Filet oder solche Sachen, das gab es wirklich nur zu Weihnachten. Ne? Mhm. Was ich jetzt, ja, wie soll ich sagen, also einfach, aber gut. Und das war auch in Ordnung. Also Westfalen ist wirklich jetzt nicht gerade die kulinarische Hochburg in Deutschland.
Ist das trotzdem nicht komisch, dass es gewisse Regionen in Deutschland, jetzt auch, keine Ahnung, Brandenburg, Meckpommern, auch Sachsen oder eben im Westen, Nordrhein-Westfalen, also kaum auf die Hitlerliste der kulinarischen Denkmäler irgendwie schafft und andere Regionen wie im Badischen ist es Mekka für jede Art von Kulinarik oder, also woran liegt das? Ich meine, Essen tun ja die Leute überall.
Ja.
Aber warum gibt man weniger Geld aus? Hat man kein Bewusstsein dafür? Ist das Wetter zu kalt oder was ist der Grund?
Oh, ich glaube, es sind viele Dinge. Ne? Das eine ist natürlich klar, was bietet dir dein eigener Garten? Wobei wir erleben ja gerade in Skandinavien, haben wir ja gesehen, was so eine kulinarische Revolution bedeuten kann. Mhm. Also mit lokalen Produkten viel zu erreichen. Ich kannte Dänemark aus meiner Kindheit eher so vom Pölser, sprich von diesen Würstchen, die so geleuchtet haben, dass man nicht wusste, ob es radioaktiv ist oder die haben schon fast nachts selbst geleuchtet. Und heute ist ja innerhalb von 20, 25 Jahren ist Kopenhagen und auch Stockholm, Oslo etc., das sind ja kulinarische Destinationen geworden.
Das ist irre, ja.
Und bezüglich Süden, denke ich mal, ist es einfach auch der Einfluss von Frankreich natürlich und auch Österreich hat eine fantastische Küche, auch eine fantastische regionale Küche. Die Schweiz hat alles von allem und hat auch natürlich noch ziemlich viel Geld oder ist ein reiches Land. Und dann natürlich der ganze Süden sozusagen, die französischen Einflüsse, war ja auch häufig immer mal wieder französisch besetzt, ob es die Pfalz war oder andere Regionen, also oder das Elsass oder so, wo man sich ja nach wie vor drum streitet oder gestritten hat in der Vergangenheit. Mein Gott sei Dank ist das heute alles irgendwie Europa. So, also mit anderen Worten, unsere Regionen waren ja kulinarisch jetzt nicht so weit vorne, weil die Verfügbarkeit der Produkte vielleicht nicht so geschätzt wurde. Mhm. Und ich glaube, auch in Deutschland haben auch der Erste und auch der Zweite Weltkrieg ganz viele schlimme Sachen gemacht. Also vor allen Dingen auch jetzt mal kulinarisch gesehen. Ne? Also ich glaube, nach dem Krieg waren die Leute erstmal wieder satt. Entschuldigung, waren die Leute erstmal wieder happy, dass sie satt wurden. Und dann kam ja so, als ich dann meine Ausbildung gemacht hatte, so in den 80ern, da kam das ja erst wieder so langsam. Da sprach man ja vom deutschen Küchenwunder und die Leute wurden sensibilisiert. Und das hatte was damit zu tun, dass die Leute natürlich ein größeres Budget zur Verfügung hatten, also mehr Geld ausgeben konnten. Und analog dazu haben sie sich dann auch entschieden, bessere Weine zu trinken oder zumindest auch das Weinportfolio wurde dann entsprechend erweitert. Und so ist daraus überhaupt erstmal was entstanden. Aber das ist noch gar nicht so lange her, so nach meinem Gefühl. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus eine Kulinarik gegeben hat vielleicht in den Landstrich, wo ich herkomme, aber das erstmal komplett unter ich sag mal, verschüttet war.
Ich hätte meine Erklärung gar nicht so sehr in der Grenznähe gesucht oder in das Überborden der Kulturen, sondern fast mehr aufgrund der Weinnähe. Also weil ich so das Gefühl ein wenig hatte, dort, wo Wein angebaut wird, wird Kulinarik anders gelebt oder
höher.
Genießen Leute auf eine andere Art und Weise. Und das wäre für mich, wobei spricht ja natürlich, ob gleich ihr einen Weingarten habt, nicht für Hamburg. Also Hamburg, ist Hamburg ein kulinarisches Mekka? Du bist jetzt ja so ein Hamburger Kind geworden.
Ja, also Mekka würde ich nicht sagen. Hamburg ist auch erstmal wieder eine Hansestadt und eine reiche Stadt. Mhm. Und dementsprechend kann man sich ja viele Dinge holen. Aber so aus sich intrinsisch würde ich sagen, ist Hamburg nicht kulinarisch.
Ah, okay.
Das ist dazugekommen durch Leute von außen. Die, und ja klar, und das hat was mit der, dass Hamburg auch eine, noch, oder ich sag mal noch, oder immer noch, eine, oder immer mehr eine wohlhabende Stadt wurde.
Mhm.
Und damit eben auch wiederum andere Verfügbarkeiten hatten. Wobei Hamburg ja auch, darf man nicht vergessen, eine Kulinarik hat, also die aber auch, also ich meine, es gibt kein Restaurant in der Stadt, die sich wirklich ganz authentisch und auch ernsthaft mit der Hamburger Küche auseinandersetzen. Das werde ich natürlich wahrscheinlich, wenn das
es gibt der keins?
Ein, naja, also wenn das jetzt der ein oder andere hört hier aus der Gastronomen aus Hamburg, das stimmt doch überhaupt nicht. Ja. Aber ich würde mal gerne ein Beispiel dazu nennen. In London gibt es am Smithfield Market Fergus Henderson und sein Nose-to-Tail-Eating. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen des Restaurants, weil ich so viel rede, aber Moment.
Du könntest nachreichen.
Ja, das...
Machen Einspieler.
Okay. Auf jeden Fall. Der hat es sich auf die Fahne geschrieben, wirklich authentische, alte englische Gerichte wieder neu zu verfassen oder beziehungsweise neu zu interpretieren und zwar zeitgemäß. Und das hat er vor 20, 25 Jahren angefangen, wenn man da essen geht, ins, muss das nachgucken.
Mach ruhig. Ich kann ja nebenher fragen, das kannst du wahrscheinlich aus dem Bauch heraus beantworten, wann trinkst du eigentlich Wein? Also nicht degustieren, sondern aktives Trinken, so aus 0110 machen.
Wann trinke ich Wein?
Ja. Also gibt es für dich bestimmte Situationen oder täglich oder direkt nach dem Aufstehen oder also gar nicht so, ich muss was entdecken oder ich muss einen Wein analysieren, sondern so wie andere Bier trinken, trinkst du Wein. Einfach aus dem Genuss, aus der Leidenschaft heraus. Gibt es da Momente, Situationen, ist es im Urlaub, ist es in der Tat jeden Tag zum Abendbrot oder wann trinkst du Wein?
Also nicht mehr jeden Tag, das habe ich echt mal zeitlang mal gemacht. Da wird auch wahrscheinlich jeder Arzt sagen, nee, das ist wirklich nicht cool. Aber eigentlich, also am liebsten trinke ich Wein, wenn ich nach Hause komme, Feierabend habe und wir noch irgendwie was kochen. Wir kochen immer irgendwie was Gutes oder wir machen uns Gedanken. Auf jeden Fall irgendwie was Frisches, es muss nichts Kompliziertes sein. Ein gutes Produkt und dann probieren wir und trinken zusammen meistens eine Flasche Wein. Also Bianca und ich, meine Partnerin in Crime und Partnerin in Life. So, und das ist eigentlich so das, wo ich am meisten Freude. An den Wochenenden trinke ich gerne, wenn auch Freunde da sind. Dann finde ich schön, dass man irgendwie zusammen was probiert und verkostet. Und dann habe ich natürlich hier auch immer wieder Kunden im Büro bei uns im HQ, mit denen ich Wein verkoste. Dann natürlich verkosten wir Weine für mit unseren Kollegen zusammen. Das heißt also auch das ist, also es kommt, es findet ja ständig statt. Mit anderen Worten, ist eigentlich die Zeiten, wo man es nicht macht, auch mal ganz wertvoll.
Hast du einen perfekten Moment für Wein, wo du sagst, jetzt fließt alles Raum und Zeit und der Wein ineinander?
Ruhe. Einfach Ruhe und sich Zeit nehmen. Und Zeit haben auch natürlich. Ne?
Also gar nicht so dieses Nebenher, neben dem Kochen, was du gerade geschildert hast, nee, sondern eigentlich mehr im Sessel, Ohrensessel, Ruhe, atmen, Wein trinken.
Oder am Tisch sitzen, das Essen genießen und die Flasche Wein steht natürlich vor einem. Und natürlich, der Aperitif, von dem du gerade sprichst, oder dieses Reinschmecken in den Wein, das ist natürlich super. Das ist schon mal so das Triggern, ja. Also das möchte ich nicht missen. Aber so der, ich glaube, dass der größte Moment ist wirklich, wenn das Glas, wenn man es einschenkt, sich zuprostet oder hey, und wie gefällt dir das Essen, wie gefällt dir der Wein? Wir haben natürlich den Vorteil, weil wir in der Branche sind, wir kennen meistens dann die Leute, die Landschaft und alles, was dazugehört, das Drumherum, diskutieren das, fragen uns, ob wir das gut finden oder nicht. Das finde ich ist auch ganz wichtig. Also dieses, also sich durchaus kritisch damit auseinandersetzt, aber nicht zu kritisch. Ne? Also es gibt natürlich trotzdem Sachen von großen Namen, wo wir sagen, nee, das ist es jetzt nicht. Und dann sagen wir was, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass der so einen tollen Wein macht von irgendwelchen No-Names. Also das ist auch etwas Schönes. Das ist auch etwas, was einen, glaube ich, umtreibt, in der Weinbranche zu sein. Neugier. immer neugierig bleiben, also auf andere, was, weil ich finde das total spannend, was auch was jetzt eine junge Generation an Winzern, auch in Deutschland muss man sagen, für tolle Weine produziert. Ich meine, die Generation ihrer Väter war meistens damit erstmal, oder Mütter und Väter, waren meistens damit erstmal beschäftigt, überhaupt, dass der deutsche Wein überhaupt mal wieder in die Köpfe kam von den Leuten. Und die Generation jetzt, die profitiert davon, die haben viel gesehen, die haben meistens auch noch in Frankreich oder in Übersee gearbeitet. Mit anderen Worten, oder ich sag mal in Europa überall oder in Übersee, mit anderen Worten, die haben einen ja, anderen Horizont und machen es dann anders und wollen es anders machen. Das Thema bleibt ja nicht stehen. Zum Restaurant in London, das ist das St. John's. Mhm. Und das finde ich super. Und sowas haben wir nicht in Hamburg. Und wir haben auch keine Cotbiens Fiske Bar hier in Hamburg, die es in Kopenhagen gibt. Also ich will damit sagen, wo man wirklich Gerichte so bekommt, dass man sagt, wow, das ist ein unglaubliches Niveau, weil sie schmeckt ja alles, Hamburger Pfandfisch oder auch Labskaus und. Aber eben mal lieber mal in geil. Da tue ich mich schwer mit. Also das sieht man immer nur mal so in Fragmenten. So, das gibt es mal hier, gibt es mal da ein gutes Gericht. Es schmeckt auch überall, aber dass es ein ganzes Restaurant gibt, die sich nur, sage ich mal, sagen, wir machen mal die Hamburger Küche, so wie vor 100 Jahren, aber mal auf 2020 oder 2024, das würde mich persönlich interessieren. Vielleicht kommt es ja noch.
Wie lange hast du gekocht? Nach deiner Ausbildung dann zum Koch?
Ich habe noch 5 Jahre.
Fünf Jahre, okay.
Ja, immerhin.
Und warst wo?
Ja, ich war hier in Hamburg im Landhaus Scherrer.
Wow. Also,
ja, das war nur sehr kurz, aber ich war froh, ich hatte dann mein Visum bekommen für USA. Ja. Da war ich dann ein bisschen länger in der Auberge du Soleil. Und hatte zwischendrin natürlich noch nach der Ausbildung macht man Bundeswehr. Oder ja, damals machte man noch die Bundeswehr. Dann habe ich noch ein paar Praktika gemacht. Aber das sind eigentlich die beiden wichtigsten Stationen. Und dann eigentlich Napa Valley war ja so Turning Point.
Das war ja auch die absolute Hochzeit. Ich war auch nicht im Napa Valley, ich war in Oakhurst beim Yosemite National Park bei Erna Cuban Clan in Chateau Sirot.
Ja.
Und die Auberge du Soleil, die strahlte ja über ganz Kalifornien sozusagen. Eine ganz, ganz liebe Freundin von mir. Die war auch in der Auberge, damals, glaube ich, auch zu deiner Zeit.
Wann war die da?
Die muss um 95, 97 da gewesen sein. Ah, okay. Welche Jahre warst du dort?
2 Jahre. Also dort war ich 2 Jahre und dann habe ich noch ein bisschen auf dem Weingut gearbeitet.
Auf welchem?
Cane Cellars. Gibt es leider nicht mehr.
Ja.
Gab ja gerade dieses Feuer. Ich glaube, jetzt ist es.
Und das hat das Weingut gefressen, das Feuer?
Ja, aber jetzt gerade erst, ne? Also,
oh.
Ich bin mir nicht mehr ganz. Ich meine, ich habe das gelesen irgendwo, dass die auch dem Flammen da zum Opfer gefallen sind. Das
ja.
Ganz oben in den.
Maya Camus Mountains?
Genau. Und zwar am und dann noch ein bisschen weiter, Maya Camus und dann noch weiter ins Tal rein.
Ja.
Oberhalb von St. Helena.
Wow. Mhm. Und du bist aber als Koch rübergegangen mit einem J-1-Visa damals. Genau, wahrscheinlich 18 Monate wie die meisten. Und
ein bisschen verlängert noch.
Und bist dann in einem Weingut und dort wurde deine Weinliebe geboren? Oder dort
ich habe erstmal noch weiterhin als Koch gearbeitet. Das war so, wie ich ja mein Geld verdient habe. Ne?
Ja.
Und hatte in meiner Freizeit immer wieder Weingüter besucht. Also das habe ich habe gemerkt. Also hier habe ich jetzt die Chance endlich sozusagen.
Das war auch das erste Mal, dass du in der Nähe einer Weingegend gewohnt hast.
Genau.
Warum Auberge du Soleil? Gab es eine Ausschreibung oder?
Na, das ging über einen Freund, der wiederum über familiäre Beziehungen konnte ich dort sozusagen bei jemand, du brauchst ja immer jemand, der dann sozusagen für dich bürgt oder für dich sozusagen einspringt. Und da habe ich echt viel Glück gehabt. Und der Küchenchef der Auberge du Soleil, Udo Neschutnis, sozusagen hat mich da sehr familiär aufgenommen. Und durfte dann dort bei ihm wohnen. Und dann hatte ich einen Roommate aus New York. Und der war dann Küchenchef auf dem Weingut Cane Cellars. Und dann habe ich gesagt, dann lass mich doch noch helfen. Und dann habe ich da ein bisschen mitgeholfen in der Küche. Dann habe ich den Kellermeister kennengelernt und dann haben wir gesagt, wie sieht's denn aus? Wir würden dir gerne ein bisschen helfen und sagt er, ja, kein Problem, dann kannst dann hatte ich auf einmal mehr Arbeit, als mir lieb war. Aber es war cool. Also so ist man da reingekommen. Also das ist, ich meine, es ist eher vieles so passiert, dass man einfach gesagt hat, hey, ich will, und der andere hat erstmal geguckt, na, will der wirklich? Mhm. Und wenn man dann sich bewiesen hatte, dann hat er gesagt, okay, kannst weitermachen, darf bleiben. Und dann irgendwann hast du sogar auch Geld dafür bekommen.
Du bist dann zurück nach Deutschland. Freiwillig oder unfreiwillig?
Ja, also das war so ein, für mich war es die ganz große Frage, weil wenn man jetzt, ich wäre sogar fast gerne dort geblieben.
Ging mir genauso. Also ich hätte mir in der Tat vorstellen können, in Kalifornien zu bleiben, zu wohnen. Jetzt vielleicht nicht mehr, weil die Bedingungen ja vielleicht auch gerade gar nicht so, auch wirtschaftlich nicht so ideal sind. Aber damals habe ich da eigentlich schon fast meine Familie gesehen und den großen Traum von der Weinbar in San Francisco gehabt.
Du auch? Ja, wobei, also wirtschaftlich geht es ja in der USA, denen geht es ja gerade besser als uns sogar. Mhm. Ne? Also wenn man zumindest diese reinen Daten sieht. Was man in den USA allerdings nicht sieht, dass die Gesellschaft da zur Ruhe kommt. Ne? Und in der Zeit, wo du da warst oder auch ich da war, hatte Amerika war der große Traum für uns hier in Deutschland. Die waren locker, die waren cool, die waren lässig, die waren befreiter, die waren hatten nicht so einen dumpfen, ja, wie soll ich sagen, oder so schwermütigen Charakter. Da ging es nach vorne. Und wenn man Kalifornien so im Kopf hat, hat man ja sowieso meistens Beach Boys und Santa Cruz oder L.A. oder Santa Monica im Kopf. Aber der Norden ist ja richtig urig. Es ist viel Wind, es ist sogar relativ kühl. Der Pazifik ist wunderschön und gleichzeitig auch unberechenbar. Die Wälder, also es ist relativ grün sogar. Und interessant, wenn man so darüber spricht, über die Zeit. Und dann fallen einem natürlich viele Dinge ein. Also ich fand auch toll, dass dieses Multikulti, in Anführungsstrichen, hat sehr gut funktioniert. Ich glaube, wir waren, glaube ich, 25 Nationen und wir haben viel erreicht. Man konnte viel lernen und sehr authentisch lernen. Ne? Also es war dieses Crossover, was ja hier viele Köche in Deutschland versuchen, finde ich, funktioniert manchmal deswegen schon nicht, weil sie, ja, wie soll ich sagen, es ist, um ethnische Küche zu kochen, brauchst du auch jemanden, der damit sozusagen groß geworden ist. Und das ist schwierig, finde ich zumindest. Also wenn ich hier manche Köche sehe, wenn die dann erzählen, ja, wir kochen hier asiatisch ist ja eh schon ein ziemlich weites Feld. Also das ist ja, ich koche europäisch. Also ja, was denn jetzt? Also Pizza oder Sauerbraten? Oder? Lächerlich. Aber bei den Köchen manchmal habe ich so das Gefühl, dass sie nur, sag ich mal, sie waren halt 10-mal auf Reisen, haben da was gesehen, fanden das gut und haben das hier gemischt mit irgendwas. Also fair enough, das gehört auch dazu, ist ein kreativer Prozess. Aber in Amerika war es halt sehr authentisch, weil du hattest eben Japaner in der Küche oder du hattest eine Vietnamesin in der Küche, die sind damit groß geworden mit diesen Produkten, die konnten damit super umgehen. Wir hatten Italiener, wir hatten Franzosen, Spanier, Deutsche, so wie mich natürlich und alles Mögliche. Und das ist eben etwas, was diese Zeit, glaube ich, sehr spannend gemacht hat.
Eine der spannendsten Dinge ist es, Wein mit Speisen zu kombinieren. Und ich finde es immer sehr interessant, das zuerst geschmacklich imaginär zu durchlaufen. Also, dass man sich einen Wein vorstellt zu einem Gericht, was gegeben ist oder umgedreht und versucht, das miteinander gedanklich zu kombinieren. Und wenn man es dann probiert, hat man nicht selten richtig große Überraschungen. Eine der Überraschungen, wo ich es mir nicht vorstellen konnte, und was ich dann beim Probieren als regelrecht beeindruckend empfand. Und darauf komme ich, weil Hendrik gerade über asiatische oder Crossover-Küche erzählt hat, war die Kombination von asiatischer Küche und Sherry. Ein leichtes, wenn man das einmal probieren möchte, dann kann man so einen ganz einfachen Klassiker nehmen, wie Ente süß-sauer. Einfach dieses Spiel von Süße und Säure, diesem fleischigen Charakter. Und dazu würde ich einen Sherry aus dem Hause Emilio Lustau, ein Amontillado, Los Ascos. Warum einen Amontillado? Im Prinzip, weil wenn ich mit geschmackvollen Speiseelementen arbeite, dann brauche ich einen Wein, der sehr viel Tiefe hat, der Kraft hat, der eine ganz spannende Würze hat. Und der Amontillado ist die eigentlich körperreichste, die geschmacksintensivste Fino-Variante. Fino ist nichts anderes als so ein ganz klassischer, knochentrockener Sherry mit einer relativ hellgelben, goldgelben Farbe, mit diesem typischen Mandelaroma. Ein Sherry, den man relativ jung trinken kann, dessen Trauben zumeist von den etwas tiefer gelegenen, kühleren Anbauflächen stammen. Und der, und das macht einen Fino so besonders und unter einer recht dicken Florschicht, ohne oxidativen Einfluss, ausreift. Der Alkoholgehalt eines normalen Finos liegt zwischen 15 und 18 Volumenprozent. Und Fino ist der oder ist die Vorstufe sowohl eines Amontillado als auch ein Palo Cortado. Und durch das Aufspritten von über 16 Volumenprozent oder durch den Verschnitt mit einem alten Fino stirbt genau diese Florhefe ab. Und der Amontillado kann in der Folge eine Oxidationsphase durchlaufen. Erfolgt die Reife zwischen 12 und 15 Jahren, wird er Fino Amontillado genannt. Nach 15 Jahren heißt er Amontillado. Natürlich verändert sich die Farbe und wird je nach Alter dunkelgold bis hellbraun. Gelegentlich sogar so ganz leicht ins Schwarzbräunliche gehend. Das Aroma erinnert nicht mehr so an zarte Mandeln, sondern schon an kräftige Haselnüsse, an Honig, an getrocknete Früchte. Und in der Regel ist ein echter Amontillado richtig knochentrocken. Und damit ist er nicht nur unfassbar trinkfreudig, animierend, lebendig, trotzdem gehaltvoll, intensiv, opulent, sondern er kann auch die gesamte und große und weite Welt der asiatischen Küche, sei es, dass wir ins Thailändische, manchmal sogar zum Sushi, ist so ein Amontillado eine richtige Offenbarung. Man nimmt ihn mehr als Würzmittel, als wirklich als Begleitgetränk. Ente süß-sauer haben wir gerade gesagt, sogar ins Indische. Also es ist ein Alleskönner und damit eine tolle Herausforderung. Ja, zumindest wenn man einen sehr hochklassigen, einen typischen, einen besonderen Amontillado hat. Wahrscheinlich so ein wie aus dem Hause Emilio Lustau. Ein spannendes Sherry-Weingut. Das spanische Sherryhaus Emilio Lustau liegt in der Stadt Jerez. Es wurde 1896 von José Ruiz Bendejo y Villan unter dem Namen Finca Nuestra Señora de la Espanza gegründet. Damals wurden die Sherrys noch an die großen Bodegas weiterverkauft. Im Jahre 1940 übersiedelte sein Schwiegersohn Emilio Lustau Ortega in Gebäude, die einst ein Teil der maurischen Stadtbefestigung von Jerez waren, und begann damit selber seinen Sherry zu exportieren. Unter dessen Nachfolger Rafael Balao wurde die Bodega zu einer der innovativsten, die unter anderem auch Klassiker wie den East Indian Solera wiederbelebte. Die Weinberge, die in 2DO-Bereichen Jerez und Manzanilla, umfassen 170 Hektar Rebfläche. Von Lustau wurde die Gepflogenheit eingeführt, Sherrys von anderen kleinen Sherry-Produzenten fassweise zu kaufen und diese auf Vorrat zu lagern und dann unverschnitten in Original in Flaschen abzufüllen. Solche Produkte werden als Alma Sinister bezeichnet. Ein schöner Gedanke, mit dem gehe ich gleich mal zurück ins Gespräch und zu Hendrik.
Und wirtschaftlich ging es ja auch eher nur noch nach oben. Es war ja noch nicht so, dass Napa Valley war dabei, gerade erst eine richtige Destination zu werden.
Sich auch zu finden, auch weinmäßig zu finden.
Genau. Ja, stimmt.
Also es, hatte man ja hier noch gar nicht präsent, was dort schon an Weinen teilweise produziert wurde, die teilweise großartig sind und dann noch nicht mal jetzt die aus den großen Verkostungen, sondern auch in der Breite. Das Ganze kommerziell auch zu definieren, was ich dann teilweise sehr interessant fand, auch diese Hideaways aufzubauen, wo die Leute halt aus dem Silicon oder aus San Francisco eben dorthin kamen. Also es war eine tolle Entwicklungszeit, die dort.
Ich war ja, wie gesagt, Ende 80er, Anfang 90er da und dann auch immer wieder. Aber ich habe auch den Niedergang gesehen. Und zwar nicht den Niedergang in Qualität, weil das wäre falsch. Aber es kam immer mehr Kohle rein. Und es wurde immer perfider und es wurde immer mehr höher, schneller, weiter das Prinzip angewandt. Und diese alten Familien, die dort sozusagen dieses Geschäft ja nach der Prohibition, Prohibition war zwar erst in den 30er Jahren, aber das hat lange gedauert, bis der kalifornische Weinbau ja überhaupt auf die Beine kam. So in den 60er, 70er Jahren mit Mondavi zum Beispiel fängt das an, der wird ja gern genannt.
Und Charles Krug.
Charles Krug, genau. Da waren ja noch ein paar andere dabei, darf man nicht vergessen, so Montebello oder Chateau Montelina und wie sie alle heißen. Und dann kamen ja die sozusagen jetzt mit viel Geld da rein und dann anfingen nur drei Parzellen sozusagen aus einem großen Weinberg sich rauszuselektieren und den dann in 100% neues Holz oder 200% neues Holz. Und die Leute, ja, wie soll ich sagen, so sensationslüsternd. Das ist, glaube ich, der Nachteil auch ein bisschen an den USA. Das ist so ein bisschen dieses Hollywood-Syndrom, was sie da haben. Es musste noch immer höher, schneller weitergehen und die Preise wurden immer perfider und teurer. Und heute würde ich sagen, wir haben viele Weine in Amerika, die kosten einfach unfassbar viel Geld. Aber mir fehlt da so ein bisschen manchmal Heart and Soul drin. Und mir ist es dann manchmal ein bisschen zu drüber. Wobei, es gibt auch wieder eine Gegenbewegung.
Finde ich ganz krass im Augenblick, dass Kalifornien eine ganz extrem, empfinde ich so, Gegenbewegung. Also es gibt verschiedene Wellen, die dort immer mitgenommen werden und dann aber auch intensiv ausgelebt werden. Absolut. Also sei es diese genau. Lone Ranger-Bewegung damals, also nach der Cab Chardonnay-Bewegung, genau. die dann in der Central Coast ganz, ganz extrem passiert, diese biodynamische Richtung, die relativ schnell und weit vor Europa aufgenommen wurde und dort ist natürlich auch leichter teilweise von den klimatischen Bedingungen. Und auch diese Natural-Richtung, die dort ganz klar und in Richtung Mineralität, in Richtung Authentizität und auch wahrscheinlich ist das auch so eine Art der Selbstfindung, wie.
Absolut, gehört auch dazu. Und also wir sind ja mit Wein am Limit, sind wir ja auch Teil genau davon. Und dann habe ich auch wieder Spaß gehabt an den kalifornischen Wein, als ich das erste Mal Arno Roberts im Glas hatte. Das war in Südafrika bei einem Trip. Da habe ich ein paar Freunde besucht. Wir importieren ja auch Wein aus Südafrika. Und dann hatte ich Arno Roberts im Glas und diesen Chardonnay und habe gedacht, wow, das schmeckt mir wieder richtig gut. Das ist nicht so ein zugeholzter, mächtiger Masturbations-Chardonnay, sondern hey, das ist richtig elegant fein. Und seit über 10 Jahren arbeiten wir mit den Jungs und die werden natürlich von Jahr zu Jahr immer besser und kriegen jetzt auch ihre Merits. Ne? Und jetzt haben sie ja gerade erst für ihren Syrah, 100 Punkte bei Winness bekommen. Naja, Punkte kann man auch lange drüber reden, aber es ist auf jeden Fall eine Anerkennung. Und wenn ich überlege, als ich irgendwie in den 90ern mit irgendeinem Winzer durch diese Weinberge von Occidental gefahren bin, die damals gerade erst angepflanzt wurden, oder aus dieser Ecke kommen, also sprich ganz nah am Pazifik. Da hat er gesagt, das ist alles Geld, verbranntes Geld hier. Hier wird nie Wein wachsen. Mhm. Und da kommen heute die besten Weine her von Kalifornien. Also das ist das Spannende wieder an Kalifornien. Das dreht sich, das ist schnell und das ist dynamisch. Und was interessiert mich? Der Blödsinn, den ich gerade erst erzählt habe. Und deswegen ist auch Kalifornien speziell von den Überseeländern auch nochmal deswegen so interessant, weil das eine unfassbar dynamische Weinszene hat, plus Kulinarik und eben auch diese Vielfalt bietet.
Bist du kein Punktefreund, weil du das mehr oder weniger gerade, ich sag mal, abgetan hast? Oder ich denke, so wie du es gesagt hast, es ist eine Form der Anerkennung. Ja. So wie du ja auch eigentlich nahezu jeden Preis zum 50. Mal dann irgendwo gewonnen hast. Wenn man nicht danach strebt, sondern es mitnimmt, ist ja auch eine Form der Anerkennung. Und ich halte relativ viele Bewertungsebenen von den mehr oder weniger eingeschworenen Weinführern oder Tester oder Bewerter schon für greifbar. Man muss sie nur greifen können oder definieren können. Also ein Parker hat für mich eine ganz, ganz klare Definition in seinem Geschmack und die Punkte sind, finde ich, durchaus immer gerechtfertigt, aber es sagt nicht automatisch, dass es ein guter Wein ist, sondern dass dieser Geschmack damit definiert wird. Und so hat jeder Führer mehr oder weniger, außer die pauschal 100 Punkte geben, seine Definition.
Also ich glaube, nee, da hast du mich dann missverstanden. Also ich bin, was Punkte angeht, bin ich auch dafür. Sogar, weil eine Branche braucht Kritiker. Und man muss nur wissen, eben, wofür steht der Kritiker. Und Winness zum Beispiel hat einen anderen Fokus als Parker oder vielleicht der Wine Spectator oder der Decanter oder Weinforen aus Deutschland wie Wein Plus oder Falstaff. Also ich will damit nur sagen, es hängt sehr, sehr stark davon ab, welche Publikation man ist. Da, an der Stelle, glaube ich, sind wir uns sogar einig, dass wir sagen, man muss bewerten, also wer ist der Verkoster? Und bei Parker, muss ich sagen, gibt es, glaube ich, 8 oder 9 Verkoster. Es gibt einige von den Verkostern, die finde ich besser und andere gefallen mir nicht so gut. Weil auch innerhalb der Verkoster gibt es großes Gefälle von Präferenzen. Also ein Verkoster steht für mich für eine Meinung. Und wenn er das richtig gut macht, das ist doch super, ist doch total hilfreich. Hilft er beim Navigieren durch diese Weinwelt? Nee, ich meinte eher, dass bei den Punkten das Problem ist, dass viele Kunden sich dann nicht richtig damit auseinandersetzen und sozusagen nur auf diese Punkte gehen. Das sind ja sozusagen wie internationale Blutchips dann gehandelt. Also sobald du ja 99, 100 Punkte hast, ist eigentlich relativ einfach, die Sachen zu verkaufen. Aber es gibt eben auch richtig gute Weine mit 90 oder 89 Punkten. Aber da muss man den Text halt lesen. Und da muss man ein bisschen tiefer einsteigen. Und ich finde deswegen, das ist die einzige, ja, das ist erstmal der Pferdefuß oder die Achillesferse, nicht Pferdefuß, die Achillesferse bei den Bewertungen ist, dass Menschen trotzdem sehr unterschiedlich wahrnehmen. Und wir nehmen jetzt hier die Meinung eines absoluten Experten wahr, die aber vielleicht mit meiner eigenen Lebenswirklichkeit nicht immer was zu tun hat. Aber Und das finde ich wieder gut. Man kann das ja akzeptieren. Man kann sagen, hey, super, toll, dass du das schön findest, aber ich mag was anderes. Mhm. Und ich glaube, wir müssen die Verbraucher viel selbstständiger machen in ihrer Wahrnehmung. Dann, finde ich, sind die Punkte sogar wieder sehr hilfreich. Und kann man sagen, okay, wie sieht der das denn? Ah, der sieht das so. Okay, so sehe ich das nicht. Aber es ist halt nichts Absolutes. Und die Leute machen einen absoluten Wert daraus. Und insbesondere der Handel, weil viele Händler, sag ich mal, kennen nur die Werte, Punkte und Preis. Vielleicht dann auch noch so Streichpreis und andere Dinge. Aber eben nicht, was ist der Wein wirklich? Was stellt der Wein dar oder was ist der Wein wert? Und deswegen glaube ich, an der Stelle sind Punkte manchmal einfach nur so ein Trademark und man muss da tiefer einsteigen.
Hm. Wie kannst du deinen Geschmack beschreiben? Also den du beim Wein hast, wonach du suchst, was du, wonach du Wein definierst, vielleicht auch nicht einen guten Wein, sondern wo du sagst, das ist mein Geschmacksideal. Jetzt losgelöst von interessant und das Ganze, sondern...
Ja, also auch wenn natürlich man immer Wortfindungsschwierigkeiten hat und versucht, das Richtige zu finden, aber ich finde Weine mit Soul, also mit anderen Worten, Charakter haben. Wir haben gestern, weil wir gerade über Kalifornien sprechen, wir haben ein Sauvignon Blanc getrunken aus einem Weingarten 700 Meter hoch aus Kalifornien von den besagten Arno Roberts Leuten. Das ist der zweite Jahrgang davon. Ascona Vineyard und das Ding hatte eine tolle Säure, das war frisch, das hatte mineralische Kühle am Gaumen, das war zupackend an den Seitenrändern des Gaumens, also wir sprechen ja von der Phenolik ein bisschen, hatte so grüne, pfeffrige, würzige Noten, war aber komplett reif, war nicht mit Holz zugekleistert, also war ausbalanciert, war austariert, war reine Lebensfreude. Vielleicht würde ich sagen, ich mag Weine, die eine positive, gute Energie haben, die gibt es übrigens in Bordeaux, die gibt es im Naturweinbereich, die gibt es beim Orange, die gibt es bei der Amphore, die gibt es bei Kalifornien, die gibt es bei Frankreich, Italien, Deutschland und so weiter. Das ist also etwas, das kann ein Winzer nur dann erreichen, meistens wenn er im Einklang mit sich und dem Flecken Land, den er da bewirtschaftet, erreichen. Und dann gibt es trotzdem sehr, sehr gute Plagiate aus der Industrie. Mhm. Aber ich hatte neulich einen Doppio Passo seit langem probiert, mal weil das mich auch interessierte und verkostet und ich war erschrocken, wie gut der war. Mhm. Ja, also das war also gut, so aus kommerzieller Sicht, für mich total uninteressant, weil hatte eben nicht Heart and Soul, hatte genau eben alle diese Sachen, von denen ich gesprochen habe, hat er nicht gehabt, aber er hat genau das bedient, was viele Leute eben auch im Wein suchen. Süße, schweren Alkohol, kräftiges Holzaroma, ob das überhaupt vom Holz kam bei dem Wein, weiß ich nicht, wahrscheinlich in der Kategorie, das ist ja so ein 6-7-Euro-Wein, da, ich sag mal, wird ja die Klaviatur der Industrie, wird ja rausgeholt für alles Mögliche. Die machen da ein sehr gutes konfektioniertes Produkt, das man vielleicht vergleichen kann mit irgendeiner komischen Schokolade, die entweder handgeschöpft ist oder eben die an der Tanke gekauft. Mhm. Ja, und das war, aber die an der Tanke, natürlich kaufe ich mir auch ab und zu mal eine Schokolade oder irgendwelche Sachen. Und oder ich esse es zwar nicht, oder hier so Bounty Nuts und wie das alles heißt, oder Snickers oder so. Das schmeckt den Leuten ja. Mhm. Und das ist ja bei Wein genau das Gleiche. Mhm. Und die guten Sachen, die muss man sich erarbeiten. Und das zeichnet einen guten Wein aus. Mhm. Das ist einfach, dass der mehr zu bieten hat als nur Belanglosigkeit. Jetzt frag mal, wie komme ich da hin als normaler Mensch? Verkosten, verkosten, verkosten. Also der Gaumen ist wie ein Muskel. Anstatt in die Muckibude zu gehen, häufiger mal ein Glas Wein trinken und dann auch den Wein bedachtsam konsumieren. Und daraus entsteht dann auch für sich selber eigentlich so die erste Wertschöpfung. Mit anderen Worten, Wertschöpfung heißt hier, mehr Genuss, mehr Freude zu haben, mehr wiederzuerkennen. Das ist eigentlich das, was einen auch jung hält bei dieser ganzen Sache und auch diese Neugier antreibt. Ja? Also deswegen gibt es nicht den Wein, weil mein Geschmack hat sich in den letzten 25 Jahren natürlich stark geändert.
Hast du, oder vielleicht darf ich darauf noch mal eingehen, ein Winzer hatte mir mal so einen ganz interessanten Gedanken mit auf den Weg gegeben und sagte, man braucht einen Wein fast nicht schmecken, man fühlt, ob er einem gut tut. Das und das fand gesagt. Ich einen sehr interessanten Ansatz, einen sehr interessanten Gedanken letztlich dabei. Und dass man halt so ein bisschen mehr auf sich hört, in sich selber hineinhört. Die Frage ist immer, wie weit kann man sich runtergradieren? Also was wäre für, hast du einen Alltagswein? Also hast du einen ganz einfachen Wein, den du sagst, wenn ich nicht nachdenken möchte? Oder ist das dann auch wieder etwas ganz Besonderes, dass du sagst, wenn ich trinke, dann schon und klasse?
Also ein, so dieses Klassische, dass ich 60 Flaschen von einem Wein zu Hause habe, von einer Sorte, den man dann trinkt, wenn sozusagen von Montags bis Freitags oder sowas, das habe ich nicht. Also das hat aber viele Gründe. Das liegt schon mal erstmal A darin begründet, dass ich Weinhändler bin. Mit anderen Worten, es ist immer Wein im Haus, ich habe immer was zu probieren. Also deswegen meistens erschließt oder kommt diese Frage erst gar nicht auf. Und es gibt aber eine ganze Menge Weine bei uns jetzt auch, die ich im Programm habe, die ich mir als Alltagsweine vorstellen könnte. Wir haben zum Beispiel Alvarinho aus Portugal, Soalero. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es doch eigentlich das Spannende beim Wein, häufiger auch immer wieder mal zu probieren. Aber viele Leute brauchen geschmackliche Komfortzone und deswegen brauchen sie dann sozusagen ihren sogenannten Alltagswein. Da wissen sie ungefähr, was sie erwartet.
Und wie weit darf man preislich runtergehen?
Das ist völlig egal. Also man könnte bei mir bis auf 2 Euro runtergehen. Also das wäre wirklich egal. Aber meistens finde ich darin wirklich gar nichts. Das hat aber nichts mit dem Preis an sich zu tun. Das hat eher was damit zu tun, dass man für 2 Euro meistens ja auch gar nichts Anständiges herstellen kann. Oder für 3 oder 4 Euro. Ja. Was kann man denn dafür herstellen? Da ist,
dann also selbst klimatisch bevorteilten Regionen, wie teilweise Spanien oder sonstiges, wo du bei weitem nicht so viel Aufwand leben musst, ist schon eine Grenze. Ich denke, 5 Euro kann man, 7 Euro vielleicht.
Ich kann es also nicht genau an einem Preispunkt festhalten, aber ich glaube, zwischen 5 bis 10 Euro würde ich immer noch Weine finden, die mir gefallen.
Ja, durchaus. Zum Feiern, was empfiehlst du da? Also kann man grundsätzlich mit Wein gut feiern oder ist es eine Missachtung dieses eigentlich, was du hier konsumierst, Handwerksproduktes oder spricht da aus dir der Händler, der sagt, na klar, logisch, feiern los.
Natürlich, Wein, hatten wir ja gesagt am Anfang, Wein ist das Social Lubricant. Es ist halt die Frage, was macht Sinn auf einer Feier? Das hängt sehr stark von den Gästen ab. Das hängt sehr stark davon ab, wie die Feier organisiert ist. Ja, also für eine Gartenparty brauche ich was anderes als für ein Gänseessen. Da geht es ja schon mal los. Gleichzeitig würde ich sagen, sollten bei Feiern meistens hat man ja doch sehr unterschiedliche Menschen anwesend. Und der eine hat einen hohen Anspruch und der andere hat gar keinen Anspruch und manche haben sogar einen geringeren Anspruch. Und irgendetwas zu finden, was so in der Mitte ankommt, wo sich alle gut aufgehoben fühlen mit, also wo der vielleicht sagt, ich trinke gar keinen Wein, aber das schmeckt mir, oder der ganz oben sagt, oh wow, wusste gar nicht, dass es so einen tollen Wein zu so einem Preis gibt, oder dass es ne, so ein toller Wein ist, der mir gefällt, obwohl er gar nicht so exquisit oder so eklektik ist, oh, das ist doch super. Also sowas zu finden ist aber eine Kunst. Das ist gar nicht so einfach, aber das gibt es natürlich.
Und sollte man dann die Grenzen nach oben wahren, dass man sagt, okay, das ist zu schade, der Wein ist zu schade für die Party? Oder? Zu
schade ist erstmal gar nichts, finde ich. Also das hat was mit Wertschätzung zu tun. Aber ich würde sagen, also die ganz, ganz wertvollen oder berühmten Weine dieser Welt, die sind teilweise wirklich nicht dazu gemacht, dass man sie bei einer Party trinkt. Die trinkt man zu einem Essen, mit Freunden, mit Herzensmenschen oder auch mit Kollegen. Auch mit Wertschätzung hat das was zu tun. Weil diese Weine brauchen Zeit. Und diese Zeit muss man ihnen auch geben. Und da die Zeit hat man auf einer Feier aber nicht. Da muss man die Zeit anderen Menschen geben.
Und das ist der Wein das Begleitelement.
Genau.
Das Ganze untermalt und vielleicht sogar harmonisiert oder dem Ganzen einen gewissen Rahmen gibt. Und manchmal ist da mehr, weniger in dem Sinne.
Genau.
Und,
aber nicht unbedingt immer günstiger. Also ich finde es nicht schön, wenn man irgendwo eingeladen ist und die Leute machen sich gar keine Gedanken. Also ich finde schon, das ist ein total wichtiges Thema, dass man irgendwie was findet oder dass man etwas findet, wohinter man auch steht als Gastgeber.
Ja. Woran sollte man sich orientieren? Am größtmöglichen oder am kleinstmöglichen Faktor? Also an dem, der den einfachsten oder den anspruchsvollsten Geschmack hat? Oder soll man das einfach als Geschenk an seine Gäste betrachten, dass man sagt, ich habe den Wein nach meinem Geschmack für euch ausgesucht und ich hoffe, ihr könnt euch damit oder ich mache euch damit eine Freude, so als würde ich Blumen dann irgendwo schenken. Hast du eine Lieblingsblume?
Also ganz kurz, also zur Lieblingsblume komme ich sofort, aber
Bianca.
So auch. Bianca ist ein Blumenstrauß, das ist keine einzelne, du hast es eigentlich schon gerade gesagt, das finde ich sehr gut, genau das ist es, der Wein sollte Ausdruck von Wertschätzung sein gegenüber seinen Gästen. Ich kenne wirklich Gastgeber, die geben sich sehr, sehr wenig Mühe und man merkt es sofort, finde ich irgendwie jetzt. Nicht jeder vielleicht merkt es, aber ich gehöre natürlich zu den Menschen, die das mitbekommen. Das hat auch was Entlarvendes manchmal, gerade dieser Moment. Und meine Lieblingsblume, Strelitzien, Bird of Paradise.
Wow.
Color Lilies mochte ich auch früher immer sehr, sehr gerne.
Ja. Bist du blumenaffin?
Nee.
Oder eher weniger?
Ich mag sehr gerne. Ich bin am Wochenende sehr, sehr viel im Garten. Und
du hast einen Garten?
Ja.
Ah, cool.
Garten. Ja.
Draußen im alten Land.
So, nicht im alten Land, in der Richtung Mecklenburg-Vorpommern.
Ach.
Und ich liebe das. Also echt mit den Händen im Dreck zu fühlen und irgendwie zu sehen, dass es wieder wächst. Und das auch, ich finde es total schön für mich als Mensch, dass ich teilhaben darf an den Jahreszeiten. Also Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, das alles. Das kriegst du nur mit, wenn du dich mit einem Garten sozusagen auseinandersetzt.
Ich finde das irre, mir geht es genauso. Also wir haben auch einen Garten. Und ich fühle mich da manchmal wie so ein Winzer. Wenn man probiert da etwas und dann werden, keine Ahnung, die Karotten dies Jahr nichts. Und dann sagt man halt, mache ich vielleicht nächstes Jahr und dann wird's besser. Und dann überlegt man sich, eigentlich habe ich ja jetzt nur noch bewusst 20 oder 30 Chancen, weil 20 oder 30 Jahre, bis ich irgendwann greis bin und dann wahrscheinlich mit dem Rollator da runter huschen muss, noch die Chance, die Karotten nach meinem Ideal mehr oder weniger anzupflanzen. Und Gantenbein sagte es damals zu mir, er sagte, eigentlich ist es richtig scheiße. Weil wir haben ein Leben Zeit, um Wein machen zu lernen. Und eigentlich bräuchten wir ein zweites Leben, um das zu perfektionieren oder um das einfach nach unseren Wünschen dann auch zu genießen in der Form. Das hat mir der Garten dann irgendwo gelehrt. Also in der Tat der Garten, diese begrenzte Zeit.
Und ja, das ist genau. Ich glaube auch, dass für viele Winzer, die denken in anderen Zyklen, die haben einmal im Jahr, manche so diese Flying Winemakers, gibt es ja auch noch. Ist, glaube ich, nicht mehr ganz so fashionable wie früher. Ist eher schon so ein bisschen peinlich, so Flugscham etc.
Ja, das ist auch, aber eben auch wegen der Globalität des Geschmacks. Also auch, ist das auch so ein bisschen.
Kommt noch hinzu.
Gibt es bei dir Grenzen nach oben beim Wein? Also sagst du, ich würde niemals 15.000 Euro für einen Wein oder jetzt losgelöst von Wirtschaftlichkeit oder.
Nein.
Oder da sagst du, sind für mich ethische Grenzen, das sowas für Wein zu
bezahlen. Also die ethischen Grenzen an Geld festzuhalten, finde ich, widerspricht sich sowieso, weil Geld kennt keine Ethik.
Ja,
also guter zumindest Satz. So, wie sie gerade gelebt wird, also von vielen Menschen. Aber ich finde, es sollte, also ich habe bei Wein gar keine Grenzen, aber ich habe schon eine. Ich finde, man sollte nur, oder sage ich mal so, ich würde 20.000 Euro für eine Flasche Wein ausgeben, wenn ich wüsste, dass der Wein mir einen Erkenntnisgewinn bringt. Das gibt's ja. Also es gibt ja Weine, die wirklich was ganz, ganz Besonderes darstellen. Und wenn ich heute jetzt nochmal irgendwo eine Flasche 78er Hermitage La Chapelle, gut gelagert, irgendwo herbekomme, das ist ein Wein von der Rhone, ein berühmter Wein aus verschiedenen Parzellen am Hermitageberg von der Familie Jaboulet, aus einer unglaublich guten Zeit für dieses Haus. Mich würde einfach nur mal interessieren, ob der Wein noch wirklich so großartig ist wie vor 10 Jahren, als ich ihn das letzte Mal getrunken habe. Oder
War das für dich der Nonplusultra-Wein? Ist ja, glaube ich, einer der teuersten Weine, ne? Der in Versteigerung,
ich glaube,
nicht 78, da gibt's, aber ich glaube, der lag bei 16.000, 18.000 Euro.
Mittlerweile, wirklich? Ist das so teuer? Ich also meine, wahrscheinlich meinst du eher den 45er oder den 61er.
Genau, 61, entschuldige, aber naja, gut,
dicht dran. Der ist auch traumhaft.
Halt dein Geburtsjahr, ne?
Danke.
78.
Also deinen Humor möchte ich haben.
Ein Kellner. Ich war Kellner. Also da.
Aber
du warst Kellner,
das stimmt.
Apropos Kellner, du bist denn aus Kalifornien zurück? Und dann Wein oder Koch? Bei einer Sache wurde mir so richtig gewahr, wurde mir so richtig bewusst, welch immense Kraft von einem solchen Meinungsbildner wie Henrik Thoma ausgeht. Und das als er einen Zeitungsartikel verfasste, in dem er erwähnte, wie viele belanglose und unscheinbare Grauburgunder abgefüllt und zuhauf konsumiert werden. Daraus entwickelte sich fast in einem Schneeballsystem ein regelrechtes Grauburgunder-Bashing. Sozialmedial hat jeder, der auch nicht gefragt wurde, seinen Missmut über diese Rebsorte Grauburgunder zum Besten gegeben. Das Interessante dabei war, dass der Grundtenor des Artikels nicht lauten sollte, Grauburgunder sind schlecht, sondern es gibt sehr viel schlechte Grauburgunder und diese greift und versteht man, wenn man ein sehr außergewöhnliches Exemplar im Glas hat, wie zum Beispiel den Pinot Gris, den Grauburgunder aus der Lage Kessel aus dem Hause Schlumberger. Dieser bemerkenswerte Pinot Gris aus der Grand Cru-Lage Kessler, also puren Sandsteinboden und dort aus dem Filetstück in der Mitte der Lage, einem Tal, welches die Trauben vor kalten Nordwinden und kühlen Strömungen schützt, dieser Grauburgunder ist ein Wein, der offenbar eine unfassbar ausdrucksstarke, komplexe, blütengelbe Frucht, Quitten, Mirabellen, Pflaumenaromatik in sich trägt und präsentiert sich am Gaumen herrlich cremig, weich, schmelzig, sowohl als Solist als auch als Speisebegleiter einsetzbar. Sehr beeindruckend ist seine Dichte, seine Lebendigkeit. Er hat eine perfekt eingebundene Säure und ist dementsprechend ein Paradeexemplar für diese Lage, für dieses Weingut, für diese Region. Und eigentlich ist es so schade, dass das Elsass zu selten auf deutschen Weinkarten zu finden ist. Ein Gebiet, das am Fuße der Ostflanke der Vogesen mit seinen 14.500 Hektar von Nord nach Süden auf über 100 Kilometer sich erstreckt, 119 Gemeinden zwischen Straßburg und Mühlhausen leben Wein auf eine ganz einzigartige und faszinierende Art und Weise und vor allem Interpretation. Spannenderweise ist der Streifen mit Weinbergen oft nur 1,5 bis maximal 3 Kilometer breit. Und wie bereits erwähnt, ist es schade, dass viele dieser Weine mit den deutschen Weinen aus Baden oder aus der Pfalz in einen Topf geworfen werden, zu oft verglichen werden und ihre individuelle Charakteristik oft gar nicht berücksichtigt wird. Wenn man jedoch einen solchen Grauburgunder wie aus der Lage Kessler, wie aus dem Hause der Domaine Schlumberger, aus dem Elsass im Glas hat, dann merkt man, dass diese Weine eigentlich unvergleichbar sind. Man muss sie probieren, man muss es erleben und dann hat man wieder eine neue Wahrnehmung, ein neues Gefühl für diese Rebsorte, für Grauburgunder, für Pinot Gris, für das Elsass. Und so werde ich zurück zum Gespräch und vielleicht rede ich mit Hendrik nochmal über diese Grauburgunder-Geschichte.
Ja, dann war es klar. Achso, ja, das waren wir vorher noch. Das war ja so ein, soll ich sagen, das haben wir noch nicht,
bevor wir abgeschweift
sind hier. Genau. Ja, für mich stand das dann fest. Und deswegen war die Sache die: Bleibst du jetzt hier in Amerika? Mhm. Machst du das dort weiter? Und man muss sagen, in der Zeit noch ein bisschen anders. Es gab noch nicht so viel diese Weinschulen und. Es gab zwar schon ein paar Sachen, aber ich habe gesagt, nee, dann gehe ich jetzt auf die Hotelfachschule nach Heidelberg. Die haben einen Sommelier-Kurs angeboten.
Das war damals schon?
Das war der zweite Kurs.
Um die Wendezeit, der zweite Kurs, ah.
Ja, ja, das war 94, 93.
Ja. Kennst du noch Lehrer? Also kennst du noch Namen von Lehrern? Oder?
Ja, natürlich. Hans-Günther Birke natürlich. Der war sehr, sehr gut. Die Marianne Müller, das war damals die Schulleiterin. Und dann gab es einen Herrn Krieg, der kam so von der Kochseite, der hat uns dann die ganzen Kochgeschichten nochmal erzählt. Mhm. Also die Schule war ganz am Anfang. Wir waren auch eine ganz kleine Klasse. Das Interesse natürlich entsprechend gering für so einen exotischen Beruf. Ich glaube, wir sind mit 6 Mann gestartet und 5 davon sind wir dann auch, oder 5 sind geblieben.
Ach, ich glaube, es war eine 2-jährige Ausbildung damals.
Ja, nicht ganz, es war ein Jahr. Okay. Und noch ein halbes Jahr auf dem Weingut, beziehungsweise ein paar Monate, 4 Monate.
Welchem Weingut warst du?
Weingut Johanneshof im Rheingau.
Schön.
Super.
Familie Ese.
Genau.
Nice.
Ganz toll.
Großartig. Und dann mit deinem grad errungenen Abschluss bist du...
Ja, das war ja dann eigentlich nur mal, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also die Praxis und das ganze Verkosten und das über diese Art, den Wein kennenzulernen, ist noch nicht das... Ich hatte das Gefühl, dass man auch eine gewisse Grundlagen braucht in der Theorie.
Ja.
Und ich wollte auch mal sehen, sozusagen mich benchmarken, auch natürlich mit Gleichgesinnten. Also ich hatte unfassbar viel Angst auch vor dieser ganzen Schule, weil ich eben kein Kellner war, wie alle anderen.
Und weil deine letzte Schulkarriere ja nicht die erfolgreichste, laut deiner Schilderung, war.
Bitte?
Weil deine letzte Schulkarriere nicht, oder nicht die engagierteste, nennen wir es so.
Die Schulkarriere nochmal, die steht nochmal außen vor, aber hier kommt jetzt die Karriere als Koch, oder ich hatte ja als Koch gearbeitet. Ich war der einzige Koch in diesem unter diesen ganzen Kellnern.
Ah.
Und die Kellner, und das muss ja wissen, in den 80ern und 90ern waren ja manchmal feiner als die Gäste.
Ja.
Also das
haben sich gegenseitig Trinkgeld gegeben.
Sehr gut. Ja, genau. Und sich selbst auf die Schulter geklopft.
Ja.
Also mit anderen Worten war ich sowieso schon ein bisschen so der Außenseiter in der Klasse. Mhm. Als Koch natürlich, weil als Koch war man natürlich ein ungehobelter Typ. Ja. Meistens der, ja, weil Koch war auch ein Job, der in den 80ern und 90ern nicht besonders angesehen war. Mhm. Zumindest nicht hier in Deutschland. In Amerika war schon ein bisschen was anders. Da hieß ja auch der Kochchef.
Ja.
Und da ging das ja schon los. Und die Wertschätzung für Essen und Trinken, die man nicht in den USA erlebt hatte, die kannte ich so nicht aus meiner Heimat.
Mhm.
Also das muss man sagen, in Deutschland ist für einen Großteil der Bevölkerung Essen Nahrungsaufnahme und auch, ich würde sagen, sogar fast unabhängig vom
Stoffwechsel eigentlich eher.
Oder Stoffwechsel, ja. Und das sogar unabhängig davon. Manche haben einfach gesagt, ich leiste mir ein Luxusrestaurant, weil das Essen da besser ist. Aber ob sie es wirklich wertgeschätzt haben oder ob sie es sich nur leisten konnten,
ja,
das weiß ich nicht. Also ich fand immer, Wertschätzung ist ein schönes Thema. Hm. Schönes Thema für Wein, schönes Thema für andere Menschen, schönes Thema für Gastronomie. Also Dinge,
bewusst wahrzunehmen. Du liebst es auch. Also das schätze ich und wertschätze ich an dir sehr. Du wertschätzt Kollegen, du wertschätzt Winzer, Gäste. Also du bist schon sehr direkt auch in deiner Art, Dinge zu äußern, mhm, aber immer mit einem enormen Grundrespekt vor Menschen oder vor dem anderen oder dem Gegenüber.
Ja, man muss ja nicht mit allem einer Meinung sein.
Ja, nee, gar nicht, überhaupt
nicht. Wobei wir leben in einer Zeit, wo dir deine Meinung, jetzt muss ich aufpassen, da kommt man so komischen, kennt, wenn man so in AfD spricht, wir leben, mhm, in einer Zeit, in der ich nicht sagen, da ich nicht das sagen darf, was ich denke, bin ich überhaupt nicht dabei. Ich kann hier, das ist das Schöne, ich kann hier Gott sei Dank alles sagen.
Ja.
Und nur, man muss halt vorsichtig sein manchmal, wie man es sagt oder wie man es adressiert, weil das eventuell da wieder jemanden verletzt. Auf der anderen Seite, man kann sein ganzes Leben lang nicht nur darauf aufbauen, wie soll ich sagen, darf ich das jetzt sagen, dann ist jetzt jemand beleidigt irgendwo im Pusemuckeldorf, weil ich was gesagt habe, weil der eine andere Meinung hat.
Mhm.
Ich finde es total spannend, wenn Menschen eine andere Meinung haben. Ich höre mir die an und sage, meine ist eine andere. Und damit ist das auch okay.
Mhm.
Also deswegen ist der andere aber für mich weiterhin Gesprächspartner.
Mhm. Warst du dann schon Grenzgänger? Also bist du dann schon Richtung Osten direkt nach der Schule oder gab es da eine Zwischenstation?
Stimmt, ich war ja auch noch in Leipzig.
Ja, du warst einer der Reformatoren dort, der Weinwelt letztlich, in einem der durchaus interessantesten. Ich habe davon immer geträumt, mal in dieses Hotel hinein zu gehen, als ich als kleines Ostkind durch Leipzig ging und da stand ein Rolls-Royce im...
Echt?
Unten in der Lobby drin. Ich fand das so bewundernd. Wie kam halt nicht rein? Also ich war ja da nicht privilegiert. Und das war für mich so dieses Hotel Merkur. Das Nonplusultra eigentlich schlechthin.
Ja.
Und da warst du der erste Zombie? Nee, die hatten auch zu DDR-Zeiten dort einen Zombie, der einer der renommiertesten auch des Landes oder durchaus auch sehr bewandert, auch
in den Westen. Die durften sogar, glaube ich, in den Westen oder die durften sogar in Weinanbaugebiete reisen, glaube ich. Die hatten sogar Sonderprivilegien, ne?
Ja.
Glaube ich.
Und der hat die Schüssel an dich übergegeben.
Der war schon weg. Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, aber der war, ja.
Wir haben ihn im Buch, in diesem Tom-Tom-Buch, haben wir hinten auch mit aufgeführt als kleine Ehrerbietung sozusagen. Aber ja.
Da waren ja einige, da gab es ja auch in Berlin gab es ja auch ein berühmtes Hotel. Den Sommelier habe ich auch kennengelernt.
Ach so,
mal irgendwann. Also diese Ost- oder auch in Kuba habe ich mal jemanden kennengelernt. Also die im Sozialismus waren diese Sommeliers Teil des Konzeptes in diesen Devisenhotels.
Ja,
das ist interessant, was du sagst, weil ich glaube, also wenn man diesen Klotz da sieht in der Leipziger Innenstadt, das heutige Westend, damals Interconti, davor eben
Merkur-Hotel. Komisch, dass ich das noch weiß, dass sich sowas eingeprägt hat. Also
das ist krass. Ja, ist
auch schon 30 Jahre her.
Und das war, also ich finde eigentlich so rückblickend eine total bizarre und wilde Zeit.
Ja.
Und auch eine total spannende Zeit.
Glaube ich.
Für das Thema Wein.
Wann bist du rüber? 90?
Nee, später. 93, 94.
Ich dachte direkt Mauer auf und du erst, der dran geklopft hat und.
Man muss ja fairerweise dazu sagen, dass viele, die dann aus dem Westen in den Osten gingen, muss man aufpassen, aber echt auch zweite Garnitur waren. Ja, also die fand ich, das ist mir aufgefallen, dass viele meiner sozusagen westlichen Kollegen da aufgetreten sind, als wenn sie irgendwie so eine Art neues Herrschaftssystem etablieren wollten, also so imperialistisch. Das war ziemlich dämlich, muss ich sagen, rückblickend, weil, aber Gott sei Dank nicht alle, aber eben doch ausreichend, um anscheinend auch einen Stachel ins Fleisch zu setzen, der ja bis heute anhält, ne? Zumindest, wo das Gefühl der Wertigkeit zwischen beiden, zwischen West und Ost noch nicht so richtig austariert ist. Wobei das für mich in der Gastronomie nicht das, oder nie so das Problem war, weil in der Gastronomie konnte man mit jedem arbeiten, ob aus der Türkei kam der Spüler oder aus Indien
Ich glaube aber, dass das so spitz betrachtet wird, vielleicht ist das meine Ansicht, aber es gibt immer Gefälle, sowohl Ost-West, gibt es auch in nahezu jedem Land, also auch in Frankreich, Italien, aber auch Nord-Süd.
Ja, gibt es natürlich.
Und somit würde ich das vielleicht nicht überstrapazieren, aber damals zu der Zeit, also 93, da war es natürlich nochmal eine andere.
Es war überall spürbar.
Ja, ganz klar. Das glaube ich.
Und trotzdem, ich muss sagen, also rückblickend eine super Zeit gehabt. Tolle Leute
kennengelernt. Wie lange warst du
da? Ja, also vielleicht auch heute noch, aber damals war es klasse und wir waren ja alle so auch neugierig aufeinander. So,
ja.
Wir durften ja, ich kannte vorher auch nur die DDR als Kind, das war ein Land hinter einer Mauer, das waren unsere Feinde mehr oder weniger, zumindest unterstützten sie unsere Feinde, oder zumindest wir waren ja in der englischen Besatzungszone in Zeiten des Kalten Krieges und trotzdem wusste man, das war ja sozusagen unser Land oder beziehungsweise es war mal ein Volk. Und dann dahin zu kommen und ich muss sagen, ich bin da sehr herzlich aufgenommen worden und sehr warm und habe ganz tolle Sachen erlebt. Ob das Kurt Masur war, der regelmäßig vorbeikam und mich immer Meister nannte, dann bin ich immer im
Boot.
Ja, der nannte mich Meister, weil ich war der Weinmeister. Ich war kein Master Sommelier oder so, ich war einfach nur der Weinmaestro, sagte er immer. Das war natürlich ein bisschen, weiß ich nicht, es war so eine Art Humor, aber es war klasse. Und dann sagt er, Maestro, was trinken wir denn? Ja, und dann sage ich natürlich, ich hätte da einen ganz tollen Müller-Thurgau von der Saale Unstrut, vom Weingut Klaus Remo Deckert. Den möchte ich gerne haben, vom Muschelkalkboden.
Ja,
aber der hatte das schon sehr, sehr gut begriffen. Also, dass man früh auf die Leute, die, ich meine, 94, das war, ich glaube, das war der dritte Jahrgang von dem, der war, glaube ich, Dachdecker vorher in seinem Beruf, aber die haben das in der Familie immer Wein gehabt und der schmeckte auch ziemlich gut. Ich mochte den Wein sehr, sehr gern und wir haben das palettenweise da durchgeschoben und die Leute waren neugierig auf das, was da kam. Auch viele Besucher, Leipzig ist natürlich als Messestadt und Musikstadt auch eine interessante Destination gewesen. Also mit anderen Worten kamen auch die Leute aus dem Westen, die wollten natürlich was probieren. Und dann gab es natürlich den berühmten Meißner Wein, Meißner von der Der Rotwein, dem habe ich aber nie richtig getraut. Das war von der Meißner WEG. Das war.
Man muss nicht alles tun im Leben, ne?
Nein, also aber die Leute haben es trotzdem gekauft. Ja,
natürlich auch durch die Regionalität und
hast eine Affinität. Ja, auch aus Solidarität auch.
Ja, das was ja eigentlich schön ist, dieser gelebte Patriotismus und sich dazu zu bekennen, dann auch die Neugierde von den, von den Touristen, die Weine, die dort wachsen, kennenzulernen, was man ja selber auch an den Tag legt, wenn man irgendwo in die Region.
Grauburgunder von Prinz zur Lippe, das war auch einer
der Renner. Seine Hochblütezeit, als Martin Schwarz damals noch Kellermeister war.
Und ich weiß nicht, ob er damals überhaupt schon, ob er damals schon dabei war, weil das ich weiß auch nicht. Meine, der Prinz hätte noch irgendwo in einer ganz einfachen Wohnung in Meißen gelebt und war gerade dabei.
Vielleicht war Martin noch beim Heger, das kann sehr gut sein. Der Heger erinnert sich immer noch sehr, sehr wohlwollend
an Martin Schwarz.
Ja. Aber ich finde, weil du von Kurt Masur das Ganze angefangen hast, ist ein Privileg unserer Branche, so besondere Menschen dann irgendwo kennenzulernen, wenn auch nur für einen Moment oder eben in ihrer Freizeit, wenn sie dann oder wenn sie ein Geschäftsessen haben oder sonstiges, aber man kommt in Kontakt mit Menschen, die man sonst wahrscheinlich nie erreichen würde.
Absolut.
Und da dann ja auch so prägende Persönlichkeiten
wie. In der Auberge du Soleil waren es Hollywood-Stars und andere Magnaten. Und hier waren es jetzt eben diese Leute. Und Kurt Masur hat ja auch nicht nur einen künstlerischen Auftrag gehabt, sondern ja auch einen anderen. Also es ging um Werte und um Erhalt und vor allen Dingen auch, dass die Menschen wieder aufeinander zugehen. Und ich fand das toll. Also wie gesagt, kam dann häufiger so. Wie kommen wir jetzt von diesem Hotel? Ich wollte nur sagen, ja, und das Traurige trotz allem, also was man dann doch mitbekommen hatte, ist so, ich hatte dann irgendwie auch noch ein Zimmer, weil ich musste warten, bis ich irgendwie eine Wohnung kriegte im Hotel. Und das war wohl so ein ehemaliges Abhörzimmer der Stasi.
Ach.
Und da lagen dann noch überall die Kameras und die Kameras wurden auch partiell noch abgebaut. Und natürlich hast du noch diese
ganze. Dort im Hotel.
Ja, gut, das war ja. Also deswegen ist das ja auch eigentlich, glaube ich, für jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, das war ja so irgendwie was Unerreichbares, dieses Haus. und gleichzeitig irgendwie auch eine völlige Blase. Hm. Und auch nicht, eigentlich nicht kein gutes Karma, wenn man das so will, finde ich zumindest. Weil da ging es natürlich, ja, da wurden Feindschaften ausgelebt. Hm. Ja, und gar nicht wertend West oder Ost, sondern also Menschen gegen Menschen, System gegen System. Und dieses Hotel war das Werkzeug ja dazu. Und für die Einheimischen war es total schwer, da reinzugehen. Und dann, als die ersten kamen, dann ja so zaghaft. Und das waren wieder die netten, die wirklich tollen Momente. Das war ein Ärzte-Ehepaar, die ich kennenlernte. Und die, wo ich gemerkt habe, unglaublich warm, nette Menschen, mit denen hatte ich auch jahrelang noch Kontakt. Und so ganz langsam kamen sie dann wieder und eroberten sich das Terrain dort. Mhm. Und das war eigentlich ganz bezaubernd zu sehen. Aber ich glaube, für das Gros der Leute war es trotzdem auch so dieser Klotz, der da in der Stadt ist. So ein, ja, die haben damit gefremdelt, die Menschen, weil sie wussten, was da passierte.
Okay. Und das habt ihr gemerkt? Also dann auch nachträglich?
Naja, wenn man gespürt. Da arbeitet und wenn man dann die Leute kennenlernt, also viele von denen waren ja ehemalige IEMs, hm. Zumindest irgendwie Wasserträger oder zumindest Informanten und. Also schwierig.
Finde ich, aber ist auch eine Zeit, die man nicht vergessen hat oder eben auch ein großer Bestandteil dieser ehemaligen DDR. Ja.
Und die man. Und deswegen war das, mal unabhängig vom Wein, eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Also das, was du sagst, man trifft diese Leute, man lebt in so einem Culture-Clash, der gerade passiert. Und dann habe ich natürlich noch Wein verkauft. Und es war auch die Zeit der Devisenbringer. Und deswegen sagte ich, zweite Garnitur. Ich glaube, da waren viele dabei, die hatten einen dicken Geldbeutel von ihrer Firma, sollten da was machen und haben da gelebt wie die Fürsten.
Für dich aber eine schöne Chance auch, was ich sehr wichtig finde, die großen Weine mal zu probieren.
Das war's.
Oder? Ich glaube, genau. Du hast ja da was Hauptabnehmer oder Hauptverkäufer von Chateau P aus P, oder?
Also wir haben, also Petrus haben wir auch ein paar Mal, also habe ich sogar relativ häufig verkauft. Ja. Ich habe sehr, sehr viel, gerade Bordeaux war ja in der Zeit sehr angesagt, noch bei den klassischen Weintrinkern. Meistens Herren, die dann bestellten und alles Mögliche an großen Weinen immer wieder aufgemacht. Also es ist, natürlich waren das nicht das Gros der Gäste, aber die waren eben auch dabei. Und dass man sowas überhaupt dort verkaufen konnte, das war ja schon irre. Und dann kam sogar noch Robert Mondavi, hat uns besucht. Das hatte unser GM damals organisiert. Und ich kannte Herrn Mondavi oder Robert Mondavi schon aus Kalifornien. Und auch interessant, wie die da reingegangen sind. Das war wieder toll für mich zu sehen, mit dieser kalifornischen Offenheit, wie die auf die Leute zugegangen sind, wie die mit jedem respektvoll umgegangen sind. Da hätte sich der ein oder andere Landsmann von mir vielleicht mal eine Scheibe abschneiden können. Also das bei Wein eben, bei Wein musst du eben auch, kannst nicht nur einen guten Wein machen, musst eben auch auf Menschen zugehen können und musst auch gut sein mit Menschen. Und du musst eine gute Agenda haben.
Oder wenn man es nicht kann, Leute wie dich jetzt als Weinhändler dafür haben, oder, die das Ganze als Sprachrohr nutzen können.
Also so Synchronisierer.
Sozusagen. Genau, und man kann sich dann einfach wunderbar ergänzen, weil nicht jeder ist ein Showman oder ist so ein Showman, wie du es im positiven Sinne bist. Danach bist du ins Jakob?
Und dann bin ich jetzt Jakob. Und da bin ich lange geblieben, genau.
Ja, 10 Jahre oder?
13 sogar.
Wahnsinn, ja. Wow. Und erstaunlich, also was du dort, es gab ja nichts, was du nicht gemacht hast, oder? Also sowohl vom Konzept, von den Ideen damals in der Zeit.
Anderes Pflaster.
Es war ja die anfängliche auch Fernsehzeit, dass du Wein ins Fernsehen gebracht hast, was danach auch nie jemand mehr geschafft hat. Also zusammen mit Christina und Kai Schattner.
Genau, und Katharine Thévenot.
Ah ja, genau. Ja,
die war ja auch dabei. Ja, das war.
Ich glaube, Katharine war dann nur eine Folge und danach wurde es abgesetzt, oder?
Nee, die war sogar, ich glaube sogar fast ein Jahr. Aber,
ach so, okay, dann habe ich das falsch. Das
sind so Details, die ich jetzt auch nicht genau erinnere, aber ich meine, sie war länger.
Okay.
Na, das war, das ist auch interessant. Ich sprach ja von dieser kulinarischen Revolution, die stattgefunden hat. Und das sind ja ganz klar die 90er. Es ging die 80er, glaube ich, ging es los. Aber in den 80ern war in Deutschland, auch im Süden in Deutschland, gab es noch nicht so viele Restaurants. Da gab es den Schwarzen Adler, das Stahlbad in Baden-Baden und so andere klassische Häuser. In Hamburg gab es das für Jahreszeiten, in München gab es das für Jahreszeiten. Ich glaube Aubergine Tantris vielleicht schon, aber Aubergine noch nicht. Oder also mit anderen Worten.
Aubergine war 92, nee, 94.
Da siehst du es.
Ja, genau.
Also dann noch nicht 80er. Also auf jeden Fall. Dann, sag ich mal, war diese kulinarische Revolution war in den 90ern. Und damit ging natürlich dann auch für den Wein vieles weiter, weil klar.
Wurde er greifbarer oder heiliger?
Bitte?
Wurde er greifbarer oder heiliger? Also zum Heiligtum gesprochen oder in die Volksnähe gerückt?
Nee, also ich glaube, die ganze Gastronomie war damals immer noch, Kulinarik war was Besonderes. Das war so, das gönnte man sich mal. Das war auch teuer. Und das, man hat sich dann ja auch schick angezogen und das war stark ritualisiert. Und die Kellner, die Sommeliers waren dann mit Schürzen und mit Tastewein ausgestattet. Und das hat, glaube ich, auch vielen nicht behagt. Manche fanden es total normal, weil sie haben gesagt, das ist in Frankreich oder in Italien, aber vor allen Dingen auch in Frankreich ist das total normal. Aber ich würde mal sagen, die Zeiten waren einfach noch klassischer, die Weine waren klassischer oder auf wenige Gebiete fokussiert, weil die Weinwelt noch gar nicht so am Explodieren war, wie sie das jetzt ja in den letzten 10, 20 Jahren nochmal passiert ist. Also diesen Boost, den hat es noch nicht gegeben. Also tranken die Leute eher entweder ein paar regionale Sachen, so deutsche Rieslinge etc. Und dann natürlich Burgund, Bordeaux, Rhône, dann ein bisschen Kalifornien. Das war's, ne? Das war die Weinwelt sogar, also würde ich sagen, in weiten Teilen.
Was war deine größte und kleinste Weinkarte, die du je hattest?
Ja, im Louis zu Jakob, die.
War die größte?
Das war die größte, ja. Wobei, das finde ich ja groß und deswegen beste Weinkarte, das geht ja, glaube ich.
Hattest du aber mehrfach die Auszeichnung, ne?
Das, ja, wir haben ein, zwei Mal irgendwie, ich glaube, so beim Gummio mal irgendwie beste Weinkarte. Ja.
Sei dahingestellt, aber es ist, wie du vorhin eben auch bei den Punkten sagtest, eine Anerkennung in irgendeiner Form.
Absolut.
Und das ist natürlich auch mal eine oftmals persönliche Betrachtung eines von jemandem, der den Preis
der das gut
verleiht, findet. Der das gut findet. Man darf es halt nicht als Nonplusultra des Ganzen sehen. Und
man selbst ist ja immer sehr kritisch mit sich selbst und fragt sich, habe ich das jetzt wirklich verdient oder würde mir noch was anderes einfallen? Ich glaube, dass es nicht nur die Weinkarte war. Ich glaube, es war auch ein bisschen unser Konzept, weil wir schon anfingen, eben auch griechische Weine und portugiesische Weine draufzunehmen, weil wir gesagt, und in Hamburg ist eben ein tolles Pflaster dafür gewesen.
Ein tolles oder ein schwieriges? Weil ich hätte gedacht, die Hamburger sind so konservativ, dass die eigentlich Bordeaux und Burgund und wenn schon Riesling, aber auf alle Fälle Champagner.
Ja, das war auch sicherlich in der Vergangenheit weitgehend so.
Ja.
Aber man darf ja nicht vergessen, dass Hamburg auch eine Stadt ist, die immer vom internationalen Handel gelebt hat. Mhm. Und auch keine Einflüsse hat jetzt aus direkten so aus Frankreich oder Italien, außer den Franzosen und Italienern, die hier leben, aber jetzt nicht so nah wie im Süddeutschland. Da bist du natürlich viel näher an dieser Lebenskultur auch dran. Mhm. Und auch das Wetter ist ein bisschen anders dort gewesen oder ist es auch. Ja, wobei mittlerweile wird es hier oben auch wärmer. Also mit anderen Worten, glaube ich, dass Hamburg deswegen ein Pflaster war, weil wir hatten hier viele Leute, die weit gereist waren, die viel kannten schon und die auch eigentlich dankbar dafür waren. Und ich bin da sehr unverblümt rangegangen und habe gesagt, jetzt probieren wir mal. Und die Leute haben sich wiedergefunden darin. Mhm. Die haben gesagt, ja, Portugal, ja, das kennen wir. Keine Ahnung, haben wir einen Urlaub schon gemacht. Und so kommt man ins Gespräch. Und dann hatte ich ein paar Sachen kennengelernt, von denen ich meinte, dass sie interessant waren für die Leute. Habe ihnen das vorgeschlagen, es hat ihnen geschmeckt. Sie haben es ihren Freunden erzählt. Und daraus ist echt was Tolles entstanden dann.
Aber warum? Es wäre doch so einfach gewesen, gerade in dieser Zeit Italiener zu verkaufen.
Haben wir ja auch. Ich habe versucht, eine Weinkarte zu machen, die, was auch immer mein Credo war, es gibt ja Leute, die unglaublich gut sind bei Italien oder Frankreich, Spezialisten für ein Land. Ich bin eher ein Generalist. Für mich ist die Welt das Feld, wenn man so will. Ich habe jetzt keinen übertriebenen Nationalismus. Bei mir gibt es nur deutsche Weine oder irgendwie nur Italiener oder die Franzosen sind die Besten. Wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Es gibt überall auf der Welt tolle Sachen, großartige Sachen. Und von daher, und man muss auch vorsichtig sein. Also manche Entwicklungen sind, manchmal sind die Underdogs von gestern die Leader von morgen. Mhm. Also gerade wenn wir jetzt über Griechenland sprechen, ja, meine Fresse, was hat sich da getan in den letzten Jahren? Ich habe mal Assyrtiko getrunken letzte Woche, da fliegt ja das Blech weg. Mhm. Also und ob der jetzt besser oder schlechter als ein Deutscher oder ein Franzose, ist doch völlig egal. Ich vergleiche den mit nichts außer mit sich selbst. Mhm. Und wenn ich das trinke, sage ich, das ist 100% Freude und Spaß.
Mhm. Woher kommt deine Hands-on-Mentalität oder deine Philosophie? Also du vermittelst ja so eine Leichtigkeit, so eine Greifbarkeit, das schon immer, auch zu Jakobs Zeiten, wo es eben ein einfaches gewesen wäre, ins Snobistische zu verfallen, bist du es eigentlich nie und hast das auch immer relativ stark deinem Team vermittelt. Ja. Also hast auch ganz klar deklariert, das bin nicht nur ich, sondern ich habe Leute links und rechts an meiner Seite, die das Ganze intensiv leben. Aber dieses Menschliche, warst du das schon immer oder hast du das in Leipzig oder in Kalifornien mit auf den Weg bekommen oder sind alle Gütersloher so? Oder?
Oha, also die Westfalen gelten ja eher so ein bisschen als verschlossen, ruhig, so ein bisschen wie die Norddeutschen. Also ich glaube einfach, ich bin als Mensch so. Also meine Großmutter hat mir das immer gesagt und Da musste ich häufig dran denken. Also viel, ich glaube, es war immer schon so ein bisschen social. Deine Frage war ja, also die Frage ist sehr, sehr gut, weil...
Also siehst du dich selber so oder ist das von mir eine Fremdbetrachtung?
Nee, ich glaube, das ist richtig betrachtet. Aber ich habe mir lange Zeit gar keine Gedanken darum gemacht. Ich habe eigentlich versucht, immer bei mir selbst zu bleiben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mein Rat an jüngere Menschen. Bleibt mehr bei euch selbst. Schaut ruhig, was die anderen machen, aber schaut nicht auf sie, schaut von mir aus, was sie machen, aber schaut in erster Linie auf euch selbst. Und ihr müsst das finden, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Mhm. Auch selber. Und dann, da bin ich an der Stelle vielleicht auch egoistisch ein bisschen, aber das habe ich für mich auch auf die Fahne geschrieben. Ich wollte mich nicht verstellen. Ich finde das ganz schrecklich, Menschen, die sich verstellen oder was machen, was ihnen nicht gefällt, nur um anderen zu gefallen. Klar ist man als Sommelier auch darauf angewiesen, dass das, was man tut, dass das anderen gefällt. Aber eigentlich, glaube ich, ist der bessere Weg, oder insgesamt ist der bessere Weg, man kommt zu sich selbst und kommt so rüber, wie man ist. Das heißt, man gefällt vielleicht nicht jedem, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die das anerkennen und die das auch spüren.
Hattest du ein Vorbild? Also hattest du mal jemanden, wo du gesagt hast, nicht nur der hat mich beeindruckt, da hat man ja viele, es kann ja zum Beispiel auch Mondavi gewesen sein, aber hast du jemanden ganz aktiv verfolgt, bewundert? Du hast das so ein bisschen gerade außer Kraft gesetzt, aber manchmal ist ja so dieser kleine heimliche Schwarm, den man...
Also es gab einen Sommelier in den USA, aber ich kann nicht sagen, also es gibt bestimmte Sachen, die mir sehr an ihm imponiert haben. Mhm. Du kennst ihn auch und jeder kennt ihn in der Branche, das ist Larry Stone, der damals schon Master Sommelier war, der sozusagen auch dann die Vorlage für mich dazu gab, dass ich das auch werden will. Das hätte ich mir natürlich besser überlegen müssen. Das war dann ein bisschen anstrengender für mich, aber immerhin. Aber das fand ich schon toll. Der hatte ein Restaurant in San Francisco und der hatte damals schon, das war so die Weininstanz der USA oder einer von den großen Pfeilern. Sehr bescheidener Typ, cooler Typ, freundlicher Typ, unglaublich wissend, offen. Tja, wie soll ich sagen? Und Blueprint für viele andere Sommeliers, die entstanden sind oder die dann seinen Weg gefolgt sind. Und der hat mir imponiert. Aber es gab keinen, wo ich sagen kann, es gab eher Menschen immer, die ich kennengelernt habe, die mir sehr imponiert haben. Also so Freunde oder es gab immer wieder Sachen an Menschen, die ich besonders gut fand. Aber es gab jetzt niemanden, der wäre perfekt. Es gibt keinen perfekten Menschen. Mhm. Und deswegen brauche ich auch keinen Hero.
Du warst aber auf der anderen Seite für viele der Hero. Es gibt ja ganz viele, die aus deiner Schule herausgingen. Kannst du jemanden mehr oder weniger namentlich verfolgen?
Da gibt es einige und auf die bin ich auch echt stolz. Ja. Also ich glaube sogar einer der ganz, ganz Großen, der war ja eigentlich auch nur Auszubildender bei uns im Louis C. Jacob, ist der Jan Konecki zum Beispiel gewesen, der dann ja bei Gordon Ramsay lange war in London und dann eine tolle Karriere gemacht hat in England. Oh, dann fällt mir ein, also da waren wirklich einige dabei. Anja Breit zum Beispiel, die dann auch im Ledbury war, die heute wieder in Deutschland arbeitet, auch im Weinhandel. Dann Ina Finn zum Beispiel hat bei uns gearbeitet, die hat hier eine Weinschule in Hamburg.
Auch schon seit vielen Jahren.
Gute Lady, echt gut drauf. Ich müsste jetzt mal überlegen. Da waren aber auch Leute dabei, die leider, glaube ich, heute nicht mehr im Sommelier-Beruf sind, die ich total klasse fand. In Leipzig kennengelernt, René Wippig. Total witziger Typ. Also die Sachsen, wir haben das Thema Osten ja nur so gestreift, da könnte man wahrscheinlich 5 Stunden drüber erzählen, aber der René, das war auch so unverblümt und die Leipziger, die haben so einen lustigen Humor, den habe ich immer geschätzt. Ich fand das irgendwie, die hatten so eine, schwer zu sagen, was man auch in Süddeutschland oder in der Pfalz vielleicht so oder in Baden so ein bisschen hat, so eine gewissen Gleichmut. Und für mich war es total toll, als ich dahin kam. Also ich meine, das war ja nicht immer alles nur Sozialismus und das war ja auch nicht alles nur Adolf Hitler. Da gab es ja auch noch mal eine Zeit davor. Das war ja mal Leipzig, Dresden. Das waren ja die großen kulturellen Städte von Deutschland. Und das hast du wirklich an den Menschen gemerkt, dass das irgendwie ganz tief verbuddelt. Unter ganz, ganz vielen Schichten war das noch zu finden. Und das haben sich wahrscheinlich nicht getraut, das so zu zeigen. Und meine, es ist schwierig, ne, in so einem System groß zu werden, wo man immer das Gefühl hat, es kann sein, dass mich, gerade für das, was ich sage, dass ich dafür Ressentiments ernte.
Hm. Aber ich empfinde es genauso und würde die Menschen als positiv niedlich bezeichnen. Also das ist gar nicht despektierlich, sondern positiv, die haben sowas Niedliches, also was, was Angenehmes dadurch, ja, und was Nettes, also was herzlich Nettes.
Ja, also auf alle Fälle auch sehr herzlich.
Komplett
konform. Und Humor eben, ne? Also im Gegenteil, also als man dann auch von Leipzig nach Hamburg gegangen ist, die Leute hier waren wesentlich straighter, auch barscher und auch härter in gewisser Weise. Mhm. Und natürlich auch anderes Kaliber. Also anderes Kaliber meinte ich, die haben einfach natürlich viel mehr gesehen schon von der Welt, die kannten schon viel mehr, die hatten einen anderen Lebensstandard natürlich. Aber auch das auch wieder, das erdet einen so, wenn man dann dort arbeitet. Also die Leute in Leipzig, die haben sich noch richtig gefreut,
ja,
wenn sie mal was irgendwie entdeckten.
Ja.
Also von daher ist der Sommelier-Beruf sowieso 90% Mensch und 10% Wein.
Aber ich denke, was dich besonders gemacht hat oder was dich immer ausgezeichnet hat, dieses Eins-Weiter-Denken. Also dann auch innerhalb des Jakobs diese Geschichte mit dem Fernsehen, du hast recht viel geschrieben, aber du hattest ja auch eins der allerersten Internetformate in Deutschland. Bist du ein digitaler Typ oder bist du ein analoger Typ, so rein vom Kerngeist? Also bist du jemand, der ein Buch im iPad liest oder möchtest du eine Weinkarte lieber händisch in der Hand halten?
Also ganz klar, was das angeht, total analog. Also lieber ein Buch als ein iPad oder weil das ja auch in gewisser Weise ein Ritual ist. Also ich lese zurzeit ein Buch, ein Krimi, und der liegt bei mir neben dem Bett und jeden Abend lebe ich irgendwie drei Kapitel daraus und ich habe dieses Buch und da drin ist die Karte von demjenigen, der mir das Buch geschenkt hat. Mhm. Das finde ich irgendwie sehr herzlich, sehr warm. Ich denke dann an den Menschen häufig und freue mich irgendwie und denke mir, toll, dass er mir das geschenkt hat, das Buch macht mir Spaß. Ne? Also eine digitale Weinkarte finde ich ganz schrecklich, weil die meisten nicht gut gepflegt sind und auch komisch, das fühlt sich nicht gut an.
Also ich auch das Gefühl, ja.
Oder auch, ich lese auch gerne am Wochenende Zeitungen, am liebsten die Zeit, weil das ist dann echt Quality Time. Und digital aber hilft mir im Leben. Ich glaube auch, dass wir das Digitale weitgehend nicht gut machen in unserer Gesellschaft, weil wir denken, das gilt immer nur dazu da, alles zu optimieren. Hm. Ja, kann die Digitalität auch, also wir sind ja auch ein eher, ich sag mal, digitales Unternehmen, aber wenn hier jemand noch anrufen will, dann möchte ich nicht, dass da ein Robot antwortet, sondern soll ein Mensch antworten. Hm. Und ich finde, da ist irgendwo, da muss man dann auch irgendwie mal abwägen, also digital kann uns bestimmte Dinge erleichtern. Aber wir dürfen uns von der Digitalität nicht die Dinge aus den Händen nehmen lassen. Mhm. Und digital hat ganz, ganz viele Vorteile in der Kommunikation, wie wir miteinander sprechen, wie wir uns informieren, wie wir uns organisieren. Aber trotzdem muss es auch auf der menschlichen Ebene klappen. Mhm. Weil Digitalisierung führt auch in gewisser Form zur Entfremdung, auch von Menschen. Und das würde überhaupt nicht für den Wein sprechen.
Und was man auch gesellschaftlich betrachten kann, finde ich. Also bitte? Was man auch gesellschaftlich betrachten kann. Mhm. Aber einen Kalender hast du eher im Handy oder einen Filofax?
Beides.
Du hast echt so einen Teil noch.
Ja, den habe ich mal von meiner Mutter geschenkt gekriegt und der begleitet mich seit 20 Jahren. Und ich bin auch ein Typ, der hängt sehr an den Dingen.
Ja.
Also ich kann mich so schwer trennen und ich liebe das, da reinzugucken.
Aber kein Messi.
Nee, finde ich, Messi, da bin ich genau das Gegenteil davon. Das finden manche Leute schon, glaube ich, bizarr. Also, ja. Du kannst Bianca fragen oder hier meine Kollegen. Ich hasse Unordnung, aber das hat, glaube ich, was mit meiner Restaurantprägung zu tun.
Ja.
Das kennst du wahrscheinlich selber,
Silvio. Ich war mal ein Zeitungsmessi. Also als ich das erste Mal nach der Zeit in Bergisch Gladbach ausgezogen bin, habe ich zwei große blaue Container mit Fachzeitschriften weggeschmissen. Also wäre ich dann irre. Also ich wusste, ich lese die niemals, aber ich konnte es nicht übers Herz bringen, die wegzuschmeißen oder Bücher wegschmeißen oder so.
Ja,
kann ich überhaupt nicht. Und habe jetzt nach wie vor noch eine riesen Sammlung an Weinbüchern. Was ist dein Lieblingsweinbuch? Liest du Fachliteratur oder?
Klar, logisch. Immer wieder auch was die junge Generation jetzt in Anführungsstrichen, die Next Generation, so mal Terroir und Adiletten oder Ars Toni oder so, das fällt mir natürlich alles in die Hände, gucke ich mir an. Diese Bücher, soll ich mal so sagen, also entsprechend dem Zeitgeist, wenig Text, viel Bilder und Leute finden das halt geil, die feiern das, ne? Aber gehaltvolle Bücher finde ich natürlich interessant und es gibt ein sehr, sehr lustiges Buch, was mich sehr inspiriert hat, ganz kleines Buch, The Wine Arranger von Willy Glückstern oder Glückstern in New York, ein Weinhändler, der ja sehr auch schon wenig Text, sehr zusammenfassend, aber sehr kulinarisch über seine Liebe zu Gamay und zu Food-Friendly Wines und so dieses New Yorker, ja, also diese Komplexität der New Yorker Gastronomie, wo du ja alles kriegst und dann wieder versuchst, die richtigen Weine zu matchen und so. Und die Weine einfach sehr, sehr schön und locker und gut beschreibt, also so als Guideline. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, dieses Buch. Aber jedes Mal, wenn ich da reingucke, finde ich immer irgendwie was Neues oder finde es wieder, buddel es wieder aus. Mhm. Und einen riesen Respekt habe ich vor dem Oxford Wine Companion von Jancis Robinson. Was ich
ja, das ist eine Person finde. Geschrieben hat. Ne? Da, also,
ob sie das alles selbst, ich glaube, sie hatte sehr, sehr gute Contributors. Das ist das Gleiche ja auch mit Hugh Johnson. Ja. Das sind dann Galionsfiguren, die meistens aber ein sehr, sehr gutes Team hatten. Mhm. Da wären wir wieder bei Team, ne? Deswegen. Aber einer erntet in dem Fall dann die Laurels und am Ende muss man auch sagen, wahrscheinlich zu Recht, weil sie sind diejenigen, die es gemacht haben, die dafür stehen. Aber man sollte auch bereit sein, abzugeben. Das ändert sich auch, glaube ich, gerade so ein bisschen in der Gesellschaft.
Ja, glaube ich auch, ja.
Dieses Weinikonen oder, also ich glaube schon, es braucht Leute, die gute Botschaften bringen, aber diese total eigensinnigen Mimimi-Typen tue ich mich auch schwer mit.
Wenn du 2 Stunden Zeit hast, lieber einen Film oder lieber ein Buch?
2 Stunden? Dann wahrscheinlich mal einen Film.
Ja?
Ja.
Bist du eher Filmtyp? Also
ich gucke gern mal so einen Film zwischendurch, so, ja. Das finde ich klasse. Oder gibt ja auch tolle Serien. Also das muss ich sagen, also nicht so gerne, was es so im Fernsehen so insgesamt gibt. Lieber gerne mal auf Apple TV oder Netflix, weil dann kuratiere ich, weil im Fernsehen, wenn man in die normalen Programme geht, dann meistens gleitet man in irgendeinen Scheiß rein, der einen wirklich überhaupt nicht interessiert.
Ja, auch ist es nicht irre, wie sich das gewandelt hat? Also war vor 10 Jahren nicht vorstellbar, dass du sagst, ich möchte jetzt um 19.36 Uhr einen Film gucken. Und dann streamst du ihn einfach. Also es ist genau. Also so unvorstellbar, da denke ich manchmal zurück, dass also sich so viele Dinge so gewandelt, also dass es Spotify gibt, dass man keine CD-Sammlung mehr braucht und dass man...
Absolut.
Also das finde ich irre. Aber wenn du einen Film guckst, kannst du dazu Wein trinken oder passt das nicht?
Klar.
Ja, weil du vorhin Ruhe sagtest und ist es auch für dich eine Art der Ruhe, wo du...
Ja, sicher. Also irgendwie dann da sitzen, ein Glas Wein trinken noch oder so. Vielleicht sogar irgendwie ein paar Häppchen, irgendwie ein paar Salami, Käse, irgendwas. Irgendwas so Fingerfood oder so. Why not?
Aber was kann man mit Wein nicht machen? Also was darf man mit Wein nicht mitmachen? Was gehört sich nicht, wie man so schön sagt? Was würdest du nicht mit Wein machen? Würdest du
ja,
Schorle, Cola, Tralala, Eiswürfel? Schorle trinke ich nie.
Eiswürfel mache ich auch nie.
Aber findest du es beschämt, wenn es jemand macht oder gönnst du?
Muss jeder sein, also auch das, ich gucke da auf mich selbst und auf andere, wenn du mich um meine Meinung da jetzt fragst, würde ich sagen, ich finde es Grotte, also beziehungsweise nicht nötig, aber wenn derjenige damit doch glücklich ist, dann lasse ich ihn doch.
Das sehe ich genauso. Und ich sehe mich auch als Kellner, dann wieder als Dienstleister und ich versuche, den Gast glücklich zu machen. Natürlich gibt es Grenzen, das ist ohne Frage, aber im Großen und Ganzen, warum soll ich judgen? Warum soll ich jemanden verurteilen, weil der eine geschmackliche Vorliebe für irgendwas hat? Wenn er sich da Salz reinmachen möchte, who cares?
Also Sommeliers, Sommelierinnen sind auch keine Geschmacksimperatoren, sind in erster Linie
Begriff.
Sie sind Dienstleister, genau wie du sagst. Und sie sind eigentlich dazu da, dass der Gast eine gute Zeit hat. Der Gast sollte allerdings nicht vergessen, dass er auch Gast ist. Und manche Gäste behandeln eben auch die Kollegen generell im Service nicht so gut, führen sich da auf. Ich habe da viele erlebt und vieles du sicherlich auch.
Eigentlich nicht.
Nee?
Oh, ich also immer in der Tat, Leute zum gesehen, einen wo ich in, sage, in der Weinbar hat mir nie ein Arschloch-Gast. Also wirklich nie. Ich habe mir bei keinem Gast gewünscht, bitte komm nicht wieder. Und auch im Restaurant hat sich alles sehr in Grenzen gehalten und
ich habe schon viele. Also
was war das Schlimmste, wenn das brauchst ja keine Namen sagen oder keine Adresse durchgehen, ich finde das raus.
Ja, also da müsste ich jetzt mal lange buddeln, aber da waren schon ein paar unangenehme Erlebnisse. Also am schlimmsten war in der Anfangszeit im Hotel Louis C. Jacob. Da hat man auch einen strategischen Fehler gemacht, sage ich mal, von seitens der Geschäftsleitung, meine ich zumindest. Man hat jetzt gesagt, so, jetzt zeigen wir mal, wie man ein tolles Restaurant und ein tolles Hotel macht. Und so wurde von der Besitzerfamilie, von jemandem aus der Besitzerfamilie in einem NDR-Interview, glaube ich, gesagt. Weiß ich nicht, ob das, wie gesagt, wie es gemeint war, aber es kam halt einfach total doof an. Das heißt, es kamen alle Leute jetzt rein aus Hamburg und haben gesagt, jetzt wollen wir mal gucken. Also das heißt aber, wir mussten das sozusagen ertragen und da waren Leute dabei, die sozusagen das Haar in der Suppe gesucht haben. Mhm. Und die finde ich, generell finde ich Leute, die das Haar in der Suppe suchen, totale Zeitverschwendung. Sie haben schöne Themen, die wir besprechen können. Wir haben gute Themen, die wir besprechen können. Wir können auch mal über Nebensächlichkeiten reden, aber ich finde, das tut überhaupt nichts zur Sache, ob jetzt der Gang 2 Minuten zu früh oder zu spät kam oder so. Aber da waren so ein paar Begegnungen dabei, auch wo ich gedacht habe, was ist denn hier los? Die sind ja komplett gaga. Aber die waren, glaube ich, durch diese Berichterstattung im Vorfeld so schon gepolt, dass sie reinkamen. Jetzt gucken wir mal, ob das dann auch wirklich hier so umgesetzt wird, wie gesagt. Mhm. Da waren ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ja, und dann immer wieder Sachen, also so von oben herab. Und ich finde auch ganz schlimm, wenn Leute mit dem Finger schnipsen nach Leuten oder auch ganz schlimm auch, wie manche Männer sich gegenüber Frauen aufgeführt haben, so nach dem Motto, sie wollen mir etwas zum Wein erzählen oder so. Ich hatte ja jüngere Kolleginnen und so Preconception auf Englisch, also dieses Vorverurteilen. Mhm. Das war nicht immer schrecklich. Mhm. Ich finde auch Engstirnigkeit total schlimm. Ich finde, die hat im Wein nichts zu suchen. Und ich mag überhaupt nicht Leute, die so lamoyant, die immer nur so Ja-Sager, finde ich auch schrecklich. Ich möchte Menschen mit Ecken und Kanten kennenlernen. Ich möchte Leute mit einer Meinung. Ich will die hören. Ich will gucken, was ich von denen lernen kann. Das, finde ich, macht das Leben reichhaltiger. Mhm. Und ich habe keine Lust, mich irgendwie ständig auszulassen über dem, was andere Leute nicht gut gemacht haben in ihrem Leben. Mhm. Das finde ich, tut nichts zur Sache.
Schönstes Erlebnis? Also schönstes Erlebnis als Sommelier oder mit Wein oder wo du sagst, kriege ich heute noch Gänsehaut.
Ja, schön.
Als ich das...
Oh. Du weißt ja selbst, es gibt nicht den besten Wein, es gibt nicht die schönste Frau und es gibt auch nicht das, keine Ahnung, den besten Urlaub oder sonst irgendwas. Mhm. Aber es gibt unglaublich viel und warum ich in dieser Branche auch so gerne bin und auch lebe, ist einfach, da ist immer unglaublich viele interessante, witzige Leute. Und ob das kulinarische Sachen waren, also Begegnung mit Ibn Sadi in Südafrika war echt ein Meilenstein. Auch ja jemand, mit dem ich zusammenarbeite und für den ich auch mich immer sehr ins Zeug lege hier, wenn es darum geht, nicht nur als Händler, weil ich sehe mich auch als Freund und ich freue mich sehr, dass er so viel Erfolg hat mittlerweile. Hm. Also Ibn Sadi aus Südafrika in Kolomela und Palladius produziert.
Da hast du auch sehr viel Engagement an den Tag gelegt, um ihn kennenzulernen. Ich glaube, ihr habt da irgendwie 6 Stunden gewartet.
Ja, lange gewartet. Aber ja. Das Engagement, da hätte ich das gewusst. Aber es hat irgendwie funktioniert.
War noch Surfen oder warum hat er da
den Termin
vergessen? Oder?
Nee, also ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, wenn jemand sein Geschäft anfängt. Das weißt du ja selbst. Du musst dich unfassbar strecken.
Ja.
Und du kannst das nicht alles so 100%ig organisieren. Und du siehst manchmal, wie dir die Zeit zwischen den Fingern gerinnt. Das sehe ich hier auch bei Wein am Limit zum Beispiel. Oder was, ja, also bis du die Dinge dann so hast, das dauert. Das kannst nicht. Manchmal hast du Glück, dass es schneller geht. Bei manchen Dingen triffst du die richtigen Entscheidungen, triffst aber auch falsche Entscheidungen. Mit anderen Worten, also was Tolles zu machen, das dauert meistens immer ein bisschen Zeit, auch oder gerade im Weingeschäft.
Mhm.
Und begegnen jetzt mit ihm, aber auch irgendwie Sachen in Amerika, in Napa Valley mit. Werde ich nie vergessen, Tasting Room bei der Familie Wagner, sprich Chuck Wagner kam rein, also ja. Sprich, die machen ja einen der berühmtesten Cabernets,
ja.
Ich wohnte ja gar nicht weit davon damals, musste eigentlich nur über die Straße gehen und dann, ja, nett gequatscht und dann, ey komm, ich zeig dir mal das Weingut und dann war ich bei der Wagner-Familie und dann kam der Alte noch dazu, der Senior und es war alles so normal und es hatte sowas sehr Herzliches, sehr Warmes.
Ja.
Und die haben mich ernst genommen als No-Name.
Mhm.
Und das ist auch ganz wichtig, das kann ich auch nur jedem raten, der in diesem Geschäft ist. Wir müssen immer gucken, wer kommt da, wer sind die Nächsten. Und da kann jetzt der nächste Einkäufer von morgen dabei sein, der nächste Super-Sommelier von morgen oder sonst was.
Mhm.
Also mit anderen Worten, ich finde, manche Leute sind heute, da kommen wir wieder zu Preconception. Ah, wo arbeiten Sie? Hm. Okay, was machen Sie da? Okay, ja gut, dann machen wir heute nur mit Ihnen das kleine Programm. Mhm. Und bei mir war es genau umgekehrt. Die haben mir das ganz große Programm gemacht, wo ich gar nicht wusste, warum. Vielleicht, weil ich gesagt habe, ja, ich wohne gar nicht weit von euch. Dann haben sie sich gesagt, naja, das ist vielleicht auch ein Nachbar.
Nein, aber ich kann das bestätigen. Selbst ich war kompletter No-Name. Damals in meiner Zeit in Kalifornien und egal, ob es bei Dalle Walle war oder, keine Ahnung, bei Phelps, es gab immer das große Programm.
Ja.
Und man hat immer eine ganz eigene Offenherzigkeit gelebt, ja, und dem anderen eine unfassbare Wertschätzung gegenübergebracht. Genau. Aber das kannst du, das konntest du auch in Jakobszeiten, in deiner absoluten Hochzeit als Sommelier, also in der Außenwahrnehmung. Mhm. Und du hast jeden ernst genommen, hast jedem das Gefühl gegeben,
ihn ernst zu nehmen. Ja, manche sagen ja, das sei.
Ich habe damals zwei Seiten auch an dir kennenlernen dürfen. Also, dass ich zwei Seiten hatte, sowohl als Kollege, als Sommelier, als ich noch im Lehrbach war, als eben auch dann später als Händler, wo du mich aber mit der gleichen Offenherzigkeit aufgenommen hast und ganz klar auch Ratschläge gegeben hast und gesagt hast, wie du Sachen empfindest, wie du Sachen denkst. Und da bin ich heute noch sehr, sehr dankbar. Es gab auch viele Kollegen dann sozusagen in Handelsseite, die sich anders verhalten haben. Und da warst du mehr oder weniger ein Leuchtstern, also mit deiner Art, und du hättest es nicht müssen, aber du hast es gemacht. Und das war.
Leider, habe ich nicht so viel gekauft bei dir. Das hatte aber den Grund, dass, wenn ich das so sagen darf, die Firma, für die du oder für den du gearbeitet hattest, das war, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Und deswegen habe ich mich so gefreut, als du dann das gemacht hast, was du jetzt tust oder getan hast die letzten Jahre, deine Weinbar eröffnet und damit so unglaublich viel Erfolg hattest.
Es hat auch in der Tat viel.
Aber trotzdem, ich habe auch gedacht, irgendwann ist die Zeit dort vorbei vielleicht und man sieht sich dann nochmal. Und dann sind wir ja auch irgendwann mal Geschäftspartner ja geworden. Ja? Also so.
War damals aber noch nicht abzusehen, also auch in der Situation, du warst halt einfach ein toller Typ, um das so.
Ja, das wäre mir auch ein wichtiges Anliegen, weil du bist ein Kollege und ich finde, das ist doch schon Grund genug, mal unabhängig von der menschlichen, dass man erstmal miteinander spricht und sich austauscht und sich füreinander auch Zeit nimmt, insofern das geht.
Aber da wird so dieses Miteinander ein Geschenk, finde ich. Findest du Wein ist ein gutes Geschenk? Also kann man Wein gut schenken oder ist das?
Logen. Ich freue mich über jede gute Pulle. Wenn mir jemand Wein schenkt, finde ich total schön. Wenn er mir eine Geschichte dazu erzählen kann, freue ich mich noch ein bisschen mehr.
Das finde ich gut. Wenn man sich Gedanken darum macht, um den Wein, um den Menschen, warum dieser Wein oder warum die Verbindung da ist und dann mehr oder weniger, und dann manchmal nicht nur eine Flasche, sondern eine Kiste Wein.
Bring a case. Wenn es eine ganze Kiste ist, dann ist das verdammt viel Wertschätzung.
Je nachdem. Sammelst du die dann oder bist du dann jemand, der es möglichst zeitnah probieren möchte? Weil es ist ja manchmal fatal, man tut dir einen Chambray und dann nach einem Jahr überlegt man sich, Mist,
kam der. Also eigentlich bin ich, also vom Grundtypus her bin ich schon ein Sammler.
Ja. Sammelst du auch Wein?
Naja, also klar, man hat natürlich irgendwie so im Laufe der Jahre hat man natürlich sich immer wieder mal Flaschen gekauft und aufbewahrt und dann stellt man immer wieder fest, man hat viel zu wenig Gelegenheiten, sie zu trinken. Und das ist eigentlich interessant, sehr spannendes Thema, weil ich lebe ja in dieser Branche und mit anderen Worten interessiert mich jetzt, was kommt, mehr als unbedingt nur das, was ich schon habe. Und dann überlege ich mir, wie viele Gelegenheiten hast du, das wirklich zu probieren? Also mit anderen Worten, die Zeit wird knapper auf jeden Fall. Weil ich bin jetzt natürlich schon über 50 und erstmal, man trinkt weniger und dann überlegt man sich auch, wann, was, mit wem. Also man kuratiert viel stärker. Und diese Neugier von einst, die hat mich natürlich dahin gebracht, dass ich ganz schön viele Weine angesammelt habe. Und wenn immer, aber ist auch schön. Es ist, als wenn man in seinen Keller geht und dann die Flaschen sieht, ist, als wenn man sein Leben rückwärts nochmal ablaufen lässt.
Es ist so. Es ist in der Tat so. Das ist, also Wein ist dabei Geschichte und man kann die Geschichte wieder aufleben lassen.
Vielleicht fällt einem manchmal sogar ein, wo man sie gekauft hat.
Ja.
Vielleicht fällt einem ein, wenn man mehrere Flaschen von einer Sorte hat, mit wem man die schon getrunken hat. Bei dem einen oder anderen Wein, also das behaupte ich, das kann ich ganz gut mir Sachen merken. Ich habe, was das angeht, echt ein richtig gutes Gedächtnis, Geschmacksgedächtnis und fotografisches Gedächtnis, für Weine auf jeden Fall. Bianca würde was anderes sagen, aber bei anderen Dingen. Aber da habe ich auf jeden Fall eins. Das ist wahrscheinlich, weil ich auch eine Priorität habe im Leben dafür. Also bei Wein auf alle Fälle.
Ja. Ja,
bei meiner Frau auch, aber muss jetzt aufpassen, ich rede mich hier gerade im Kopf und Kragen. Aber dann...
Zu
gucken, wie wird er sich entwickelt? Hat er mich enttäuscht? Enttäuscht er mich, der Wein? Hat er das versprochen? Ich habe neulich einen Grenache aufgemacht aus Madrid, das war noch gar nicht so alt, 2019, das ist ja nun wirklich jung.
Ja.
Aber trotzdem, immerhin schon 4-5 Jahre alt und von Dani Landi, ne? Alter, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich denke, wo geht das Ding noch hin? Ne? Und das, den habe ich getrunken, als er kam, ganz jung. Jetzt ist er 2-3 Jahre weiter. Also ob er 20, 30 Jahre reifen wird, das weiß ich nicht. Aber diese Lage Las Iruelas, Madrid ist für Garnacha ein ganz, ganz spannendes Thema, weil dort sehr gute Bedingungen herrschen für diese Sorte und heute einige der besten Weine der Welt gemacht werden. So, jetzt zu der Antwort. Es passieren so viele Dinge auf der Welt, dass ich doch total doof wäre, wenn ich mich nur um die Vergangenheit kümmern würde. Ich muss mich doch um das, was jetzt passiert und auch das, was die Zukunft ist. Und so schön, wie Albert Einstein das gesagt hat, das hätte ich gern selbst gesagt, er hat gesagt, mich interessiert die Zukunft immer ein bisschen mehr als die Vergangenheit, weil ich gedenke, in ihr zu leben. Und das ist beim Wein auch so. Wir haben ja jetzt den Sauvignon Blanc, weil wir ja eben über den perfekten Wein gesprochen hatten von Arne Roberts. Den habe ich dir ja mal eingeschenkt und der ist für mich nicht perfekt, der Wein, aber er ist fantastisch. Also ich liebe das. Es ist überhaupt gar kein typischer Sauvignon mit dieser grünen, grasigen Nase. Mhm. Also diese sehr laute, unreife Nase, die viele toll finden. Das ist ja eher so ein Reduktion, genau. Hat er gestern nicht so stark gehabt. Gestern haben wir viel so Holunderblüte gefunden.
Ja.
Der Wein ist ja schon einen Tag auf. Was ich mochte bei dem Wein, diese Säure und auch diese Sattheit am Gaumen. Also was ist ein perfekter Wein? Ich glaube, jeder hat seinen eigenen perfekten Wein, aber je mehr man seinen Geschmack trainiert, umso perfekter werden auch die Weine. Weil die Ansprüche steigen damit und damit sucht man auch immer interessantere Weine.
Mhm. Immer riskantere Weine, also immer provokantere Weine? Oder ist es so, dass man dann einfach Gleichmut entwickelt und sagt, solange er anständig ist, bin ich froh und dankbar?
Ich finde, also es gibt ja Menschen, die heute einfach nur anders sein wollen, damit sie anders sind und sagen sozusagen oder wollen damit ausdrücken, dass das das Besondere ist, dass sie anders sind als die anderen. Für mich kein Konzept. Mhm. Ganz ehrlich, also ich mag jetzt keine Winzer, die jetzt sagen, hey, ich habe den jetzt im 200% neuem Holz oder ich habe dieses oder jenes gemacht. Das ist für mich jetzt nicht, das ist wieder dieses so Sehnsucht nach dem immer Neuem, dass das Neue immer besser ist und. Ich finde trotzdem Leute gut, deswegen heißt es ja auch Wein am Limit, also die schauen, wo marginales Klima ist, die mit der Zeit gehen, das heißt aber nicht, dass die Weine dadurch lauter oder höher, schneller weiter werden, sondern sie werden eigentlich satter, sie werden ausgewogener, feiner, austarierter. Also der Begriff Reserve ist ja auch total irreführend. Dann denkt man immer, oh, mit Reserve, oh, jetzt kommt, ja, jetzt haben wir den ersten Teil gesehen, den normalen, jetzt kommt die Reserve und dann werden wir alle glücklich. Und dann stellt man vielleicht fest, dass das Ding den Gaumen so lahm macht. Also mit anderen Worten kann eigentlich ein Wein sein, der so runtergetont ist, interessanter sein als einer, der nur hochgetont wird oder hochgepimpt wird.
Wie rum würdest du trinken? Würdest du, wenn du eine Folge hast, mit dem besten, mit dem einfachsten Wein anfangen? Ich finde das diskutierbar. Weil normalerweise sind ja Weinproben, dass man in der Tat sagt, okay, wir fangen jetzt, keine Ahnung, mit einem Gutswein an, dann Ortswein, dann irgendwie GG oder eben mit einem Dorfwein, dann Premier Cru, Grand Cru. Aber manchmal ist es schade, wenn man dann schon so geschmacklich satt ist, als nicht unbedingt Vollend- oder High-End-Profi, dass man die Besonderheit des vermeintlich wertigeren Weins gar nicht so wahrnehmen kann. Auf der anderen Seite hilft natürlich auch die Vorbereitung des Gaumens, um dann das eigentlich, also als wenn du erst die CD hörst und dann die Besonderheit der Oper wahrnimmst, wenn du das Live-Konzert danach richtig bewusst wahrnehmen kannst. Eigentlich wäre Cross-Drinking das Maß aller Dinge, oder? Ist man hin und her und beide nebeneinander oder hast du da ein Konzept, eine Empfehlung, was machst du?
Also ich glaube, dass man die Zeit des richtigen Absprungs, die ist noch viel interessanter dabei, die Frage. Aber ich gebe dir recht. Also ich bin eigentlich auch kein Freund davon, dieses so, wir steigern uns und nachher sind alle so besoffen, dass sich keiner mehr erinnern kann. Oder sage ich mal, die Sinne sind so benebelt, dass keiner mehr weiß, was wirklich das Große ist. Also der Gaumen kann auch nur so viel. Weil manche können mehr verkosten, manche weniger. Ist sehr unterschiedlich, glaube ich, von der Konditionierung. Eine gewisse Choreografie, die nach oben zeigt, finde ich nicht schlecht. Aber ich finde es auch total Blödsinn, wenn es den besten Wein ganz zum Schluss gibt. Oder den vermeintlich besten Wein oder den größten Wein oder den 100-Punkte-Wein oder wie wir ihn nennen wollen. Mhm. Ich glaube, dass das Sinn macht, eher so von der Choreografie, dass man fängt an, weil erstmal muss man warm werden. So, dann kommt das nächste. Und dann kommt das nächste und dann vielleicht ist man dann schon aber beim dritten Wein schon da und dann geht man beim vierten Wein vielleicht auch schon wieder ein bisschen runter und beim fünften Wein und dann irgendwann trinkt man zum Schluss noch ein Bier oder ein Glas Champagner.
Findest du es gut, in Wein zu investieren oder Kommerz mit Wein, weil wir gerade beim Sammeln waren? Oder ist es marktzerstörerisch oder raubt es dem Wein die Seele, wenn man ihn versucht, eben als Anlage zu nutzen, zu missbrauchen, das ist einfach eine coole Sache, dass man sowas wie Wein auch investieren kann und kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen.
Ja, manche machen eben nur verkaufen, verkaufen und kaufen, kaufen und verkaufen. Also some people know the price of everything and the value of nothing. Einige Leute wissen halt, ja, muss ich übersetzen? Ja,
das kriegen wir hin. Ich mache Untertitel.
Sehr gut.
Hey, was
sagst du über unsere Hörer? Aber ich finde, also manche Menschen, sorry, also es hört sich jetzt ein bisschen dekadent an, aber ich darf natürlich immer wieder mal solche auch kennenlernen. Manche Menschen haben ja auch gar keine andere Wahl. Das heißt, sie verdienen und sie müssen diversifizieren und sie diversifizieren ihr Portfolio. Das heißt, sie kaufen Aktien, vielleicht kaufen sie noch Oldtimer, vielleicht haben sie Briefmarken und weil sie Wein auch oder Kunst, also die Welt ist da, was das angeht, ja riesig. Und bei Wein versprechen sie sich zumindest bei diesen sogenannten Blue Chips ja eine gewisse Beständigkeit, Wertbeständigkeit, weil da gibt es ja einen Markt schon für diese Sachen, der ja nicht nur auf Deutschland beschränkt ist oder nur Europa, sondern auf die ganze Welt. Und jetzt gerade in Deutschland läuft es vielleicht gerade nicht so gut, aber in Amerika läuft es besser. Mhm. So, also mit anderen Worten, wird da wahrscheinlich wieder konsumiert. Also irgendwo auf der Welt werden diese Weine schon getrunken und so nehmen diese Weine sich ja auch wahr. Es sind international gehandelte Aktien, wenn man so will, der eine oder andere von denen. Ob man das jetzt wirklich gut findet oder ob ich das jetzt gut finde, wenn es jetzt ein Petrus oder ein Kosturi oder ein Giaconda, wenn ich den kriegen könnte für weniger Geld, wäre ich natürlich super glücklich.
Aber du bist nicht graben mit der Welt, weil es manche gibt, die die Preise ganz bewusst nach oben deklinieren, dass diese Weine unbezahlbar werden.
Ja, wir haben ja in Deutschland so ein Weingut, ein Riesling-Weingut aus Rheinhessen. Und ich glaube, dass, abgesehen davon, dass das ganz tolle Weine sind, gibt es natürlich schon einen Sekundär- und einen Tertiärmarkt dafür. Das heißt also, die Weine gehen durch mehrere Hände, werden dadurch teurer. Ab Weingut sind sie, glaube ich, gar nicht so teuer. Das gilt ja auch für die ganz großen Burgunderweine häufig. Und was dann der Markt damit macht, ja, das ist die Fantasie des Marktes und die Fantasie der Leute und der Geldbeutel. Steht mir überhaupt nicht zu, das zu bewerten. Das können sie selber machen. Ich würde mich persönlich da nicht so wohl mitfühlen. Weil ich habe genügend Alternativen und ich brauche diesen Kick nicht, um glücklich zu sein. Aber für manche ist das der Kick.
Weißt du, ob die Story stimmt, dass der Postbote bei Kosturi immer noch für seine Jahresration 20 Euro zahlt, weil es der historische Weinpreis war, den er von Anfang an?
Die Geschichte kenne ich nicht, aber sie wird mich nicht wundern.
Ja, also da wird es so familiär mehr oder weniger gelebt. Ja. Ich habe es gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber...
Da wären wir ja beim Kosturi Thema Wertschätzung.
Ja. Super. Mega Sache. Also da finde ich also die Volksnähe ganz, ganz...
Das ist so ein bisschen wie ich bei Caymus Vineyard und ja, ey, aus dem wird mal was.
Nee, finde ich.
Und jetzt gut, bei dem Postboten, glaube ich, geht es darum, dass er da die Post abliefert. Ich habe mal eine Verkostung mitgemacht auf Cheval Blanc mit dem Leiter der örtlichen Polizeibehörde und seinen drei Gendarmen. Und wir standen alle drumherum und die Jungs, und das waren nur Herren damals, richtig französische Gendarmen im hübschen Uniform. Und wir waren so eine bildgewürfelte Truppe internationaler Sommeliers, Weinverkoster etc. Wurde gefragt, ob die Gendarmen mitmachen können. Und alle so, ja klar, logisch. Und alle haben natürlich gedacht, ey, das ist ja geil, in Frankreich möchte ich auch leben. Also ja. Vor allen Dingen, die haben nicht gespuckt, die haben getrunken, die Jungs.
Du nur, wenn sie danach fahren, ne?
Wenn die dann so. Also ich mag ja in Frankreich, ich glaube, das ist leider auch nicht mehr so wie früher, aber nur ein bisschen durfte ich da von diesem Frankreich noch was erleben, dieses Laissez-faire.
Ja.
Leben und
Leben. Hast du mal gelebt in Frankreich?
Nee, leider nicht.
Nee.
Also das wäre auf alle Fälle noch ein Land, ich glaube, wir alle würden gerne irgendwie mal zumindest da mal leben wollen. Also ich weiß, glaube ich, gar nicht. Es ist nicht das Land von Milk and Honey. Kalifornien fand ich auch sehr, sehr schön. Mhm. Da hat sich sehr viel geändert. Ich habe irgendwie gerade gelesen oder gesehen, dass die Armutsgrenze in der Bay Area, also rund um San Francisco, bei $100,000 Jahreseinkommen liegt. Das heißt, du verdienst $100,000 im Jahr und schaffst es nicht, davon dir eine Wohnung zu mieten, zumindest noch nicht mal ein Haus zu kaufen. Und sozusagen deinen Lebensunterhalt davon zu gestalten. Mhm. Das ist doch der Hammer. Hammer, ja. Das finde ich eine ganz, ganz, ganz schlimme Entwicklung, die ja nicht nur in San Francisco ist, ja, die überall auf der Welt leider gerade stattfindet. Mhm. Und das muss schleunigst abgestellt werden. Mhm.
Ist da Wein für dich heile Welt? Also, dass du sagst, oder versuchst ja. dein Weinprogramm oder deine Weinauswahl schon ethisch zu leben, oder?
Ja, ethisch auf alle Fälle. Wein ja. ist aber nicht heile Welt. Also gerade jetzt, wo ich lange nicht mehr als Sommelier arbeite, sondern ja auch Weinhändler geworden bin vor über 10 Jahren. Und das ist auch Geschäft. Hm. Also gar nicht, Geschäft hört sich auch immer schmutzig an, aber man muss trotzdem sagen, Geschäft ist auch Professionalisierung. Und man muss auch ganz klar überlegen. Und
auch Erfüllung. Auch Erfüllung. Also ich finde, ja. ich weiß gar nicht, warum Geschäft so negativ behaftet ist, ob das
von... Ja, ganz komisch. Das ist aber auch wieder ein sehr deutsches Phänomen, im deutschen Weingeschäft. Ja. Komisches Phänomen.
Also egal, ob in England oder in Amerika, selbst in Frankreich oder Italien, wird das nicht als...
Nee.
Ist Österreich?
Wir nehmen die Dinge sehr persönlich hier bei uns manchmal. Mhm. Also zumindest in der Weinbranche kann ich das sagen. Und da sind wir wieder, dass wir manchmal, also da würde mal ein bisschen mehr Nähe, Abstand und ein bisschen mehr schauen auf das, was man selbst tut und nicht so sehr, was die anderen machen, würde uns ganz gut tun, um auch eine gewisse Gelassenheit gegenüber der Leistung anderer zu haben.
Anerkennung, ja.
Und Anerkennung,
genau. Wärst du gerne nochmal Sommelier? Also würdest du gerne nochmal ins Restaurant zurück und hast du es mal probeweise gemacht, dass jemand angerufen
hat? Nee, leider nicht, aber muss aber sagen, mir macht das immer wieder Freude.
Ja.
Ich merke, dass wenn wir auf einer Messe sind und ich Wein ausschenken kann oder wenn ich Weinproben moderiere oder, also das glaube ich, das geht dir doch genauso. Das ist etwas, das ist Teil der eigenen DNA geworden. Das ist verinnerlicht.
Wahrscheinlich, ja. Wenn man, das ist natürlich eine Komfortzone, wo man in einem Bereich referieren, moderieren kann. Jetzt keine Ahnung, da bist du ja auch im Rheingau-Gourmet-Festival. Mhm. Beim Rheingau-Gourmet-Festival. Bist du ja dabei?
Ja,
genau. Ja, genau. Und da ist es etwas, was ich total gerne mag. Also, dass Leute begeistern, obwohl man da natürlich mehr einen Monolog hält und im Restaurant selber in den Dialog einsteigt und sich austauscht, ist es dort so, dass man ja eigentlich mehr publiziert und präsentiert. Aber ich mag das gerne. Ich finde das toll, wenn die Leute mit dem Lächeln oder dann eben beim Rausgehen nochmal sagt, eine tolle Moderation. Es ist ein Geschenk und immer sehr erfüllend. Also da.
Ja, also das am Ende macht unser Geschäft ja nur die Menschen, die dafür bereit sind, das zu bezahlen und auch wertzuschätzen und sich das anzuhören, was wir zu erzählen haben und auch diese Dinge sozusagen auch selber am eigenen Leib zu erfahren. Dieses Jahr bin ich mit einem griechischen Winzer dort.
Okay,
toll. Oder mit griechischen Winzern und bin mal gespannt. Ja. Und kommt ein griechischer Koch? Also ich meine, die lassen sich ja echt immer viel einfallen.
Wahnsinn.
Ulrich, was die da an Aufwand.
25 Jahre und mit dem auch. Über 2 Wochen irre. Genau. Also da auch Florian Richter, was der dort und auch mit welcher nach außen wirkenden Entspanntheit, was ja auch einen guten Sommelier eigentlich ausmacht, er das Ganze leben kann. Also sehr, sehr bewundernswert. Ich glaube, die Eloquenz ist das, was dir immer ein bisschen gut zu Pass kam, oder? Dass du gut reden kannst.
Das sagt man so. Das, ganz am Anfang war ich total schüchtern. Ich habe lange wirklich
sehr... Du warst schüchtern?
Wirklich. Ja, ja. Nein. Oh, unbedingt. Ja, weil ich kam als Koch in diesen Beruf rein mit diesen, ich sag mal, eher livrierten Kellnern, die mir ganz klar auch das Gefühl gegeben haben, naja, was willst du eigentlich in diesem Beruf oder mit was für einer Voraussetzung startest du hier eigentlich?
War damals ja noch krasser, dieser Schwarz-Weiß-Krieg, oder?
Unbedingt.
Ja.
Ja, ganz, ganz dämlich. Egal, die Zeit hat es schon längst... beerdigt.
Geglättet,
genau. Was war die Frage?
Das ist eine gute Frage. deine Eloquenz, ob die dir und dass du schüchtern warst und so weiter. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, um den Bogen vielleicht zu spannen, wie würdest du dich als Wein beschreiben? Wie müsste der Wein sein, der dich perfekt spiegelt? Oder gibt es einen Wein, wo du sagst?
Also mit Bianca meiner Partnerin, habe ich das Spiel schon häufiger gespielt. Und für sie haben wir festgelegt, dass sie eine Garnacha ist.
Hatten wir auch mal gemacht. Wir saßen mal auf dem Sofa und haben uns überlegt, ich wäre eine Rebsorte, welche wäre ich?
Schönes Gesellschaftsspiel. So ein bisschen wie Onkel-Doktor-Spiel.
Aber bei mir, ich glaube, ich wäre ein Chardonnay.
Ah.
Chardonnay ist für mich eine Sorte, die sehr, sehr stark durch das Making
beeinflusst
wird. Und zwar positiv beeinflusst oder beeinflusst werden kann. Und die aber auch in der Herstellung, also im Standort, schon auch viel abverlangt in gewisser Weise, weil die Chance, beliebig zu sein, ist beim Chardonnay ziemlich groß. Es ist die meist angebauteste Weißweintraube der Welt, glaube ich.
Nee, ist Iran.
Iran immer noch? Oh Gott, das wird ja alles destilliert. Ja. auch ein interessantes Thema. Also ich bin mal gespannt, ob wir in der Zukunft noch so viel Weinberge haben, wie wir sie gerade haben. Aber ein anderes Thema. Und Chardonnay deswegen, weil uns Chardonnay dann aber sehr, sehr gut adaptiert. Mhm. Egal wo er ist, ob es in Australien, in Frankreich, in Deutschland, in England ist. Und auch das Winemaking, Amphore, großes Holzfass, kleines Holzfass, Batonnage, das Aufrühren der Hefe und diese ganzen vielen Prozesse, die das begleitet. Das sozusagen drückt für mich der Chardonnay aus. Und das ist auch, bin auch ein bisschen ich. Also ich glaube, ich kann überall ganz gut. Mhm. Ich komme überall ganz gut klar. Ich brauche, ich habe so verschiedene Ausbaustufen erlebt und ich glaube, im Grunde interessiert mich aber bei Wein, wie auch hier bei diesem Wein, vor allen Dingen dieser, was ja ganz viele ganz schwer greifen können, dieser mineralische Kern. Wein muss irgendwie mich an einem Platz beamen können. Sogar manchmal probiere ich Wein und sage mir, der muss aus Kalifornien sein, weil der schmeckt so, wie man nur Weine in Kalifornien produzieren kann oder nur in Deutschland an ganz bestimmten Regionen. Denke mal an Spätburgunder in der Kombination mit Schiefer. Das ist man häufig beim Aßmannshäuser Höllenberg, der ein ganz prägnantes Bouquet hat. Gut, gibt es auch noch in anderen Regionen in Deutschland. Aber es gibt so Sachen, so die Kombinationen bringen was ganz Besonderes hervor. Und das glaube ich, das interessiert mich. So könnte ich mich sehen.
Hendrik Thoma ist gemäß seiner Aussage ein Chardonnay. Wahrscheinlich wäre er nicht brav genug für einen burgundischen Chardonnay. Wahrscheinlich nicht aufgesetzt genug für einen Neue-Welt-Chardonnay. Wahrscheinlich auch dank seiner Kreativität und seiner ganz eigenen Charakteristik eine komplette Neudefinition des Chardonnays. So wie der 2022er Rosy Bass aus dem Hause Gaia im Piemont. Chardonnay in einer Kombination mit Sauvignon Blanc sind eigentlich viel zu selten anzutreffende kongeniale Partner. Weil auf der einen Seite hat man die Struktur, man hat die Textur, man hat die Ernsthaftigkeit des Chardonnays und auf der anderen Seite die Leichtfüßigkeit, die verspielte Aromatik, die Lebendigkeit, die Frische, die Aromenkultur, die sich mit jedem Jahr der Reife ständig verändert, des Sauvignon Blanc. Gaia, der als einer der ersten diese französischen Rebsorten ins Piemont brachte, versteht es, die beiden Rebsorten auf einzigartige Weise zu kombinieren, zu blenden, zu inszenieren. Angelo Gaia widmete diesen Wein seiner Tochter Roussanne. Die Chardonnay-Reben wurden bereits in den frühen 1980er Jahren gepflanzt. Der Wein wird in einer Kombination von gebrauchten Barrique-Fässern und Stahltank ausgebaut. Ein tolles, sanftes, gelb-grüne Reflexion, eine zarte Frucht, eine feine Struktur, eine leichte Exotik, Akazienblüte. Und dennoch spürt man die kalkige, fast salzige Mineralität des Bodens, die diesen Wein so filigran, differenziert, balanciert und trotzdem kraftvoll erscheinen lässt. Wenn man Chardonnay, wenn man Piemonteser Weißweine komplett neu definiert erleben möchte, kommt man an Rosy Bass nicht vorbei. Der Innovationsgeist scheint der Familie im Blut zu liegen. Die Gaia-Familie stammt ursprünglich aus Spanien und ließ sich im 17. Jahrhundert im italienischen Piemont nieder. Dort gründete Giovanni Gaia 1859 das Weingut, um in seiner Taverne einen eigenen Wein auszuschenken. Giovanni Gaia war der erste in der Region, der seinen Wein in Flaschen abfüllte und nicht nur für den Eigenbedarf produzierte. Die italienische Armee bestellte schließlich seinen Flaschenwein, was zu einem unerwarteten Erfolg führte. Angelo Gaia, der Enkel des Firmengründers, setzte den Namen Gaia in großen Buchstaben
auf die Etiketten der Weinflaschen. Dieser Schriftzug ist bis heute ein ikonisches Erbe der Marke. Angelo Gaia und seine Frau Clotilda Rey legten schon immer großen Wert auf Qualität, auf Innovation und auf ein angemessenes Preisniveau. Das Interessante bei Hendrik ist, dass er auf der einen Seite sehr offengeistig neuen Weinen, neuen Ideen, neuen Kreationen gegenüber ist, aber durchaus auch die großen Weine dieser Welt zu schätzen weiß, wie diesen Rosibas. Kannst du aber nur unter absolut perfekten Bedingungen absolut perfekt performen, was ja ein Chardonnay eigentlich kann? Also es ist schon mehr oder weniger fast die Schlampe der Weinwelt, weil sie überall irgendwie mit jedem und so. Und
nee, das kann ich nicht so gut.
Aber nein, das nicht, aber also ein Chardonnay ist ja nur dann grandios, wenn die einzelnen Parameter wirklich absolut perfekt sind. Und somit ist sie eigentlich eine der frechsten und anspruchsvollsten Rebsorten, die es gibt. Aber so bist du doch nicht. Also du bist ja, du hast ja schon ein ganz gutes Einstiegsniveau.
Danke, danke. Aber ich würde sagen, da bin ich ein grandioser Chardonnay.
Okay.
Vielleicht bin ich sogar ein Burgunder Chardonnay. Aber weißt du, da bin ich nicht ganz hundertprozentig, weil ich kenne so tolle Chardonnays überall aus der Welt. Im Burgund natürlich die meisten.
Bist du nach wie vor der Überzeugung?
In der Menge von tollen Chardonnays und auch Pinots, würde ich sagen, ist Burgund von der Dichte, so wie die Champagner auch, da muss man sagen, da haben die Franzosen, finde ich zumindest, da legen sie Latte verdammt hoch.
Aufgrund der Monokultur, weil sie halt zum Beispiel in Burgund nichts anderes machen, kann das der Schlüssel der Sache sein?
Würde mal,
eine Sache konzentrieren, also wie jetzt der Riesling an der Mosel?
Ich drehe mal die Frage um, Silvio. Also wenn wir über Chardonnay reden und ich sage, Burgund hat die höchste Dichte. Wie viel kannst du mir gerade nennen aus Burgund, die dir gut gefallen?
Etlich.
Würde dir sofort viele einfallen? Jetzt nennen wir mal aus Australien,
Ja, schwierig, in der Tat.
Gibt ganz fantastische Sachen aus Australien.
Also die würden auch Sean Smith, den hast du mal angesprochen, als du unten warst in Australien, den fand ich auch sehr, sehr cool. Das
nochmal
der M3 Sean Smith.
Ja, auch sehr gut, genau. Hill Smith.
Ja.
Also das Weingut Hillsmith und John Smith, glaube ich.
So war das, genau, ja.
Waren wir in Australien, wir beiden?
Nee, waren wir nicht. Aber jetzt haben wir Ziele. Was ist dein Lieblingsrebsorte? Ist es Chardonnay oder hast du keine Lieblingsrebsorte? Ist es zu plakativ gefragt? Aber man hat doch immer ein Lieblingskind in der Klasse
als Lehrer. Nein. Also das Einzige, ich sprach ja von diesem Syrah 78er Hermitage La Chapelle. Der hat mich in meinen Grundfesten irgendwie... Boah, da könnte ich drin baden? Nee, das Badewasser aussaufen oder austrinken am liebsten. Wobei, es geht gar nicht um die Menge. Also es gibt Sorten, die ich gerne mag, aber guck mal, es gibt so tolle autochthone Sorten. Ich wäre ein totaler Verräter meiner eigenen Agenda. Mhm. Und auch, ich würde mir auch wahrscheinlich selbst widersprechen. Denn was kann man heute aus Bicol machen in Portugal? Wenn ich an unsere Winzer, also ich rede natürlich immer gern von unseren Winzern als Händler, ist ja klar, aber da gibt es natürlich auch viele andere gute. Aber wenn ich an Bicol denke von Philippa Pato, mega, was für fantastische Sachen. Wenn ich an Alvarinho denke, wenn ich an Südafrika denke, Syrah heute aus Südafrika mit dieser Frische, wenn ich an Kalifornien denke, Cabernet, das sind Klassiker. Mhm. Achso, das sind ja wieder wir wollten ja über autochthone Sorten, also Santorini, sprich Assyrtiko, Xinomavro, Nausa, wenn ich Portugal, Alentejo sehe, was die da aus den alten Sorten in diesen höheren Lagen machen. Boah. Mhm. Das würde ich mich ja total kastrieren. Mhm. Also geschmacklich kastrieren. Wenn
das
ich
heißt
sagen
nicht,
würde,
dass man das immer trinkt, aber dass man eine gewisse Präferenz hat oder sagt, das ist für mich das absolute Ultimo bei den Rebsorten, was andere geändert. Einfach nicht erbringen können, wie zum Beispiel Riesling oder du bist auch so ein riesen Grauburgunder-Fan. Daher,
also,
an Spaß, ich wollte einfach nur
wegen. Gut, nein, lass uns über Grauburgunder sprechen.
Du, ich finde dieses Bashing total, ich finde es nicht gut, ich finde es lächerlich. Zum einen, weil es natürlich Leute in ihrem Geschmacksbild deklassiert und wenn manch einer vielleicht nicht mehr vom Wein wissen möchte, who cares, ist seine Lebensentscheidung. Absolut. Und es gibt teilweise ganz, ganz spannende Grauburgunder.
Aber weißt du, wie das Grauburgunder-Bashing entstanden ist? Oder beziehungsweise dieses, was man ja mir anhängt, dass ich sozusagen hier die
Initiative. Du hast es auch revidiert. Du hast es online, soweit ich weiß. Ich bin jetzt nur kein so extrem aufmerksamer Insta-Verfolger oder was auch immer. Oder nicht Facebook war das da und damals, glaube ich, noch. Ich wusste gar nicht, ob es dir angehängt wurde. Ich wusste nur, dass du auch Fürsprache dafür gehalten hast, dass man es nicht so negieren sollte.
Nee, also Die Geschichte geht so, ich habe im Feinschmecker einen Beitrag geschrieben die Vielfalt des Weines.
Ja.
Und habe geschrieben, dass ich vom Grauburgunder am meisten enttäuscht bin.
Ah.
Weil mir wurde, als ich angefangen hatte, mich mit Weins auseinanderzusetzen, haben die deutschen Winzer gesagt, Grauburgunder, die Italiener nennen das Pinot Grigio, das verkauft sich hier viel besser.
Ja.
Und haben so getan, viele, nicht alle, man sollte sowieso nicht generalisieren, aber viele haben dann gesagt, das können wir besser.
Mhm.
Naja, und wenn ich heute die meisten Pinot oder Grauburgunder probiere aus Deutschland, schmecken sie genauso wie italienische Pinot Grigios. Also sie sind eigentlich zu einem Industrie- oder zu einem Commodity verkommen. Mhm. Industrieprodukt, Commodity. Und dann habe ich gesagt, wir haben noch viele, und dann ärgert mich eigentlich, dass in den Restaurants, zumindest hier in Hamburg, aber ich glaube, das ist ein nationales Phänomen, alle nur noch Grauburgunder trinken. Ja, es ist so ein bisschen diese Lemminge-Kultur, die man ja immer wieder findet, auch im Modebereich und. Auch hier. Jeder ist da seines Glückes Schmied. Aber ich habe gesagt, ich bin nicht dafür angetreten, die Lemminge-Kultur zu fördern. Ich bin für die Vielfalt im Wein. Und es gibt Arnais, es gibt Assyrtiko, es gibt Riesling, es gibt Kerner. Und es gibt all diese anderen tollen Sachen. Warum bestellen die Leute alle nur Grauburgunder? Egal von welchen Produzenten, aus welcher Region. Also hier in Hamburg sehe ich das häufiger. Da ist noch nicht mal der Jahrgang. Bringen Sie bitte ein Glas Grauburgunder.
Mhm.
Und das ist für mich der Gipfel an Oberflächlichkeit. Und auch das muss jeder für sich selbst klar machen.
Da ist aber dann die Frage, glaube ich, wer war zuerst da? Der böse Gasse, der böse Kellner oder das Huhn oder das Ei?
Ja.
Wer hat das Ganze initiiert und kommt es dann nicht auf die Qualität der Sommeliers, der Kellner drauf an, vielleicht dem zum einen das Futter zu geben, was er möchte? Ich mag auch dieses typische Primitivo-Bashing oder was auch immer nicht, weil es manch einer, also vielleicht bin ich da auch sehr eigen oder Lugana-Bashing, es gibt überall teilweise vielleicht gar nicht so uninteressante Sachen.
Ja, bei Lugana
und vielleicht auch, wenn sie meine Geschmacksphilosophie nicht vertreten, dann machen sie in dem Augenblick vielleicht, solange sie ethisch gut gemacht sind, jemand anderes glücklich. Und mit einer gewissen Kreativität kann man dann den Abend weiterentwickeln lassen und vielleicht andere Geschmackswelten offenbaren, was du ja immer ganz gut konntest.
Mhm.
Aber daher rührt das, okay?
Naja, also ich war noch nicht fertig, also deswegen, sorry, ich muss da noch mal...
Ich wollte nicht reinkrätschen.
Also nein, gut, alles, was du hier sagst, ist ja völlig richtig, aber jetzt noch mal in dem Kontext zurück. Also mit anderen Worten, ich äußere mich in einer Gourmet-Zeitschrift, die für kulinarische Vielfalt steht und die weit über die Grenzen Deutschlands bekannt ist und die Produzenten aus der ganzen, also im Feinschmecker, der sozusagen ja auch ein internationales Trademark ist, äußere ich mich zu der Vielfalt und sage, ich bin enttäuscht, dass wir sozusagen angetreten, oder dass ich bin enttäuscht von einigen, die sie angetreten sind, mir was versprochen haben, was sie am Ende nicht gehalten haben, und dass wir heute einfach in einer Zeit leben, in der wir so viele Möglichkeiten haben und sie nicht nutzen. Und das ist eigentlich der Sinn eines Kritikers, denn das ist ja ein Essay, was ich da geschrieben habe. Es ist ja der Beitrag zu sagen, nee Leute, hört doch mal auf, ständig euren blöden, in Anführungsstrichen, Grauburgunder zu bestellen. Nutzt doch mal das, was euch die Weinwelt gerade gibt. Und sie auch da mal wachzurütteln. Und natürlich bedient man sich in gewisser Form, ich würde das nicht Bashing nennen, aber es ist von mir ein ganz klarer Standpunkt. Ich bin kein Fan der Beliebigkeit.
Aber es wurde dann auch, also es wurde zum Schneeball, oder?
Und daraus ist dann, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich der Erste war, oder ich glaube, es war in vielen Köpfen, merkte man das schon. Und natürlich kann man nicht den Gast dafür die Schuld in die Schuhe geben oder dem Konsumenten. Das muss sich die Branche schon selber anziehen.
Mhm.
Denn sind das die Geschichten, die wir erzählen wollen. Aber ich glaube, jedes Land hat seinen Grauburgunder. In Australien heißt der Shiraz.
Hm.
Die schmecken auch eigentlich fast alle gleich. Bis auf die wenigen, die anders schmecken, weil die Winzer ein anderes Konzept verfolgen. Also wir haben heute einen riesen Gap zwischen Industrie und Handwerk.
Hm.
Und die Industrie ist einfach wesentlich mächtiger, hat die größeren Verbreitungsorgane und kann zu einem Preis liefern. Wie ich schon sagte, dieser Primitivo Doppio Passo, den ich da neulich getrunken habe, der war erschreckend gut, gleichzeitig war er so banal und schlecht, dass es für mich nicht interessant ist. Und meine Aufgabe ist als Weinhändler, als ehemaliger Sommelier, ich bin schon lange kein Sommelier mehr, ist es, die Leute darauf hinzuweisen, dass es vielleicht mehr gibt.
Mhm. Aber wo mehr gibt es was anderes außer Wein, was dem Wein nahe kommt? Du bist ja passionierter Teetrinker.
Nee. Also Tee, Bianca ist meine Partnerin, die besorgt immer fantastische Sachen.
Ja.
Ich trinke total gern Kaffee, ich trinke total gern Bier, ich trinke total gern...
Aber kann man es mit Wein vergleichen? Haben diese Getränke oder diese Elemente...
Es gibt für mich nur eins, was man mit Wein vergleichen kann, das ist Musik.
Ah, okay.
Und Literatur vielleicht, weil es genauso vielfältig ist.
Du bist ein musikalischer Mensch.
Ja, selbst ich gar nicht, aber ich höre total gern Musik und ich finde Musik gibt es so unglaublich viele Möglichkeiten, wie beim Wein und auch von Popmusik, das wäre jetzt so, oder Mainstream-Musik, Grauburgunder, bis zu Eklektik, Naturwein, irgendwie ein Jazzkonzert. Wir haben ja gerade so ein Jazzkonzert gehabt mit einem sehr, sehr spannenden Lorenz. Gott, jetzt, wenn ich so viel rede, mit Lorenz eben ein fantastisches Jazzkonzert hier in Hamburg, wo wir Weine und Musik gematcht haben. Total schön, hat total viel Spaß gemacht.
Ja, aber auch eine große Herausforderung.
Ja, das
also war zwei sehr eigenständige Dinge sind, die, also wie zwei Dieben auf einer Bühne, wo man jedem seinen Raum geben muss und das miteinander zu verbinden.
Ob das immer hundertprozentig geklappt hat, kann ich gar nicht sagen, aber es war ein schöner Abend. Und ich glaube, das Gesamtkunstwerk war entscheidend. Und es war für mich war es nicht so schwer, weil ich habe die Weine ausgesucht und der Lorenz Kellhuber, so jetzt, der ist übrigens auch in Dresden ab und zu mal der an der Fachhochschule. Und ein relativ junger Mann, ein unglaubliches Genie am Klavier. Und für ihn war es eigentlich schwerer, weil er musste die Weine trinken und hat sich dann instant ein Stück dazu ausgedacht.
Ach so.
Und das war schön.
Wow.
Das war total.
Das ist ja interessant.
Und er hat sogar die Weine teilweise sogar blind erkannt sogar. Also wir haben die Weine erst gemeinsam verkostet, mit dem Publikum zusammen.
Ja.
Weil nur dann wird es auch interessant, weil wenn das Publikum mitmachen kann, weil dann können sie die Gefühle vielleicht deuten.
Wie viele Gäste waren das?
Wir waren 60 Leute.
Das war jetzt nicht groß. Wow.
Aber es war toll.
Boah.
Also Musik und Wein finde ich, aber auch Kunst.
Hast du Präferenzen bei Musik? Also magst du Jazz oder bist du Hardpunker oder klassische bis zum...
Das hast du ja auch wie bei dir wahrscheinlich, du hast ja wahrscheinlich deinen Musikgeschmack auch häufiger mal gewechselt und aus jeder Epoche bleibt irgendwie ein bisschen was.
Stimmt, aber der Kern bleibt bei mir.
Also ich bin, ich höre heute jetzt wieder sehr, sehr viel Zeit aus meiner Jugend. Also sehr viel Ska, Rocksteady, auch modernere Varianten davon. Ich mag so Tooth and the Maytals oder... Ich liebe Punkmusik, ich mag sehr gerne so Modmusik, The Jam, Paul Weller finde ich zum Beispiel grandios.
Ja.
Aber ich kann mich auch an Katja Bunishavili Klavierkonzerte, das ist diese georgische Pianistin, die georgische Pianistin, kann ich mich auch super mit entspannen. Also ich finde Musik kann alles sein. Das ist eben das Schöne an Musik wie mit Wein. In dem Moment, wo du den richtigen Menschen oder den richtigen Platz hast und du offen bist, dann ist das einfach nur Genuss. Und das kann auch mal Hardcore-Punk sein sogar. Das ist auch
passt super. Punk und Wein? Passt Punk und Wein? Also kann man Wein mit
Punk... Es gibt doch auch Weine,
die Punk sind. Was würde für einen Wein zu Punk passen?
Also das Punk hat ja was Disruptives.
Ja.
Also nehmen wir mal Sex Pistols als emblematische Band, Johnny Rotten. Nehmen wir die mal als Beispiel, dann wäre das wahrscheinlich ein Hardcore-Naturwein aus Österreich, Frankreich oder von mir aus Deutschland. Also ein Raw-Wein, würde ich sagen. Also gar nicht Naturwein, ein Raw-Wein, also unfiltriert, unplugged, nicht filtriert, minimalst geschwefelt oder gar nicht geschwefelt, keine Zusätze. Und das Konzept von Raw ist ja auch, dass häufig viele Misstöne entstehen, die ja auch die klassischen Weintrinker nicht mögen. Und das
machen die besoffenen Punker auch, also die Misstöne.
Ja, das, ja, denk doch mal daran, dass genau das der Punk war, dass das Establishment mal wach wurde. Und ich glaube, das sind viele von diesen Weinen, aber das war nicht lange haltbar, Punk. Deswegen gab es Punk ja auch dann irgendwann, ist ja auch heute fast eine kommerzielle Musikrichtung, wenn du mal an Blink 182 denkst oder sowas. Das ist eine Punkband, aber das ist eigentlich Pop.
Ja. Es hat also mit dem traditionellen Green California Day. Punk relativ wenig zu tun.
Ja, oder UK Punk. Also der California Punk war ja sowieso schon, weil schon die Verachtung war ja schon von den Engländern zu den Amerikanern, dass die Amerikaner sowieso immer alles sehr kommerziell machen.
Ja.
Und in England war ja Punk Ausdruck einer Armutsjugendbewegung, die ist entstanden, als die Leute keine Kohle hatten und auf die Straße gegangen sind und das Establishment mehr oder weniger in Frage gestellt haben.
Es war mehr eine politische Botschaft, ja, als es in der Tat Musik war, oder ja, Musik war Mittel zum Zweck. Und das war es in Kalifornien nur bedingt. Da war es mehr ein Ausdruck von Lebensgefühl. Ja. So beim Ska ja genauso. Also Kalifornien Ska
ja
hat ja mehr diesen Beach Boy Surf Charakter. Und genau, in England gibt es da auch ganz andere Hintergründe.
Genau, da waren es die englischen oder die karibischen Einwanderer aus den ehemaligen Kolonien, die geholt wurden als billige Arbeitskräfte, um im Norden von England, vor allen Dingen in Birmingham, dort ansässig zu werden. Und dann haben sich die einheimischen Jugendlichen mit den sozusagen mit den Kariben zusammengetan und haben aus den unterschiedlichen Musikrichtungen was zusammen kreiert. Das war ja eigentlich ein Schwarz-Weiß-Movement, ne? So fängt das eigentlich an. Und die Skinheads kamen eben ja aus dieser Arbeiterkultur. Und die Schwarzen kamen eben auch ganz klar mit diesem wunderbaren Calypso-Musik und diese schönen Steel-Drums und die Klänge. Und das hat sich natürlich weiterentwickelt. Also das höre ich zurzeit gern und ich könnte mich aber auch mit Udo Jürgens griechischer Wein zufrieden geben.
Wenn Kannst
ich,
du?
Wow, also das ja,
ist doch geil.
Udo Jürgens finde ich sowieso toll.
In der Tat, ne, ich habe da
nicht?
Bewusstseinsgrenzen. Also
ehrlich?
Aber ich finde es großartig, wenn jemand alles kann und bei jeder Musik da.
Also ich kann Udo, zum Beispiel wenn wir jetzt über Udo Jürgens reden, also griechischer Wein ist jetzt vielleicht auch echt ein Gassenhauer, aber der hat ja auch andere Sachen gemacht. Also ich habe den aber als Musiker und Künstler wahrgenommen. Auch wenn ich gar nicht alles gut davon finde. Oder ich habe mir neulich wieder angehört, Herbert Grönemeyer. Ein paar Sachen. Super. Man ist damit groß geworden. Das ist, ich kann das hören, aber
was ich finde die Parallele sehr, sehr gut, weil Musik eine Emotion in einem auslöst, was manchmal Wein auch kann, wenn ich einen Wein, keine Ahnung, vor 20 Jahren getrunken habe und ich probiere diesen Wein wieder, dann habe ich die gleiche Emotion. Also ich habe die gleiche Wärme, ich habe die gleichen Erinnerungen, die mit einmal warm werden, aufpoppen und sehr interessanter
Vergleich. Ich glaube auf jeden Fall, dass Musik, weil Musik ja auch häufig einen sehr stark kulturellen Hintergrund hat. Gut, hätte Literatur auch und andere Dinge. Aber bei Musik ist es, glaube ich, sogar am schnellsten greifbar. Weil wir alle wissen, was Musik ist. Und
ja,
wir wissen, das ist Reggae oder das ist Ska oder das ist Punk oder das ist Pop.
Und es berührt einen unbewusst, ohne dass man aktiv
gelernt
damit arbeiten muss oder es eben gelernt haben muss. Hast du ein anderes Hobby? Außer vielleicht Musik?
Also früher habe ich ja sehr, sehr viel Sport gemacht. Da war ich ja sportverrückt sogar.
Ja? Wow, welche Sportarten?
Bin vor allen Dingen gelaufen. Also das, was wir haben, du siehst auch aus wie ein Läufer.
Mich kannst du wirklich hinstellen, kannst sagen, Lauf, Horace, Lauf. Also ich kann irgendwie aus einer Naturbegabung oder also
sind die Gelenke noch nicht Problem kaputt?
Nee, in der Tat nicht. Also ich glaube aber auch dieses ständige Training in der Bar, das, also dieses ständige Laufen, das mich
okay, das Laufen
geschmiert hat sozusagen, nein, aber auch sonst auch eben auch, ne? das Langstreckenlaufen da.
Ich meine, so haben wir uns gerne mal kennengelernt oder haben wir mal drüber gesprochen. Und das ist ja ein sehr unkomplizierter Sport gewesen, Laufen, weil du hast einfach Schuhe und eine Hose und ein Hemd.
Ja, ne, ich laufe barfuß. Also ich
jogge barfuß
immer.
Im Wald?
Ich liebe das. Und es ist für mich eine Verbindung zur Natur auf der einen Seite und bei mir resultiert es witzigerweise aus einer Situation heraus, dass ich aufgrund dessen, ich habe kein Fettgewebe. Was für manche im Prinzip klingt das toll oder großartig. Aber es stützt halt viele, viele Muskelpartien oder viele auch Knochenpartien nicht so sehr. Und deswegen hatte ich immer Rückenschmerzen, ganz, ganz gravierend. Und ich bin zum Osteopathen bei uns in Dresden gegangen. Und der hat gesagt, das und das und so und aus dem Grund. Und ich würde empfehlen, barfuß zu laufen. Und super, dadurch stabilisiert sich die gesamte Skeletur auf eine ganz, ganz eigene Weise. Also die Natürlichkeit kommt zurück.
Ja.
Und innerhalb von einer Woche war meine Gesamtproblematik weg. Und ich habe jahrelang nach Lösungen gesucht. Also so mit Gürtel lief ich durchs Restaurant, so ein Scheiß.
Also eine Fußmassage, wenn man so will, auf natürliche
Art und Weise. In dem Sinne schon, aber das
oder Fußreflex.
Durch die natürliche Bewegung der einzelnen Knochenpartien innerhalb des Fußes tangiert sich die gesamte Skeletur aus. Und
also,
und daher jogge ich auch, also wenn du das einmal gewohnt bist, also wenn die kleinen Steinchen dir nicht zu schaffen machen, wenn du so desensibilisiert bist, dann ist es ein sehr großes Wohlgefühl. Bei uns gucken sie im Dorf, ich wohne so ein kleines Stückchen außerhalb von Dresden, immer wie, als wäre ich bescheuert, wenn ich dabei irgendwie bei -3 Grad barfuß durch die Gegend laufe.
sollen vielleicht lieber mal auf sich selbst gucken als auf deine Füße. Aber ich finde das total spannend, was du sagst, weil das ist genau dieses, im Fuß laufen alle Nervenbahnen zusammen. Das macht ja total Sinn. Und jeder von uns weiß das, wenn er im Urlaub ist, dann ist er häufiger mal bereit, barfuß zu gehen. Und ich merke das auch. Also wenn man über die Steine zum Beispiel geht, an irgendeiner Felsküste, am Anfang tut einem das noch weh. So am vierten, fünften Tag kommt man schon ein bisschen schneller drüber und dann leider ist man nach 2 Wochen wieder abgereist. Mhm. Aber es ist, und mit den Füßen verbinde ich ja nicht nur das Gefühl, auch in gewisser Form ist ja auch eine gewisse Textur. Also Steine oder Sand oder Boden fühlt sich anders an. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja. Man wird halt nur unfassbar, und ich verstehe das nicht, warum, unfassbar komisch angeschaut, wenn du barfuß in der Öffentlichkeit.
Also ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade Eisbaden für mich entdeckt und
ich habe es gesehen.
Das mache ich jetzt echt krass. Ärgere ich die Leute immer ein bisschen und ärgere also mein Umfeld und ich sage, na ja, ihr Warmduscher. Auch ganz, ganz spannend. Ich bin da sicherlich kein Profi, aber ich gehe so in 3 Grad kaltes Wasser, schaffe ich so 2 Minuten. Wobei es geht nicht darum, wie lange ich schaffe. Also es geht eher darum, dass man einen Moment findet mit sich und der Natur und dem Gefühl einzutauchen, auch die Natur wahrzunehmen. Und der spannende Moment ist eigentlich der, also das Eintauchen ist natürlich ein bisschen schon gewöhnungsbedürftig, wobei da gibt es sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Für mich ist schon, ich muss mich mal so einmal zwingen, vor allen Dingen Rücken bei mir, weil ich dann drin bin und dann erstmal, und dann merkt man so langsam, wenn es anfängt zu kribbeln, also dann sollte man wirklich rausgehen, da muss man aufpassen. Aber spannend ist, wenn man dann zu Hause ist, man soll danach ja nicht warm duschen. Man taut langsam wieder auf. Und dann hast du unglaublich viele positive, gute Gedanken und auch entsprechende Hormone, so Glücksausschüttungen im Körper. Das kann fast süchtig machen.
Glaube ich. Man sagt, glaube ich, eine Minute pro Grad, ne? Also soll,
ja, gibt es ja unten, das sind so Faustformeln, diese Wim Hof-Methode, ne?
Ja.
Der ist ja der berühmteste. Also ich bin da jetzt gar nicht so tief drin, aber nochmal, ich mache das also eher so wie so ein Hobby jetzt, aber.
Ich glaube, das ist auch es gibt ja diesen In-Between-Raum, also diesen Raum von ich nehme es mir vor zu machen, bis ich mache es tatsächlich. Und diese Überwindung ist ja das, was womit die meisten nicht klarkommen. Ich glaube, das kann dabei beim Training helfen, dass man eben diesen In-Between-Raum überwinden kann und Sachen.
Courage.
Ja.
Ja, das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema für uns alle, auch im Beruflichen oder auch wenn man als Sommelier arbeitet und so. Ich glaube immer, wir sind so drauf konditioniert, zumindest einige von uns, wir wollen immer irgendwie versuchen, ans Ende der Welt zu kommen oder den Horizont zu erreichen. Und entsprechend, in Anführungsstrichen, foltern wir uns ja auch. Ne? Also ist auch, wenn man so viele Weine verkostet, fragt man sich, wozu ist das nötig? Warum muss man das eigentlich machen? Aber man macht das deswegen, glaube ich, weil man intrinsisch neugierig ist und weil man auch was lernen will und weil man vor allen Dingen auch was für sich selbst lernen will. Denn ich finde es total wertvoll, einen guten Geschmack zu haben. Ich kenne viele Leute, die haben zwar eine Sensorik, die haben eine Nase, die haben Mund und Augen und können riechen, schmecken, aber sie schmecken eigentlich nichts.
Und sind aber manchmal so, also ich kenne auch so viele, die sind so unfassbar sensibel und könnten
gibt's auch.
So viel herauslösen aus den Weinen, aber geben sich dann mit Milka-Schokolade in Weinform zufrieden. Das finde ich manchmal einfach auch ein bisschen schade. Und
ja, da bist du ja für da.
Ja, danke.
Na, es ist so.
Also dann ist ja in der Tat, ja, also das zu nehmen und dann einfach weiterzuentwickeln und das mit einer gewissen Leichtfüßigkeit dann auch anzugehen.
Ich finde das total toll manchmal, wenn ich sehe, wie manche Leute einfach, ohne jetzt eine besondere Bildung zu haben in Sachen, was ist jetzt die Klassifikation von hier und welche Traube wächst da, aber die eben sehr, sehr gut wahrnehmen können. Das ist toll. Also das gibt es. Na klar, Naturtalente. Deswegen bin ich ja auch mehr ein Chardonnay. Ich musste mir das alles sehr hart erarbeiten. Ich hatte jetzt nicht so dieses Gift vom Gott. Hast du den Drops of God, den Film?
Nee.
Das ist ja mal interessant. Also der ist natürlich partiell, wie so häufig, so ein bisschen Hollywood lässt grüßen.
Ja.
Also für breitere Massen gemacht, aber in seiner Essenz total klasse.
Es gibt keine guten Weinfilme, es gibt wenig gute Weinfilme. Ich finde das erschreckend und eigentlich schade und bedauerlich.
Das ist ja jetzt so eine Netflix-Serie.
Also, dass man nicht greifen kann, dass man nicht
auch. Ja, bei ein paar gab es ja schon. Also, ich mochte auch sehr, sehr gerne den unseren Pinot Noir-Film hier aus
Sideways. Sideways. Ich fand den so schrecklich.
Echt?
Ja, der war so plakativ und zwar so.
Plakativ.
So,
Persiflage.
Ich fand es in der Tat schade. Ich fand Weinwunder Deutschland nicht schlecht mit Stuart. Fand ich ganz gut gemacht. Aber so im Großen und Ganzen, oder der Wind und der Wein finde ich großartig. Oder ein besonderes Jahr.
Der Wind und der, das ist in Burgund, ne?
Ja, genau.
Ja. Mit, auch Winzern.
Wow, ja.
der ja sogar, Girolo, ne?
Ja, genau.
Ich glaube,
genau,
der sogar mal selber Schauspieler war oder eine Schauspielschule
besucht. Aber das wusste ich nicht.
Ja, das habe ich irgendwo mal gelesen, fand ich auch spannend, weil der hat da ja drin performt, sogar relativ gut.
Ja.
Also Drops of God ist spannender Film.
Werde ich mir gerne antun.
Ja, weil ist auch abstrakt. Also wenn dir Sideways nicht gefallen hat, bin ich mir nicht sicher. Aber du findest halt Elemente in der Kommunikation. Das ist interessant. Wie sieht uns denn die große Welt? Oder wie könnten wir gesehen werden? Und auch teilweise halten die uns natürlich für total abgefahren und total verrückt.
Aber das hat ja jede spezialisierte Ausrichtung. Also es hat die Musik auch, es hat die Kunst auch, es hat die Literatur bei Wein auch. Und beim Wein
hat es aber sonst einen snobistischen Charakter.
Ja, findest du?
Okay. Oder wird uns angedichtet.
Okay.
Und das stimmt ja nicht. Die ganz geilen Weinleute, die du kennenlernst, sind doch eigentlich alles gute Typen. Mit denen kannst du dich abends hinsetzen und ein normales Gespräch führen über Gott und die Welt. Also das ist auch etwas, auch wenn wir jetzt springen, aber wir hatten das schon mal und warum ich so bin, wie ich bin, aber Snobismus liegt mir fern. Weil ich finde, ich habe genug mit Snobs zu tun gehabt in meinem Leben. Ich möchte nicht selbst einer werden.
Snobs lernen, oder Snobs, was man nicht sagen möchte.
Man muss ja jetzt, wenn man heute gendern würde, dann sagt man Snobs und Snobbinnen.
Ah ja, genau.
Alle Snobbinnen da draußen.
Interessant.
Seid nicht so snobbisch.
Ja, habe ich ja noch nie gehört, dass man die Snobbinen.
Snobbinen.
Schöner Gedanke.
Sommelier oder Sommelieren.
Ja.
Boah, Gender, ne, das machen wir jetzt nicht. Das ist auch ein schwieriges Thema.
Habe ich auch total verkannt die ganze Zeit, Mist. Aber egal. Also wir haben noch keine, wir haben noch nicht gegendert. Nee. Also wir sind ganz, ganz in dieser maskulinen Ebene durchgewandert.
Ich finde Gendern persönlich, also da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Meine wäre, ich habe hier auch viele jüngere Kolleginnen und Kollegen, die machen das. Das finde ich total okay, weil sie sind so sozialisiert. Das ist auch ihr Sprachduktus. Meiner ist es nicht unbedingt. Und wenn ich das mache, wirkt es auch nicht authentisch.
Man sollte eine gewisse Authentizität damit leben und man sollte entweder reingewachsen sein oder es gerne annehmen. Aber auch ich finde es manchmal nicht schön, jemanden dafür zu beschimpfen, wenn er es nicht macht oder wenn das.
Ja, genau.
Wenn es nicht ein politischer oder ein ethischer Hintergrund ist, wo man sagt, weil oder besser oder. Sondern weil es ihm einfach nicht liegt. Und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wenn es alle machen, dass es auch macht. Also das ist manchmal
so,
dann
so
der Mehrheitseffekt.
Finde ich, ist eigentlich fast eine persönliche Entscheidung. Wenn es jemand macht, finde ich es okay. Aber wenn ich es jetzt nicht mache, hoffe ich, dass der andere sagt, okay, ich finde es auch okay. Und das wäre schön, wenn wir da auch ein bisschen mehr insgesamt, so in vielen gesellschaftlichen Fragen, auch beim Wein, wieder ein bisschen mehr hinkommen. Und das heißt, Achtung voneinander vielleicht.
Den anderen auch akzeptieren, wie er ist oder warum er so ist oder laufen.
Und dann, wir müssen einfach mal die, jetzt müssen wir aufpassen, jetzt hat nicht viel mit Wein zu tun, aber wichtig wäre, dass man mal die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mal wieder genauer benennt, also wofür wir auch als Gesellschaft stehen, weil zurzeit sehe ich nur jeden, der sich gerne für sich selbst sehr viel rausnimmt, aber eben nicht bereit ist, dann entsprechend in das Gesamtpaket auch mit einzubezahlen.
Ich glaube, das kannst du sehr gut beurteilen, weil du ja selber sagst, dass du zumindest kulinarisch relativ weit unten angefangen hast, also auch vom Elternhaus und dann aber auch ganz, ganz hoch und auch gesellschaftlich ganz hoch. Man ist ja als Sommelier in einer Ebene, manchmal eben auch in einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ebene, die man in anderen Bereichen wahrscheinlich nicht erreicht hätte. Oder man spielt mit Dingen, die, egal wo man herkommt, also oftmals nicht natürlich dort einen hingebracht hätten. Also es gibt ja nicht wenige Sommeliers, die Mont Blancs zum Unterschreiben nehmen, obgleich sie vielleicht nicht die Gehaltsklasse bespielen oder sonstiges, aber weil sie es halt aus dem Umfeld heraus. Ja,
genau, die sind sozusagen adaptiert da drin.
Und daher, wie gesagt, glaube ich, kannst du sehr viele eigene Betrachtungen auch ganz aktiv und bewusst leben und deine Meinung, ich finde es auch gut, dass du deine Meinung auch sprichst. Dass du nicht versuchst, überhöflich zu sein, sondern schon direkt, aber mit Respekt.
Wenn es so rüberkommt, ist gut. Das ist immer schwer, zwischen Eigen- und Außenwahrnehmung da immer die richtigen Ton zu treffen. Aber ich glaube, wenn man versucht, authentisch zu bleiben, oder sehr abgegriffenes Wort, aber das ist ja auch das, was ich schätze. Ich schätze auch authentisches Essen und authentische Getränke. Und ich mag gern handwerklich hergestellte Sachen von Menschen, die da irgendwie mit Herz und Seele was gemacht haben. Und nicht so sehr, also dieses ganze andere, diese Beliebigkeit, davon gibt es halt genug. Es ist nicht, dass ich sie verachte, aber ich möchte sie für mein Leben, möchte ich sie nicht haben.
Das ist auch eine sehr schöne persönliche Entscheidung. Laufen war denn dein Hobby? Hast du mal einen Marathon Bordeaux mitgemacht?
Ja.
Hast du?
Jo.
Oh, wow.
Den habe ich sogar mehrfach gelaufen.
Ah, ich will den immer mal mitmachen. Ist der wirklich so hart? Oder?
Du würdest also, den gesehen, schaffen, laufen, oder?
Bitte?
Du würdest den schaffen, ne?
Also die Marathon selber, aber das aktive Trinken glaube ich nicht. Also ich glaube, die Kombination, das wird das Schwierige dabei.
Ich habe eine süße Geschichte dazu. Ich bin in einem Jahr bin ich gelaufen für das Team von Jean-Michel Kaas, Château Lynch-Barge,
ja,
und hatte eine Zeit von 3:16, was für einen Marathon relativ gut ist, mhm, weil das ist ein Marathon, der ist nicht zu unterschätzen, ist sehr hügelig, also das ist kein ganz, ganz schneller. Mit anderen Worten, kann man, klar, die richtigen Profis, die laufen den natürlich auch weit unter 3 Stunden. Und, aber für mich war so, 3:16 war eine gute Zeit, vor allen Dingen, weil es auch wärmer wird. Und ich war also fürs Team von Lynch-Barge angetreten. Das heißt also, sie hatten mehrere Läufer aus der ganzen Welt. Und dann gibt es da so unter den Chateau in Bordeaux gibt es so ein Ranking, wer dann das beste Team hatte. Mhm. Und da ist so ein bisschen Ehrgeiz drin.
Also, ist es auch eine richtig politische Sache? Also ist es was richtig, was...
Nee. Franzosen halt, ne? So, wie ich schon sagte, ein bisschen immer mit Augenzwinkern auch. Okay. Und ein bisschen, aber am Ende, ja doch, natürlich ist da auch Ernst drin. Und sozusagen... im nächsten Jahr durfte ich antreten für das Team von Château Aubry, weil ich kannte Veronique Sanders, deren Familie das Weingut damals gehörte, Château Aubry, und deren Kellermeister Gabriel, sie kriegte das irgendwie mit, ja, Hendrik, der läuft so viel und der ist gut, und im Kellermeister das jetzt hier, und der fragte, wie viel bist du denn gelaufen? Ja, ich sage, 3:16 für Lynch-Barge. Oh, dieses Jahr läufst du für uns.
Niedlich.
Ja, habe ich gesagt, okay, mache ich, weil hast ja nichts davon, ob du jetzt für Lynch-Barge oder Aubry läufst, also... Ja. Das Einzige, immer die Party, Aftershow-Party ist halt ganz gut. Ne?
Ja, aber du bist ja fertig. Barsch, also du trinkst ja nicht so viel.
Schön im Pojak da, im Swimmingpool und da.
Sehr schönes Anwesen, ne?
Super.
Wow.
Also wir waren nicht auf dem Weingut, wir waren bei Sylvie Kaas, der Schwester von Jean-Michel Kaas, zu Hause. Und es gab für jeden Läufer eine Flasche 91er Lynch-Barsch Magnum, wo ich erst gedacht hatte, jahrelang, das ist ja, die mussten sie loswerden.
Genau, warum 91?
Und dann habe ich ihn später getrunken, habe festgestellt, der 91 ist fantastisch.
Ja.
Das war großartig. Das war ein sehr, sehr guter 91er.
Hatte ich auch interessante Erfahrungen teilweise mit 91.
Ja, vor allen Dingen alles, was sehr nah am Fluss seine Weinberge hatte. Hm. Also die großen Lagen, die guten Lagen.
Ist aber gar nicht, oder sehe ich das nicht so, ist gar nicht mehr so ein Thema, dieses, oder als ich im Wein groß geworden bin, da war dieses Jahrgangsdeklinieren.
Für Bordeaux war das immer schon wichtig. Ne?
Aber ist das noch so ein Thema?
Jetzt ich bin da ein bisschen raus, aber ich glaube für den einen oder anderen noch. Wobei mich nervt diese Inflation an großen Jahrgängen und damals war das sicherlich sehr wichtig. Ja, ich finde auch heute der Jahrgang ist ein bisschen nivelliert worden durch viele andere Maßnahmen, die Winzer eben treffen können. Aber ich glaube, große Weine unterscheiden sich eben auch durch unterschiedliche Jahrgänge. Nur dann. Und dass sie nicht immer gleich schmecken, außer dass sie ihren Stil bewahren.
Es war manchmal aber auch interessant, einfach so, jetzt, wenn du den La Chapelle angesprochen hast, zu überlegen, war es ein 78er oder wie ist der 75er? Es war ja auch so ein bisschen Spiel, was man untereinander so ein bisschen praktizieren konnte, sich da auszutauschen. Und es geht nicht immer ums Längenmessen, sondern manchmal einfach um auch die gegenseitige Bereicherung oder eben auch die Wahrnehmung oder das Austauschen, was Wein ja eben auch durchaus kann. Wie kommt man zum Marathon? Also wird man da eingeladen bei den Chateaus oder kann man sich
da bewerben? Ich hatte das ja gemacht.
Und fährt man hin und sagt, ich will oder?
Ich kannte jetzt Herrn Kaas und ich kannte Veronique und ich wollte da hin und habe gesagt, wie sieht's aus? Und also beziehungsweise bei Kaas hatte ich es gefragt und dann, wie gesagt, hat er gefragt, was läufst du denn so? Mein Besten habe ich in Frankfurt gelaufen, so um die 3 Stunden. Und sagt er, super, dich brauchen wir in unserem Team. So wurde man da sozusagen, das war mein Immatrikulieren. Und dieser Bordeaux-Marathon ist ja eigentlich auch Spaßmarathon. Aber natürlich auch, trotz allem auch sehr, also nimmt der eine oder andere schon ernst. Und Gabriel, der Kellermeister von Aubry, nahm es eben ein bisschen mehr ernst. Und hatte mich dann unter den Vorzeichen, na, da habe ich jetzt einen guten Läufer in meinem Team. Und dann habe ich aber folgenden Fehler gemacht. Ich hatte in der Woche echt viel zu tun. Ich war richtig fertig. Veronique Sanders hat mich im Flughafen Bordeaux abgeholt. Dann sind wir, irgendwie habe ich noch ein Mittagessen gehabt. Schwerste Kost, so typisch Bordelais.
Vor dem Marathon.
Ja, sicher.
Bist du irre?
Ja, ich hatte auch so eine Art schon ein bisschen, ich war durch. Ich hatte einfach viel gearbeitet. Ich war scheißmüde. Ich hatte nicht richtig trainiert gehabt. Und Naja, dann kam noch ein Gläschen Wein und dann tranken wir noch Rosé, weil sie hatte jetzt gerade einen Seigneur-Rosé, den sollte ich mal probieren. Das wurde dann die ganze Flasche. Ich habe da so schön in dem Garten gesessen und habe gesagt, das ist so schön. Und habe gesagt, vergiss den Marathon. Und dann bin ich am nächsten Tag gelaufen, den Marathon, und kam wirklich irgendwie nach knapp 4 Stunden 50 oder bei 5 Stunden raus, also wirklich
Ach
kurz vorm Lumpensammler.
Kurz vor den verkleideten Menschen, die.
Und also wirklich echt so kurz davor. Ich habe auch noch zwischendurch Austern gegessen, da gibt es ja überall. Ich meine, das ist das Tolle, damals war das so, dann saß da echt Monsieur Barton am Straßenrand und dann, ey, Hendrik, kannte dich sogar von einer Verkostung oder nicht Hendrik, Monsieur Thomas oder so, dann, Monsieur Barton. Oder sprach auch sehr gutes Englisch, irisch stämmig. Und dann hat man da 2 Minuten noch gestanden und gesagt, für welches Team läufst du? Ja, heute für Ober. Ja, nicht schlecht, sehr gut, ich wünsche euch alles Gute. Und die saßen da am Straßenrand und haben den Leuten applaudiert. So. Und dann bei einem Weingut gab es Austern, irgendwo anders. Dann gab es ja viel mit Musik und so. However, ich war bei den Letzten dabei. Und dieser Gabriel, der hat nie wieder ein Wort mit mir gesprochen. Er war natürlich stinkend sauer, weil ich habe mit dem Ganzen sozusagen mit meiner Zeit, die ich gelaufen hatte, dafür gesorgt, alles dass Chateau Aubergy ganz unten war.
Ach, cool.
Und der hat das sehr ernst genommen. Also, naja.
Ja, gibt immer die
dann irgendwann ging es nicht mehr, natürlich, wenn die Kniescheiben, die Meniskus dann nicht so gut geht. Also du hast ja auch noch das, bist ja wirklich ein sehr schlanker Typ. Also wenn man aus uns beiden eine Frikadelle macht, das wäre eigentlich genau das richtige Mischungsverhältnis. Mhm. Du hast das magere Fleisch und ich sorge dafür, dass ein bisschen Geschmack
reinkommt. Was sonst außerlaufen? Also wenn du sagst, viel Sport?
Naja, und dann hatte ich früher viel Muckibude trainiert einfach, alles Mögliche. Also ich bewege mich eigentlich auch sehr, sehr gern. Und das muss ich allerdings sagen, in den letzten Jahren ist das alles ein bisschen zu kurz gekommen.
Schwierig, ne? Wenn du einen Bürojob hast, so dann.
Ja, auch diese Selbstständigkeit, also das hat schon viel abverlangt oder das verlangt auch viel ab, weil man bietet ja etwas an, was es eigentlich nicht wirklich braucht, wenn wir uns mal ganz, ganz ehrlich sind. Wer braucht schon Wein? Ja, außer wir vielleicht, weil wir das natürlich sozusagen wir damit sozialisiert wurden und weil das unser Lebensding ist. Mhm. Und ich finde es nach wie vor die Königsklasse im Weinhandel heute tätig zu sein. Also als Sommelier hat man immer noch die Möglichkeit, mit einem guten Restaurant im Rücken, mit einem tollen Küchenchef und einem tollen Serviceteam ist man Teil eines Gesamterlebnisses. Mhm. Heute im Weinhandel hat man natürlich auch, braucht man auch ein gutes Team, aber es ist wesentlich anspruchsvoller, eine Flasche Wein jemandem zu verkaufen, dass der sagt, ey, wow, das möchte ich jetzt haben. Viele haben auch schon volle Keller oder die kaufen das vielleicht aus Sympathie oder sie kaufen es, weil sie noch den Jahrgang brauchen. Und das war jetzt echt, das waren anspruchsvolle 12 Jahre. Und wir hatten ja gesprochen über Fernsehen und über Online und ich habe auch gemerkt, dass die Medienwelt sich verändert. Ich hatte schon sehr früh E-Mail-Zugang, ich habe also schon ganz früh angefangen. Ich würde mich aber nicht als Digital Native bezeichnen. Wenn ich sehe, wie meine Tochter da durchgeht, da wird mir schwindelig und auch welche Aufrufzahlen sie zum Beispiel bei Instagram erreicht. Also man würde sagen, ja, Hendrik, du bist ja hier in der Branche ein Star, aber jetzt mal ganz ehrlich, also unsere Reichweiten sind lächerlich im Vergleich.
Ist das branchenbedingt oder ist das, weil...
Ich glaube, das ist auch branchenbedingt, natürlich. Ja. Also Musik interessiert die Leute vielleicht mehr als Wein oder Essen interessiert die Leute mehr als Wein. Du schaffst es als Koch eine höhere Reichweite zu erzielen als Sommelier, würde ich sagen. Bis auf wenige Ausnahmen vielleicht. Wäre ja schön, wenn sich das ändert, aber ich glaube, dass bestimmte Sachen mehr Interesse haben oder mehr Interesse hervorrufen als zum Beispiel Wein. Wein ist ein bisschen ein Spezialthema und viele haben auch ein bisschen Angst davor oder zumindest Respekt, weil sie immer denken, weil man ihnen jahrzehntelang erzählt hat, ja, du musst ganz, ganz viel wissen, um überhaupt Wein zu verstehen. Und ich glaube, das ist ein Fehler gewesen, oder das ist irgendwie schlecht rübergekommen bei den Leuten. Das hatte immer so ein bisschen so einen elitären Touch. Hat mich auch an der Weinbranche hat mir nie so richtig Freude gemacht. Diese elitären Typen, ich finde, Eliten ist okay, also brauch es. Es braucht auch gute Leute. Es braucht Leute, die total verrückt sind, durchgeknallt sind. Warum denn nicht? Aber das heißt für mich, nicht, dass Elite heißt, dass ich bin elitär und du bist nichts. Elite heißt für mich nur, dass ich mache vielleicht meinen Job härter als du oder professioneller als du oder ich lege da mehr Feuer rein als du. Aber deswegen rede ich doch noch mit dir. Oder wenn du was von mir wissen möchtest, lasse ich dich jederzeit daran teilhaben.
Also dieses Klassendenken sollte aufhören.
Horror. Dann. So. Also mit anderen Worten, wir kamen ja so über Und dann natürlich über die digitale Vermarktung.
Da warst du auch mal sehr kreativ. Also allein die Geschichte mit Make Your Glass Container Great Again oder Pimp Your Glass Container ist ja eigentlich auch dieses Augenzwinkern, was du
unbedingt
ganz gut leben kannst. Macht ihr es noch?
Das machen wir jetzt gerade nicht mehr. Das liegt aber auch daran, dass ich finde, nach 2 Jahren irgendwie, das war auch schön. Das hat ja fast eine kleine Bewegung mal ins Leben gerufen. Die Leute haben selbst angefangen, ihre Altglascontainer great again zu machen.
Ja.
Also ich glaube, dass Wein immer ganz gut dann dort andocken kann, wo größere Themen zu Hause sind. Mhm. Und dieser Altglascontainer great again ist ja erst dadurch entstanden, dass während Corona über die Altglascontainer übergequollen sind, weil die Leute ja leider nicht mehr in den Restaurants getrunken haben, sondern eben mehr zu Hause getrunken haben. Und wir alle gedacht haben, wir trinken mehr. Die Wahrheit ist aber statistisch gesehen, wir haben sogar weniger getrunken. Mm. Oder wir trinken weniger.
Das war nach der ersten Welle, war es dann, kam das Bewusstsein zurück, dass man nicht jeden Tag, aber es, ja, wie auch immer.
Ja, viele haben so eine, also wir leben ja jeder in unserer eigenen Blase und in unserer eigenen Wahrheit. Und dank Social Media ist das sogar ganz gefährlich. Mm. Auch weil jeder denkt, das ist die Wahrheit. Aber da würde ich mich dann doch mal auf die Statistik verlassen. Und die Deutschen haben im letzten Jahr, also sprich 2023, eine Flasche Wein, also alle, die hier leben, die 80 Millionen, haben eine Flasche Wein weniger getrunken als noch das Jahr davor. Und
80 Millionen Flaschen ist eine Hausnummer.
Oder?
Ja.
Die fehlen.
Ja.
Also die, irgendwo fehlen die. Und die fehlen auch im High-End, wo wir zu Hause sind, oder in diesem nischigen Weinthema. Und die fehlen natürlich auch in der Masse.
Findest du, es wäre eine interessante Bewegung, jetzt zum Beispiel Sachen wie alkoholfreien Wein, um einfach dieses Thema, also das voranzutreiben, das zu intensivieren, das zu besprechen, den Winzern vielleicht Mut zuzusprechen, sowas auszuprobieren? Oder bist du da, wo du sagst, nein, wenn, dann braucht man das gesamte Paket oder das komplette Paket um, oder ist es ein bewusstes Entscheiden für Wein?
Also ich bin eigentlich, tja, erstmal muss das sowieso jeder mit sich und seinem Arzt selber erstmal klären. Und wenn er das geklärt hat, dann wäre ja die Frage, was trinkt er und wie trinkt er? Also ich würde eher sagen, man sollte vielleicht mal seine Verhaltensmuster erstmal überdenken, was man zu sich nimmt, was man in seinen Körper reinlässt, ob das... Das geht ja bei Tierwohl, würde das gehen, oder bei glutenfrei oder vegane Ernährung teilweise, die ja, wenn ich dann sehe, was da alles teilweise in veganer Ernährung drin ist, dann würde ich vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Also vielleicht isst man einfach dann nur Gemüse, wenn man sagt, man möchte vegan und nicht dieses ganze andere zugeschusterte Zeug wieder aus der Industrie, ja, wo alles Mögliche wieder drin ist an Stabilisatoren und Haltbarmachungsmitteln. Und bei Wein? Bei alkoholfreiem Wein habe ich jetzt sehr viel probiert in den letzten Wochen, Monaten. Mhm. Ich bin also schon überrascht, wie gut die Qualität geworden ist. Vielleicht wird sie auch noch besser. Irgendwie fehlt was. Durch den Alkohol ist natürlich ein Geschmacksträger, so wie Fett. Also mit anderen Worten bleibt das Ding so ein bisschen hollow. Aber ich fand Riesling eigentlich so, hatte die besten Ergebnisse bei mir. Mhm. Aber eigentlich hat es mich nicht richtig geflasht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mir eine 6er-Kiste alkoholfreien Wein zu Hause hinstellen würde, außer vielleicht für Gäste, die das toll finden. Was ich interessanter finde, sind schon diese ganzen Ferments. Mhm. Also sprich, da gibt es ja schon echt richtig interessante Sachen. Das kommt natürlich beim Fermentieren. Erstmal ist das trockener, es ist nicht so süß. Da bei vielen alkoholfreien Weinen ist der Zuckeranteil ziemlich hoch, weil irgendwo muss ja der Geschmack herkommen. Wenn er nicht vom Alkohol kommt, dann muss er vom Zucker kommen. Und Zucker ist mindestens genauso schädlich wie Alkohol, würde ich sagen. Mhm. Auch in den Mengen, in denen wir uns das zunehmen. Wahrscheinlich genauso viel für zivilisatorische Krankheiten in dem gleichen Maße verantwortlich.
2 Kilo?
2 Kilo?
In schlimmsten Phase. Also jongliert zwischen 700 Gramm und 2 Kilo, was du halt auch unbewusst durch, keine Ahnung, diese Fertigpizza oder.
Dann kann ich mir ja auch 3 Flaschen Wein gönnen.
Das ist da also richtig, richtig krass, was man sich in Hochphasen an Zucker oder viele an Zucker oder bis zu 2 Kilo war das.
Also kommen wir doch da ein bisschen wieder... Kommen wir doch da wieder ein bisschen hin, wo die Großeltern irgendwo waren oder so. Weniger ist mehr. Das Richtige, achtsamer, trinken, konsumieren. Und wenn man ganz auf Wein verzichtet, dann stelle ich mir die Gespräche am Tisch auch irgendwie manchmal ein bisschen langweilig vor. Mhm. Ich finde auch Wein als Essensbegleiter eben total spannend.
Nicht nur bist du mehr Solist oder Kombinierer? Oder egal?
Beides. Mhm. Aber ich finde Kombinieren schon geil. Mhm. Also ich freue mich so, wir sind jetzt ab Sonntag in Paris für 3 Tage und nehmen auch ein bisschen Arbeit. Natürlich nimmt man sich dann auch Zeit und geht mal in ein schönes Restaurant. Mhm. Und da freue ich mich schon total drauf. Also das ist ja Weihnachten und Neujahr zusammen. Mhm. Und dafür nehme ich auch dann ein bisschen Geld in die Hand. Und da werden die Leute sagen, oh, dekadent. Naja, aber ich gehe auch nicht jede Woche in ein 3-Sterne-Restaurant. Aber ich gehe schon so 2 bis 3 Mal im Jahr oder 3 bis 4 Mal. Mhm. Wobei jetzt der Stern für mich nicht das absolute Motiv ist, aber oder deswegen gehe ich da nicht hin. Aber jetzt das Apesh interessiert uns deswegen einfach, weil die Philosophie ja sehr interessant ist, die ja sehr stark auf Gemüse basiert. Mittlerweile ist er wieder weggekommen davon. Er war ja mal ganz hardcore drauf, nur Gemüse. Jetzt ja auch dann doch wieder mit ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch, das zu kombinieren. Und wir gehen dann mittags und nicht abends, weil mittags finde ich eh geiler. Ja. Weil abends können auch die Amateure, mittags gehen nur die Profis. Und dann werden wir natürlich Wein dazu trinken und das richtig genießen. Und das finde ich immer ganz spannend, solche Sachen.
Ich finde es interessant, wie du es eben gerade angefangen oder anmoderiert hast, dass es schön ist, sich mit dem Restaurant zu beschäftigen. Also auch die Philosophie aufzunehmen, da auch eine bewusste Entscheidung für zu treffen, wie als wenn ich in eine Oper gehe und mir vorher das Storyboard durchlese oder eben die Geschichte dieser Oper oder eben auch der einzelnen Charaktere der Künstler, die dort auftreten. Und so kann man es auch beim Wein, kann man es auch mit Restaurants, und dann kann man es umso intensiver genießen, verstehen und sich darauf einlassen. Es ist eben nicht nur eine reine Nahrungsaufnahme, sondern Kultur, eine ganz eigene Art der Kultur ist, die man dann eben in der Art und Form und Weise auch genießen kann.
Das ist ein Event, wenn man mal so sagen darf. Ein Event und gleichzeitig ich meine, ich verstehe es nicht. Es gibt heute Leute, die gehen in Restaurants einfach zur Nahrungsaufnahme. Und ich finde einfach, irgendwie in ein Restaurant zu gehen, weil dahinter ein Absender ist. Da sind Leute, die sich Mühe geben. Und dann, wir haben ja diese Riesendiskussion über, in Deutschland ist das, finde ich, eigentlich total archaisch. Eine Restaurantreservierung ist was Verbindliches übrigens. Mhm. Also mit anderen Worten, ich habe gebucht. Und ich finde es immer noch irgendwie komisch, dass manche Gastronomen sich immer noch nicht trauen, ihren Gästen zu sagen, wenn du nicht kommst, mein Lieber, dann kostet das so und so viel, weil die haben Bereitstellungskosten. Ich meine, das ist jetzt mit der jungen Generation, glaube ich, passé. Die haben das begriffen. Das läuft doch überall ja auf der Welt so. Nur in Deutschland diskutieren wir darüber noch.
Also ich verstehe nicht, warum man darüber diskutieren
oder?
Muss. Also es gibt für mich da auch keinen grundsätzlich, und es wird auch kein Gastronom, wenn es einen triftigen Grund gibt, dass man nicht kommen kann, das eben irgendwie belasten oder wie oder was. Also es, in jeder anderen Branche ist es eigentlich gang und gäbe.
Genau, im ganzen Leben so.
Welcher Koch dürfte bei deiner Beerdigung kochen und welchen Wein würde es geben? Also wenn du sagst, du musst ja auch nicht bezahlen, bist ja nicht dabei. Aber was wäre für dich das ultimative?
Also nochmal gerne in seinen besten Zeiten Marco Pierre White.
Okay.
Das war geil. Das war ja The Bad Chef. In London der die Restaurantkritiker ja rausgeschmissen hat, gesagt hat, ich glaube, sie verstehen mein Essen nicht oder so. Naja, der hatte immer so ein bisschen Attitude, aber das war inspirierend. Wobei, weiß ich jetzt nicht, also das war toll. Robuchon dürfte gerne nochmal kommen. War auch großartig. Also ja, ich, wie gesagt, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter komme ich ohne ihr. Ja. Und am liebsten gerne mal, auch wenn ich ja nie was gegessen habe, von ihm August Escoffier.
Ja.
Einfach mal, um es zu wissen. Das wäre mal was total Irres, weil ich meine, das ist der Begründer der klassischen Küche oder auch von mir aus, der hat auch die, nicht nur mit der klassischen Küche, er hat ja auch dann am Ende für die neue Küche den Grundstein
gelegt. War das der für die Kulinarik deiner Meinung oder deines Ermessens nach am meisten getan hat? Oder?
Wahrscheinlich historisch gesehen, ja.
Ja.
Das kann, ich bin jetzt kein, wie sagt man, kein Kulinarik-Gelehrter.
Ja.
Aber wenn ich mir vorstelle, August Escoffier hat zu einer Zeit gelebt, in der es ja überhaupt erst losging, dass Kulinarik sich überhaupt erst.
Hat es auch nicht einfach gehabt.
Also
es war ein richtiger.
Ja, die waren ja noch bei Hof oder die. Die waren ja dann nach der Französischen Revolution, gab es ja auf einmal diese ganzen arbeitslosen Köche. Und daraus sind dann die Restaurants entstanden. Also ist Paris schon die Keimzelle dessen. Also natürlich hat man in Italien schon immer gut gegessen, wahrscheinlich, und im gesamten Mittelmeerraum. Und. Aber August Escoffier war der Erste, der das so in Form gegossen hat und der dann der auch vieles für die Nachwelt.
Auch gesellschaftlich greifbar und auch mit seinen Adaptionen der einzelnen Garnituren in Hommage an und so weiter.
Und ich glaube, dass die Sachen auch damals anders und besser geschmeckt haben als vieles heute.
Aufgrund der Produkte oder der Machart?
Aufgrund der Produkte.
Ja.
Also dieses total unverfälschte damals. Also die Welt war ja noch nicht so schwer belastet mit, ich meine, wenn du heute Fisch isst, dann denkst du immer an das vielen kleinen Plastikmüll, der da im Ozean rumschwimmt.
Weißt du, wie viel man pro Woche aufnimmt?
An Plastikmüll?
Hm? Oh, Herr Blumhoff.
Also, ich weiß, dass ich jetzt 2 Kilo Zucker schon am Tag esse. Eine Flasche
Kreditkarte.
Wein. Ehrlich?
Eine Kreditkarte pro Woche nimmst du auf. Also
super.
Unbewusst, allein durch Sachen wie Fisch etc. oder Zahnpasta. Und ich finde das krass. Und es hat mich wirklich...
Und warum werden wir dann trotzdem noch älter, obwohl wir uns so planmäßig vergiften?
Moderne Medizin. Also okay. Ob wir jetzt älter werden, wissen wir nicht, aber man hält ja irgendwie dann alles am Leben und bis zum letzten Piep. Aber wir waren gerade beim Thema, welchen Wein würde es geben, wenn Escoffier kocht? Oh.
Also so ein richtig geiler alter Burgunder.
Von?
Ja, also jetzt ist es ja eh egal, ne? Bezahlen tun ja andere, ne?
Genau. Also, geht auch nicht um deine Rücklage.
Der trägt Magnum 1990er Latasch.
Schön.
Und zwar nicht nur eine, für alle.
Ist den sozusagen Lesern.
Aufs Haus. Und er will auch mit Eiswürfeln, mir doch egal.
Nicht zum Degustieren, es wird getrunken.
So, ja, das ist ja, dieses Degustieren kann eigentlich auch manchmal offen, ja. Das finde ich manchmal schrecklich. Also, ich finde ja auch, ein Wein schmeckt eigentlich erst dann richtig gut, wenn man die Flasche wirklich mal von Anfang bis Ende durchgetrunken hat.
Also ich bin auch absolut, aber es ist eine persönliche Sache, kein Cora-Wein-Fan. Weil ich schade finde, wenn es so tröpfchenweise ausgeschenkt wird, man sollte auch lieber sich die Mühe machen, die Flasche gönnen und den Wein trinken und genießen. Hm. Und an einem Glas kann man ihn ohnehin nicht festmachen. Also ein Wein, denke ich auch, muss man durch aktives Trinken erleben.
Ja. Und wobei Cora war, finde ich zum Beispiel ganz praktisch hier im Büro. Wenn wir haben viele Gäste, wir können die Sachen öffnen und können sie mehrfach verwenden.
Das ist was anderes. Da ist also super. Dieses Praktische natürlich, ohne Frage. Aber in Restaurationen, dann sollte man sich lieber auch darum bemühen, dass vielleicht das in der Breite angeboten wird oder dass viele Lust einfach auf den Wein drauf haben, wenn man es glasweise ausschenkt oder einfach die Chance nutzen und.
Dann wäre meine Frage mal an dich jetzt, Silvio. Eine Flasche im Menü oder mehrere Weine? Also sprich Weinbegleitung oder One-Bottle-Menü?
Bin ich insofern ein relativ schlechter Ansprechpartner, weil ich lieber eine Flasche mich darauf einlasse und den Wein dann halt als Hauptelement, die Speise, das Ganze begleiten. Mhm. Ich wurde leider auch relativ häufig von Weinmenüs enttäuscht, finde aber den Gedanken sehr reizvoll, wenn es jemand sehr intellektuell macht, wenn er ein gewisses Entertainment macht. Und dann finde ich Weinmenü auch aufgrund dieser Kombinatorik zwischen Wein und Speisen sehr überraschend und sehr, sehr interessant. Es muss auch gar nicht immer so dieses Ultra-Perfekte sein, sondern manchmal was Provokantes kann auch sehr, sehr interessant sein. Aber dadurch, dass ich den Wein oftmals priorisiere dabei, finde ich es interessanter, wie die Speisen den Wein verändern und der Wein auf unterschiedlichste Weise damit harmonieren oder kollidieren oder was auch immer sollte. Und würde mich dann auch lieber auf diese eine Flasche konzentrieren. Bin auch nie jemand, der sich nebenher eine Flasche noch bestellt und das Weinmenü nimmt, sondern entweder oder. Aber dann, nee, ich wäre Team One Bottle, du?
Genauso wie du es gesagt hast. Team One Bottle oder Two Bottle. Je nachdem. Oder ein bisschen, also ich glaube immer so eine Flasche, ein schöner Aperitif, vielleicht zum Hauptgang noch ein Glas Rotwein zum Beispiel, also weiß, wird häufiger Weißwein oder auch gerne mal ein Champagner dann für die ersten Gänge und dann mit einem Rotwein weitermachen. Also so ein bisschen Kombination, aber nicht zu viel und es bleibt immer eine Flasche drin. Und es gibt einige Sommeliers, denen lege ich, die haben mein vollstes Vertrauen. Mir fällt ein.
Ich hätte gerne Namen.
Ja, genau. Also Marco Franzelin zum Beispiel.
Ist der jetzt wieder in Deutschland ist.
Wieder in Deutschland.
Große Freude für Deutschland.
Ganz, ganz großer Sommelier. Dann René Antrag hat für mich mal den Vogel abgeschossen mit einer tollen Weinbegleitung. Das hat alles gepasst. Das, was auch wichtig ist bei einer Weinbegleitung, dass es eben auch menschlich gut rüberkommt. Ja, ne? Ja. Also auch dieser Überraschungsmoment und so, das war alles da. Und Paula Bosch, super. Unglaublich geschmackssicher. Die ist ja jetzt keine Sommeliere mehr in dem Sinn, wobei klar ist sie noch, aber jetzt nicht mehr aktiv, also nicht mehr im Restaurant zumindest anzutreffen. Und auf wen ich mal sehr gespannt wäre Stefanie Gass, das habe ich nie gemacht, weil ich nie in der Traube Thombach war, aber das wäre auch noch so ein Restaurant, was ich gerne mal besuchen würde. Das hat immer nie geklappt.
Let's plan a tour.
Und?
Let's plan a tour. Vielleicht machen wir es mal zusammen.
Ja, das wäre echt mal toll. Und dann auch lieber mittags als abends. Und dann vielleicht, und dann fallen mir natürlich noch ein paar andere gute Leute ein. Oder ich bin gerade am Überlegen, so.
Haben automatisch, wenn ich das da kurz reingrätschen darf, die besten Restaurants, die besten Sommeliers? Jetzt hast du ja eigentlich, soweit ich das nachvollziehen kann, auch nur die Top-Restaurants mit deren entsprechenden Fachleuten
Ja, also wer,
aufgezählt,
gut,
oder
also
gibt es
die,
daneben noch, dass du sagst, hier in der und da und
ich kenne zu wenige, muss ich sagen.
ja.
Also, oder nicht mehr so viele wie früher. Und mit anderen Worten bleibe ich ja auch Kind meiner Zeit oder Mensch meiner Zeit. Also mit anderen Worten, ich glaube, da gibt es mittlerweile auch schon viele richtig gute neue Leute wieder. Und ich glaube aber trotzdem, dass dieser Beruf der Sommeliers, also so dieses absolute High-End, ne? Da gibt es vielleicht nur 20 in Deutschland. Nancy hier aus
Aus dem
Berlin,
Rutz.
aus dem Rutz zum Beispiel, wäre ja auch noch jemand. Würde ich auch total gerne mal sehen, wie die das macht, weil sie als Person schon total interessant ist und das auch gut rüberbringt, finde ich. So mit anderen Worten, also da, aber sie ist auch schon eine neue Generation wieder, ne? Also wie gesagt, ich war noch nicht dort. Das Rutz kenne ich noch von früher, aber da war noch Billy Wagner da. Billy Wagner auch, super. Auch ein Freak, also positiv Freak ist, da muss
Positiver
man aufpassen mit dem
Entertainer,
Wort Freak, wenn
ja.
man das sagt. Ich meine Freak mit, der liebt seine Sachen und der hat seinen Style und so
Hat
großartige
Charakter und
Weinbegleitung.
das finde ich sehr, aber ist eben nicht
Ja.
verbissen oder black or white.
Also haben wir noch viel mehr. Jetzt, das war jetzt eher nur, weil die Frage so war, dass mir immer
Ja.
nur vier, fünf Leute gerade so einfallen ad hoc. Da gibt es noch mehr. Generell glaube ich, dass es vielleicht ist 20 hart, aber sagen wir mal weniger als 50 Sommeliers
Ja.
wirklich so proaktiv sind, dass sie ja, diese ganz, ganz solitäre Stellung haben. Viele Sommeliers sind ja auch beides. Und ich kenne ganz, ganz tolle Leute, die keine Sommeliers sind, die hervorragende Weinbegleitung machen. Zum Beispiel im Restaurant Ogaveto in Portugal. Einer der Besitzer, der Luís, der hat eine Weinkarte, die ist fantastisch. Der ist aber, ich glaube, der wird sich nie Sommelier nennen. Und irgendwie doch ist er einer, aber es ist jetzt eine Weinkarte mit dem besten, interessantesten portugiesischen Wein. Den fragst du nach einem Wein, der kennt jeden Wein, den er auf der Karte hat. Der weiß, wie das schmeckt, der weiß, wozu das passt, der kann das gut einschätzen, ob das gut jetzt zu dem passt, was du hast. Und trotzdem, wenn man das lokal sieht, das hat keinen Stern. Es gibt hervorragendes Seafood. Und der Mann hat alle Aspekte, die ein Sommelier haben muss. Er kennt seine Weinkarte. Also es gibt richtig gutes Essen. Und er macht hervorragenden Weinservice.
Findest du, ein Sommelier sollte eine übergeordnete Rolle haben? Also das wäre zum Beispiel meine Meinung. Daher die provokante Frage, ähnlich wie Ärzte, die in einem gewissen Rhythmus publizieren müssen. Auch für eine gewisse Anerkennung. Du machst das ja auch, du schreibst ja auch für verschiedene Medien. Ich habe das auch geliebt oder mag das ganz, ganz gerne, da Wissen, Emotionen, Erfahrungen weiterzugeben, auch über das Restaurant hinaus. Und ich finde aber, viele Kollegen machen es zu wenig. Man weiß ja etwas, man sollte darüber reden. Und ich habe es bei dir immer bewundert, dass du die Zeit genommen hast. Es ist ja auch nicht, dass man genau durch diesen Ansatz irgendwie reich wird oder das rein aus kommerziellen, sondern einfach dann schon aus bewussten Gründen. Teilst du die Meinung oder sagst du jedem Tierchen sein Pläsierchen oder?
Nee, also ich finde erstmal, Sommelier ist erstmal in erster Linie ein Handwerksberuf und ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr Sommeliers gibt, weil es gibt überall in diesem Land so unfassbar schlechten Weinservice und auch ganz schlecht kuratierte Karten. Also für mich ist eine kleine Karte genauso anspruchsvoll wie eine große Karte, vielleicht sogar noch anspruchsvoller. Und du brauchst jemanden, der die Weine, die auf so einer Karte sind, eben auch kommuniziert. Und dass dieses Getränk, man muss sich ja mal vorstellen, also ein Winzer macht alles möglich, die Natur erstmal, dann kommt der Winzer dazu, machen alles möglich, dass da so ein fantastisches Produkt entsteht. Und auf den letzten 2 Metern, da kommt dann irgendein Honk, dem das überhaupt nicht interessiert, der vielleicht, weil er eigentlich studiert und nur als Aushilfe hier in diesem Lokal arbeitet, den Gästen irgendwie was einschenkt und hofft, dass er in einer Stunde Feierabend hat. Also versaut sozusagen auf den letzten Metern dieses tolle Produkt. Also von daher würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr Sommeliers oder gute Weinleute haben. Und dass das Problem bei diesem Sommelierberuf ist, dass wir doch da was sehr Elitäres damit verbinden. Und in Deutschland, muss ich sagen, gibt es auch eine Tendenz, Brot, Wasser, Bier, Steuer, weiß der Kuckuck, Sommelier. Warum müssen die sich Sommeliers nennen? Nein, Sommelier ist für mich wirklich, also da bitte alle, die jetzt Brotsommelier oder Wassersommelier oder Biersommelier sind, bitte nehmt es mir nicht übel. Eine andere Bezeichnung wäre für den Beruf besser. Der Beruf Sommelier ist eigentlich ein allumfassender Beruf, der sich mit dem Service, mit den Menschen, mit dem Produkt Wein, aber auch mit dem Digestif, aber auch mit Bier, aber auch mit Sake, sogar mit Zigarren und anderen Dingen ja schon beschäftigt. Also warum muss ich einen Experten vom Experten so nochmal haben, also einen Zigarrensommelier?
Werde ich auch nie verstehen, warum die sich nicht einfach nur Experten nennen. Oder Fachleute oder sonstiges.
Das gibt es aber auch in keinem anderen Land der Welt. Geh mal, ja. Ich habe in Frankreich gefragt, wann kommt denn hier der Brotsommelier? Da haben die gesagt, da vorne ist die Tür.
Ja, glaube ich.
Der Brotsommelier wartet draußen auf Sie und haut Ihnen gleich das Baguette oben auf die Birne. Also und daraus ist etwas entstanden, was... Also dadurch, dass es Sommelier
für
alles gibt.
Wassersommelier, damit begann das eigentlich. Ja. Und es deklassiert nicht nur die Person, sondern schränkt die ja auch wahnsinnig ein, dass sie eben auch nur dafür Experten wären, was schade ist.
Ja. Naja, also wir brauchen besseren Weinservice. und Leute, wie gesagt, in erster Linie müsst ihr selber glücklich werden. Und wenn ihr einen guten Sommelier habt, und der euch dabei helfen kann, dann nutzt ihn, weil wenn ihr jemanden habt, der noch glücklicher werden könnt, als ihr schon seid, dann habt ihr alles richtig gemacht.
Schönes Schlusswort?
Schönes Schlusswort. Also in dem Sinne, jammers.
Das war richtig bewegend. Das war richtig ergreifend. Diese Kombination von Lebensfreude und Ernsthaftigkeit. Vielen Dank, lieber Hendrik. Und auch ein Riesendankeschön an unseren heutigen Unterstützer, der Domaine Schlumberger. Mittlerweile in siebter Generation ist das 1810 von Nicolas Schlumberger mit 20 Hektar Weinbergen begründete Weingut immer noch im Privatbesitz der Familie. Heute umfasst das größte elsische Weingut 140 Hektar Rebfläche in den Gemeinden Gouppvillers und Rofach am Südende der Region. Die Hälfte davon, 70 Hektar, entfällt auf Grand Cru-Lagen. Es werden die Grand Cru-Sorten Riesling, Gewürztraminer, Muscat, Pinot Gris, Pinot Blanc, Pinot Noir und Silvaner kultiviert. Die Weine unter der AOC Elsass Grand Cru stammen aus den Lagen Kessler, Guiderlé, Serring und Spiegel. Großartig sind auch die hochklassigen Vendanges Tardives, die Sélection Grand Noble, die nach den verschiedenen Familienmitgliedern Anne, Christine und Clarisse benannt werden. Dank der außergewöhnlichen Böden, der Topographie, der Sonneneinstrahlung wird die Domaine Schlumberger als der Spezialist für Grand Cru Weine im Elsass gesehen. Bei einem Ertrag von nur 25 Hektoliter pro Hektar reifen hier Weine, die mit Reichhaltigkeit und Finesse glänzen. Eingebettet in Kilometer pittoreske Natursteinmauern bilden die vielen Weinbergsterrassen ein hufeisenförmiges Ganzes. Die Ausrichtung nach Südwesten, Süden und Südosten ist dabei exzellent. Die gesamten Weinberge sind in Terrassenform angelegt, um die natürliche Erosion zu verhindern. Im Weinberg, der vom Buntsandstein dominiert wird, wird von jeher auf naturnahen integrierten Weinbau geachtet. Die Domaine Schlumberger vinifiziert zu 100% nur Trauben aus eigenen Weinbergen. Sie ist damit eins der wenigen Weingüter im Elsass, welche keine Trauben oder Most zukaufen, damit die gesamte Kontrolle während des Produktionsprozesses über die Qualität besitzen. Umgehend nach der Ernte werden die Trauben langsam und schonend gepresst. Die temperaturgeführte Gärung und der Ausbau erfolgt in traditionellen Holzfässern. Über 120 alte Holzfässer sind dafür mit Thermoregulierungssystemen ausgestattet. Tradition trifft auf Moderne. Und dass dieses gegeben ist, dafür zeugt auch die Unterstützung dieses eigentlich in der Geschichte des Weins neuen Präsentationsformat des Podcasting. Vielen Dank für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, lieber Hendrik, für das sehr angenehme Gespräch, für die vielen Erfahrungen, die vielen Gedanken und die vielen Emotionen. Ein großes Dankeschön natürlich auch an alle Hörer. Wir sind sehr überrascht und regelrecht geplättet, mit wie viel Zusprache und Zustimmung der Podcast aufgenommen und diese ersten 5 Folgen gelebt und gefeiert wurden. Vielen Dank fürs Hören, fürs Liken, fürs Bewerten, fürs Kommentieren und fürs einfach Liebhaben. Und ein großes Dankeschön gilt auch der Schlumberger Gruppe, zu denen die Handelshäuser Segnitz, Consiglio Vini Schlumberger und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg gehören. Dank ihrer wirtschaftlichen und händischen Unterstützung ist es uns möglich, dieses wunderbare Podcast-Projekt zu realisieren. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und in genau einer Woche haben wir einen neuen Gast, der in dem Betrieb, in dem er tätig ist, Wein noch einmal ganz neu und vor allem ganz anders als unsere bisherigen Gäste zu leben versteht. Florian Richter ist derzeit einer der gefragtesten und angesagtesten Sommeliers in Deutschland. Ich freue mich auf seine Gedanken, ich freue mich auf seine Tiefsinn, ich freue mich auf seinen Humor, ich freue mich einfach auf Florian Richter. Ich freue mich darauf zu erfahren, wie er denkt, wie er tickt, was ihn antreibt, was ihn bewegt. Ich freue mich einfach auf Florian Richter.
Hello, my name is Tim Atkin. I'm a master of wine and a wine writer. English people often like to say that Germans have no sense of humour. I don't think this is true, but that's partly because I know Hendrik Thoma is one of the funniest people I know. He brings that sense of fun to everything he does with wine. Look at him on social media, listen to him when he talks about wine. He is a laugh. He's one of my favourite people, not just from Germany, but in the whole world.